Schönen guten Tag, Herr Melzer. Bitte kommen Sie rein, machen Sie sich bequem, setzen sich oder legen Sie sich auf diese Liege. Ich sehe hier in meinen Unterlagen das Team und die Verantwortlichen des Podcasts Fiete Gastro haben Sie an mich überwiesen, da Ihnen droht, dass Sie den Podcast verlieren durch Ihre unumgängliche Art und Weise, wie es hier beschrieben wird.
Mach solche Gespräche mit deinen Hipster-Freunden.
Ja, nein, also Sie müssen schon mitarbeiten.
Nerv mich nicht.
Natürlich nicht, Herr Melzer. Wir wollen Ihnen helfen.
Willst du mich gleich sinnlos provozieren?
Okay, dann versuchen wir es mal anders. Sagen wir mal so, schenken Sie mir doch bitte mal einfach rein Wein ein über diese Situation und wie Sie sehen.
Mit dieser leicht passiv-aggressiven Art und Weise einzufordern, dass ich dir was ins Glas schenke, muss ich mal am Arsch lecken.
Ja, gut, Herr Melzer, das mit dem Einschenken war jetzt natürlich nicht bildlich gemeint, sondern metaphorisch. Aber gut, versuchen wir es mal anders. Wie sehen Sie sich selber? Was denken Sie über sich selbst?
Ein Geschmacksgott. Also ein echter Gott, ein unfassbarer Koch.
Sehr gut, ja. Und wie gehen Sie denn mit Stresssituationen um, wenn Sie unter Druck sind? Was passiert dann bei Ihnen?
Wenn uns auch was nicht passt, können wir damit inzwischen ganz gut umgehen. Hm. Aber innerlich dampfen wir weiter.
Gut, Herr Melzer, ich würde dann gerne einmal mit Ihnen eine Hypnose ausprobieren, um mal in Ihren Kopf zu gucken, damit wir sehen können, was da los ist. Bitte konzentrieren Sie sich auf diese Uhr und hören Sie auf meine Stimme. Werden Sie langsam ruhiger. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Atmen Sie langsam ein und aus. Und bei jedem Ausatmen werden Ihre Augenlider immer schwerer. Immer schwerer. So, Herr Melzer, jetzt lassen Sie doch einfach mal raus, was bei Ihnen im Kopf passiert.
Ich weiß nicht, ob ich zu viel verrate, aber ich war neulich mit Carlo von Friedemann in einer Sportkarriere richtig mit Stolz. Eine Facette an meinem Leben, nicht jeder meint es gut.
Der Kochtopf gibt dir eine gewisse Rezeption.
Du kannst doch nicht in ein Restaurant gehen, was kein Brokkoli und kein Fenchel verarbeitet.
Da muss
ein grenzwertig, unsichtbar, peinlicher Moment.
Das ist ja kein Wunder. 3, 2, 1...
Was? Nerv mich nicht.
Wow, okay. So, Herr Melzer, dann kommen Sie mal wieder zu sich. Ich muss zugeben, ich bin mir nicht ganz sicher und würde mir gerne noch mal eine zweite Meinung dazu einholen. Ich schreibe Ihnen mal hier eine Überweisung an meinen Kollegen. Reden Sie doch mal mit dem. Das ist hier der Kollege Dr. Winscheid. Vielleicht kann der noch was dazu sagen. Schönen Tag noch. Viel Glück, Herr Melzer. Tschüss.
Es ist jetzt 18.01 Uhr. Wenn man überlegt, dass die heutige Episode um 16 Uhr aufgenommen werden sollte und Tim mich Sonntagabend um 21 Uhr anrief und die rhetorischste aller Fragen stellte, sag mal, Sebastian, könnten wir morgen 2 Stunden verschieben? Und ich sagte, es ist eher schlecht. Und er sagte, ja, ich kann aber nicht anders. Versprach mir aber, dass er dann pünktlich ist. Und das ist er jetzt natürlich nicht. Das wäre unter normalen Umständen natürlich ein totales No-Go. Aber nun ist Tim natürlich der neue Master of Saturday Night Live Abendunterhaltung. So, und spätestens da muss man dann ja doch anfangen, diesem Mann eine Art von Respekt zu zollen, selbst wenn man das nicht will. Aber ich weiß aus ziemlich guten Quellen, dass die Anfrage für diese Samstagabend-Moderation auch recht kurzfristig gekommen ist. Und dementsprechend hat sich Tim da in kürzester Zeit mit beschäftigt und reingefuchst. und mich übrigens vorhin gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass ich beruflich etwas mache seit 5 oder 6 Jahren und das nicht mal gut, nämlich Moderator, wenn er das innerhalb von 10 Minuten sich raufpacken kann, dann auch noch 20.15 Uhr und dann auch noch live. Das war der Moment, wo mir dann natürlich auch die Worte gefehlt haben, weil was willst du machen? Ich habe ihm natürlich dann direkt einen in die Schnauze gegeben. Also jedenfalls kam Tim dann, ja, wer es nicht gesehen hat, auf die Bühne, 20.15 Uhr, RTL, mit Günther Jauch, Maske, den er ja vertrat. Und ging, ich glaube, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk. So, also der lange Rede, kurzer Sinn, oder wie Tim sagen würde, langer Schwede, kurzer Finn. Er ist noch nicht da und deswegen warten wir jetzt einfach mal ab, was passiert, bevor es dann gleich losgeht zu einer neuen Episode von Fidi Gastro, dem auch kulinarischen Podcast mit Tim Merget und Sebastian Melzer. Ganz liebe Grüße, euer Jan Delay.
So, haben wir lange nicht mehr über mich gesprochen.
Nee, aber die Republik redet ja über dich, über den neuen Showmaster der 2015 Abendunterhaltung beim RTL.
Wahnsinn, ne? Ja. Hast du gesehen?
Nee.
Hast du nicht gesehen?
Besseres zu tun.
Ja, das macht dich wahnsinnig, ne?
Ich habe gearbeitet.
Ich habe geliefert.
Ja, du hast wirklich geliefert.
Also, für meine Verhältnisse habe ich gut geliefert.
Ja,
wollen wir darüber reden?
Ja.
Ja, können wir auch.
Können wir?
Können wir.
Ja, du hast geliefert.
Ja.
Ja, wirklich?
Ja.
Und es war ja live.
Ja.
Also das ist ja schon das ist
Königsdisziplin.
Das ist schon eine in die Hosen Pipi machen Situation.
Das ist Königsdisziplin.
Ja.
Na, ist es so.
Ja, ja.
Es gibt, du wirst nicht mehr viele Leute finden, die live können. So exakt auf den Punkt und früher fertig zu werden als alle anderen.
Also wir müssen das vielleicht also, tatsächlich mal jetzt kurz erklären.
Fangen wir mal vorne an.
Warte mal. Ich weiß ja auch, wie das ist. Wenn man auf der Bühne steht und live moderiert.
Wie geil
und
das ein ist Gespräch was? Über mich einleitest, in dem du eine Geschichte von dir erzählst.
Das habe ich mir von
wir
dir
sind zu lange
ich mir
zusammen.
Von dir aufgeguckt.
Wollte ich gerade sagen, wir sind zu lange zusammen.
Und das ist natürlich, das hört sich jetzt zwar so an, ja, ach, erzähl, ist so, aber... Ja. Es gibt ja kein Zurück. Also du kannst ja nicht sagen, stopp, mache ich nochmal. So, und dann kriegst du also, wann hast du davon erfahren, an einem Samstag war's?
Also ich erzähle kurz, worum es geht. Ich war sozusagen eine Vertretung von Herrn Jauch im weitesten Sinne bei einer Sendung, die heißt, denn sie wissen nicht, was passiert. Da geht es darum, dass Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und normalerweise Günther Jauch,
also eher die kleineren
sozusagen
vom Fernsehen,
in einem Trio gemeinsam antreten. Einer von den dreien muss die Show immer moderieren und die anderen zwei stellen sich dann Gästen in lustigen Spielrunden gegenüber und versuchen, sich einen spielerischen Vorteil fürs Finale zu erarbeiten. Und dann geht's an die Quizwand und da muss man dann diverse Quizfragen beantworten. Das Ganze hat, das ist das Konzept. Ansonsten gibt's kein Konzept. Man kann sich nicht sonderlich stark darauf vorbereiten. Es gibt keine Generalprobe, es gibt kein oh, da musst du hier hin. Die Spiele werden einem nicht erklärt. Und ich habe am Dienstag oder Mittwoch, glaube ich, einen Anruf von RTL bekommen, ob ich bereit wäre einzuspringen, wenn Herr Jauch nicht rechtzeitig freigetestet ist.
Ja.
Und ich dann erstmal klar, ja. Weil ich aber eben auch wirklich dachte, es wird nie stattfinden. Dann, oder respektive, nein, ich habe nicht sofort ja gesagt, sondern da war ich erstmal so, oh, ist das nicht ein bisschen hochgegriffen irgendwie? Also Samstagabend live 4 Stunden und Herrn Jauch indirekt zu ersetzen, der ist nicht zu ersetzen, aber sozusagen körperlich zu ersetzen. Und dann habe ich mir ein bisschen Bedenkzeit erbeten, habe mit 2 mir nahestehenden Personen darüber gesprochen und die haben gesagt, naja gut, was kannst du verlieren? Entweder ist es deine letzte Moderation, aber es ist auf jeden Fall deine erste und das ist ja das, was man dir nicht mehr nehmen kann. Du hast einmal eine große Samstagabendshow moderiert, was man nicht von jedem behaupten kann.
Ja,
gesagt, das sind weise Worte, also was habe ich zu verlieren? Und dann habe ich zugesagt, Finger gedrückt, dass Herr Jauch rechtzeitig gesund wird und dann ist er leider eben nicht rechtzeitig freigetestet worden, so dass das Ganze dann wirklich stattgefunden hat. Und dann bin ich schon von ausgegangen, dass man mich vielleicht ein bisschen mehr ins Boot holt, weil ich ja der Neue bin, weil ich keine Ahnung habe, weil...
Kanntest du die Sendung? Nee, ne?
Ja, ja klar.
Ja?
Und dann gab's das aber alles nicht und dann bin ich irgendwann um 12 in Hamburg ins Auto gestiegen, nach Köln gefahren, relativ spät gut da angekommen. Dann saß ich 2-3 Stunden in meiner Garderobe, weil die sollten ja nicht wissen, ich war eine echte Überraschung für die, also
ach so.
Für Thomas und Barbara natürlich, ja. Allerdings auch für Thomas Hermanns und Michael Hunziker, die auch noch da waren. Dann wurde ich um 7:15 ins Studio geholt, 5 Minuten durchgeführt, damit ich einmal zumindest sehe, wo die Küche steht. Dann hat man gesagt, und die Spiele erklären sich von alleine. Okay, was ist meine Aufgabe? Ja, das wirst du schon sehen. Du kriegst einen Umschlag und da steht alles drauf.
Ach.
Also man kann sich nicht drauf vorbereiten.
Okay.
Und dann ging das los. Dann hatte ich einen tollen Auftritt mit Ralf Möller, das haben sie schön gemacht. Irgendwie ein Oscar-Preisträger zieht den anderen Oscar-Preisträger rein, dann gab es ein großes Hallo. Und dann habe ich einfach einen schönen Abend gehabt, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich war ich nicht brillant, aber für die Größe der Aufgabe bin ich sehr zufrieden mit mir, habe ich das gut gemeistert und muss mich für nichts schämen.
Gab es einen Moment während der Moderation, wo du nur für dich gemerkt hast, oh, jetzt ist mal gerade heiß geworden, weil dir irgendwie was unangenehm für dich selber war? Oder?
Es gab eine Geschichte, da musste ich kochen. Also es war verabredet, Barbara hat immer Hunger in der Sendung und hat man mich gefragt, ob ich nebenbei auch noch kochen könnte. Und ich sage, klar, wenn das alles gut vorbereitet ist, easy. Und es war nicht so abgemacht, dass ich anfange zu kochen und wir dann in die Werbung gehen. Und es war echt viel Werbung. Ne? Und es war auch echt für mich immer wieder irritierend. Aber ich fing dann an zu kochen. Und eigentlich war abgemacht, und wenn ich das dann mache, dann gehen wir in die Werbung. Und wir sind nicht in die Werbung gegangen. Das heißt, ich musste mir spontan aus den Fingern saugen, dass ich jetzt neben der Moderation, die mich auch noch Kraft gekostet hat, musste ich anfangen zu kochen. Und die anderen standen auf einmal aufgeregt um mich drumherum, was auch nie abgesprochen war. Sondern die waren dann so, ist der gesamte Kochprozess gezeigt worden. Und während des Kochprozesses wurde das nächste Spiel anmoderiert. Mhm. Ich war aber noch beim Kochen, also es gab kein Ding. Ich wusste, dass jetzt gleich ein Technikspiel kommt, wo ich eine Technik bedienen sollte, die ich nicht beherrsche.
Nämlich?
Man hat mir eigentlich gesagt, es gibt ein, wie heißt ein großes iPhone?
iPad.
Ja, genau. So, es gibt so einen großen Bildschirm und da sind dann selbsterklärende Dinge drauf irgendwie und dann kannst du da auf den Knopf drücken und musst dann das Spiel auflösen. Ja. Weder wusste ich, dass es ein Live-Telefonat ist, noch wusste ich irgendwas, noch wusste ich, wie das Spiel abläuft, weil es wurde immer nur in die Kamera moderiert. Für die RTL-Zuschauer. Ich habe davon aber überhaupt nichts mitbekommen. Keiner von uns. Und wie gesagt, während ich kochte, ging der Umschlag runter und Thomas Gottschalk hat sich dann meine erbarmt und hat dann den Umschlag schon mal an sich genommen, hat schon mal das Regelwerk vorgelesen. Gab nur ein Problem. Ich habe es nicht gehört.
Ja.
Also hatte ich das Regelwerk immer noch nicht. Dann bin ich dann, irgendwann hatte ich mein Essen serviert und wollte sozusagen die Führung wieder an mich nehmen. Und da sagte Barbara nur so, ja, das haben wir schon gehört. Und ich sagte, ja, ihr, aber ich nicht. Und das brauchst du nicht, mach weiter. Und ich sage, ich weiß auch nicht.
Das ist ja warm geworden.
Und da wusste ich so nicht so richtig, setze ich mich jetzt durch und sage, komm, ich lese mir die Regeln durch oder wie auch immer. Das heißt, dieses Spiel ist komplett an mir vorbeigegangen. Trotzdem sollte ich es moderieren und trotzdem sollte ich es auch auflösen. Ich wusste aber nicht, worum es bei diesem Spiel geht. Und dann lag vor mir ein iPhone. Und dann hieß es irgendwie so, gab es irgendwie eine Anordnung, ich bin dann wirklich durcheinander, es gab 3 Spielrunden und ich musste dann irgendwie Auflösung 1, Auflösung 2, Auflösung 3 machen, aber eben nicht so klar kommuniziert, jedenfalls nicht für mich. Und dann habe ich beim zweiten Spiel sozusagen die dritte Lösung schon gezeigt. Gott sei Dank waren die Antworten vorher schon eingeloggt und damit war das Spiel auch schon entschieden. Und da war ich wirklich mal für 10 Minuten echt nervös, also richtig nervös. Da ging mir auch der Stift, weil ich habe überhaupt nicht mehr das gemacht, was ich machen wollte. Ich hatte ein bisschen die Kontrolle über alles verloren und das war mir dann natürlich auch so ein bisschen unangenehm, weil ich fand, das war auch der einzige Moment, wo ich ein bisschen dümmlich rüberkam. Allerdings sagte zumindest Thomas Gottschalk zu mir, ich habe 1 richtig gemacht, ich habe dann natürlich das Spiel 2 aufgelöst und habe dann aber nochmal bei der Dame von der dritten Möglichkeit angerufen und habe mich nochmal entschuldigt. Dankeschön, dass sie jetzt gar keine große Rolle mehr spielt für das Spiel, weil ich es einfach nur verkackt habe. So. Und da sagte er, das hatte Größe, sozusagen in einer Live-Show einen Fehler zu machen und den Fehler, obwohl alle anderen schon durch waren, den Fehler nochmal nach vorne zu holen und sich zu entschuldigen dafür, dass man da Bockmist gebaut hat. Und ansonsten war ich ein okayer Moderator. Also ich glaube, es ist nie aufgefallen, dass ich es noch nie gemacht habe. Ein paar Schwachstellen natürlich, aber ich war jetzt auch, habe mich auch nicht für einen Grimme-Preis angemeldet.
Und hat sich der Günther Jauch im Anschluss gemeldet?
Nein. Da weiß ich auch nicht ganz genau. Es gab eine Situation, da war ich mir nicht sicher, ob das angemessen war oder nicht. Bin ich mir bis heute noch nicht.
Ich weiß, was du meinst.
Wir haben ihn live dazugeschaltet und er sah fantastisch aus. Und es gab ein längeres Gespräch eben über die Corona-Erkrankung, als auch natürlich über die Möglichkeiten, wie wir aus dieser Pandemie rauskommen. Und ich hatte die Anweisung in der Werbepause vorher bekommen, ein bisschen Druck zu machen, dass wir ein bisschen hängen. Ich sollte jetzt angasen.
Ja.
Und für mich in der Wahrnehmung dauerte das Gespräch ein bisschen länger. Und dann sprach er gerade davon eben und rief eben auf, weiter an der Impfung teilzunehmen, offen diesem Thema gegenüber zu bleiben. Und ich fuhr ihm ein, und dann ging er so ein bisschen auf, auch die Politik hat ja in Bereichen versagt. Und dann meinte er, ja auch, seien Sie mir nicht ganz böse, aber ist das nicht eher ein Thema für Stern-TV? Wir machen doch heute Unterhaltung.
Sauber, gut. In seinem Haus.
In seinem Haus, in seinem Job, in seiner Rolle. Und natürlich, und das war so, ich sag mal, vielleicht nicht angemessen, aber irgendwie auch doch. Ja. Also es war genau so ein Spagat, wo ich sage, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich okay war oder übergriffig. Aber und? ich habe so entschieden und ich glaube auch, dass ich richtig entschieden habe. Und wenn er es anders sieht, und ich glaube, weiß es nicht, ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist ihm auch egal gewesen eigentlich. Aber das war so für mich nochmal Gottschalk, Jauch, Schöneberger. Ja.
Was hat denn der Gottschalk dagegen, nach der Sendung gesagt?
Gottschalk, Jauch, Schöneberger, Thomas Hermanns und Michelle Hunziker. Wie viel Moderatoren kennt man noch, die Showformate moderieren? Das sind die fünf.
Ja, und Sebastian Merget.
Und Sebastian Merget natürlich, aber er ist upcoming, Rising Star. Ja. So, und dann stehe ich da und bin da Tim Melzer irgendwie als kleiner, großmauliger Koch. Und das war schon echt, echt krass für mich. Und wie gesagt, Gottschalk hat wohlwollende Worte gefunden. Ich weiß nicht, wie ernst er sie meinte, aber ich nehme sie jetzt mal an, weil wenn er mich anlügt, dann nehme ich die Lüge an, dass ich das sehr gut gemacht hätte und ich mich da überhaupt nicht für irgendwas schämen muss.
Also interessant, nee, das musst du wirklich nicht. Interessant ist auch, Ich bekomme ja, übrigens, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, ich habe ja auch eine Privatsekretärfunktion für Tim Melzer inne, für die ich nicht bezahlt werde, weil es schreiben ja auch ganz viele Leute mir, um mich zu bitten, dir etwas mitzuteilen. Und da ging es tatsächlich auch um, dass viele geschrieben haben, sie haben Tourette-Melzer vermisst an dem Abend.
Weil, ja, lustig.
Also du warst ja, A, hattest du einen Anzug an,
ja.
B, hast du eine Brille aufgehabt, ja. C, trägst du den Scheitel anders,
ja.
D, bist du deutlich dünner, als du es noch vorher gewesen bist.
Ja, ja.
Also du warst im Prinzip Tim Melzer, aber ein anderer Tim Melzer.
Ja, man kann es einfach so umschreiben, das ist wie ein Löwe im Zoo nach der Fütterung. Also ich bin immer noch der Löwe und ich werde immer.
Aber gepöbelt hast du wirklich nicht.
Nochmal, ich war Gastgeber. Es gab nichts zum Pöbeln. Und
bei Kitchen bist du ja auch Gastgeber oder bei
ja, aber bei Kitchen versucht man mir nonstop Dinge mental reinzuschieben, die ich nicht so. Da überschreitet man ständig Grenzen mir gegenüber und da ist dann die Wehrfähigkeit eine ganz andere. Mhm. Ich fand, es gab gar keinen Moment dafür da. Und ich hatte so ein, zwei Momente, da habe ich mir auf die Zunge gebissen, weil ich dachte, boah, der andere Melzer würde jetzt einen raushauen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass auch die Menschen, mit denen ich das gemacht habe, das vielleicht gar nicht honoriert.
Gab es irgendjemand, der Kritik geübt hat?
Oh ja, Fokus Online natürlich.
Naja gut.
Die Sache ist nicht richtig Fehler. Reingekommen, weil das stimmt halt so nicht, sondern die Sendung basiert auf diesem Chaos, das haben die nicht verstanden. Naja. Und Promiwood, glaube ich, hat zwei, drei negative Kommentare von Twitter rausgesucht und hat eine Schlagzeile draus kreiert. Aufstand der Zuschauer, Melzer, der schlechteste Moderator ever.
Geschenkt.
Und da muss ich aber sagen, die Menschen, die haben das Konzept nicht verstanden, wissen nicht, was für eine Herausforderung das ist. Und ich glaube, es sind auch Menschen, die sehr oft selber nichts machen.
Ja, aber das meine ich nicht.
So, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich mich getraut habe. Bin sehr stolz auf mich, dass ich das ganz okay gemacht habe. Wie gesagt, so, ich feiere das nicht komplett ab, aber ich feiere das ab, dass ich es gemacht habe.
Aber gab es irgendjemanden aus dem Kreis von Meinungen, die dich interessieren, die sagten, du, gut, aber schau mal, das war nicht so, oder?
Oh, jetzt will ich nicht sagen, nein, zarte, kritische Töne. So am Anfang hat man dir die Aufgeregtheit angemerkt, dann war dies oder das, da hast du das versäumt, hinten raus vielleicht mal. Aber nee, eigentlich nicht.
Okay.
Also grundsätzlich gab es Zuspruch, weil die Menschen, die davon Ahnung haben, wissen, was für eine Herausforderung das ist. Und da muss ich sagen, eins finde ich auch nicht ganz scheiße. Das war die beste Quote seit mir.
Ja, das habe ich auch gelesen. Das dachte ich auch, ne?
Dachte ich so. Und das war meine große Sorge. Ich hatte vorher eins geguckt. Was war die schlechteste Quote ever bei denen?
Ja,
und das war mein Ziel, dass ich da nicht runterrutsche.
Ja,
das ist dann schon auch so eine öffentliche Hinrichtung und das Risiko gerade bei so einer Live-Geschichte ist. Es gibt viele Sendungen, die werden im deutschen Fernsehen produziert und nie ausgestrahlt, weil die Leistung derer, die da mitmachen, nicht ausreicht. Das
ist aber auch der Vorteil dann von live auf der anderen Seite, ne? Geht dich zurück. Bist du auf den Geschmack gekommen?
Ja.
Ja, cool. Also pass auf, Tim, wir müssen weiterkommen.
Sag mal, wir haben Gäste heute.
Ja, ja.
Aber das musste mal sein, weil das war auch für mich was ganz, 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 ganz Besonderes.
Ja, ist ja gut.
Ganz Besonderes.
Ja, pass auf.
Also wir kriegen hier gerade eine fantastische Torte reingereicht. Toll, vom Jahreszeiten. Also Hotel 4 Jahreszeiten.
Ganz herzlich.
Toll, danke schön. Wow.
Deswegen hier auch jetzt. Ich dachte, das war von einem Podcast davor oder so.
Wow. Pass auf. Ich möchte meine neuen Qualitäten zum Besten geben. Ja. Ich habe es bei Lucky Mauer, ich glaube auch schon bei Johann Lafer leicht angedeutet. Wollen wir uns mal wieder auf die Gäste konzentrieren? Weil es gab ja auch oft Feedback. Und ich finde, wir haben eine so fantastische Gästeauswahl, dass ich das im Nachhinein auch bestätigen kann. Ja, wir haben manchmal bestimmt eine Gesprächsperle liegen lassen. Aber was wir hier immer hatten, war eine gute Zeit mit den Leuten.
Das stimmt.
Wirklich.
Das stimmt.
Und ich möchte jetzt auch die Leute nochmal einladen, die wir nie ausgestrahlt haben.
Also, ja. Ja, okay.
Das ist
also,
bis heute.
Pass auf, Tim. Ja. Ich habe hier eine E-Mail bekommen von Heller Flau. Mhm. Hallo.
Dankeschön für die Torte. Dankeschön.
Ich hätte da eine Frage. Am Ende der Folge 11, welche war das?
Warte.
Nee, Stern-TV.
Ach.
Mit Halaschka. Erwähnte Tim Melzer, dass er in der Spaldingstraße 41 in einer WG gewohnt hat.
Richtig.
Wann war das? Denn ich selber habe dort von Herbst 91 bis Herbst 93 eine Etage tiefer als Carlo von Tiedemann und seiner damaligen Frau in einer Fünfer-WG gewohnt. Es war so eine witzige und schräge Partyzeit dort im Haus, ja. Dort im Haus, an die ich mich gerne erinnere. Ich frage das auch nur aus nostalgischer Neugierde.
Exakt.
War genau die Zeit?
Genau die Zeit. Ich habe Abitur 90 gemacht und bin ein halbes Jahr später, habe dann erstmal ein bisschen auf dem Kiez gejobbt, da habe ich aber noch in Pinneberg gewohnt und bin dann nach Hamburg gezogen. Das war exakt die Zeit. Das war meine erste Wohnung in Hamburg und ich habe meine Ausbildung 92 angefangen und da war ich aber schon da. 92 bis 94, also ich war 91 bis 93, also wir haben gleichzeitig da gewohnt. Sie soll mal schreiben, ob sie sich noch an das versoffene Künstlerpaar aus dem Stockwerk über uns erst im zweiten. Da war so ein besoffenes Künstlerpaar, was sich ganz gerne mal im Drogenrausch auch im Treppenhaus bewegt hat.
Ja? Ja. Gebumst du das?
Ich habe gesagt, ich bin jetzt fürs Niveau verantwortlich.
Ah, herrlich. Willst, was eigentlich? Bist du jetzt auch noch so eitel geworden, dass du keine Kopfhörer mehr aufziehst?
Hm. Ey, weißt du, was nervig ist an der Brille? Mm-mm. Ich muss jetzt einen Schlüssel, Schlüssel, Maske, Papiere, Brille. Das sind vier Dinge, an die ich jetzt denken muss. Und vorher muss ich schon dran denken, mich komplett anzuziehen. Und jetzt hier auch noch Kopfhörer.
Wo liegt deine Brille? Des Nächtens? Nachttisch oder?
Nee, ich ziehe sie aus, sobald ich ins Haus komme.
Ja.
So, das macht mich noch wahnsinnig. Liegt aber auch daran, dass ich sehr viel schmutzige Finger bei mir im Haushalt habe.
Aber wirklich, also eine Brille ist ja auch, also da muss man ja sich wirklich für entscheiden, für ein Modell logischerweise. Und die passt gut zu dir.
Dankeschön.
Also wirklich.
Dankeschön.
Meine ich ernst.
Kommt hier von One Million Dollar Glasses in. Also die
OMG.
Die hat nicht One Million Dollar gekostet, so heißt der Laden einfach nur von einem Stammgast von uns.
Ich trage eine Brille von Hamburg Eyewear, also ein Hamburger. Ja. Und weißt du, wie der Brillenladen heißt, wo ich die gekauft habe?
Ja.
Glasgow. Aber go mit G-O.
Sind die Brillenlinien sind so die neuen Friseure, ne?
Ja, total. Ja. Natürlich. Was würden Sie gern trinken? Ich will eine Brille. Ja, aber was willst du trinken? Unser heutiger Gast mag kein scharfes Essen. Er isst kaum Fleisch und er mag keine Pilze. Dieses Pilzding verstehe ich.
Weiter.
Stimmt, du wolltest dich besser um unsere Gäste kümmern, nicht um mich. Er betreibt mit seinem Bruder und Kollegen insgesamt 7 Gastronomien. Das ist mehr als du.
Betreibt?
Ja. Das ist mehr als du, oder?
Ja.
Aha. Warum sagst du so betreibt?
Ich überlege gerade. 7, weiß ich nicht. Thomas Gottschalk macht ja keine. Ich kenne zu wenig Leute mit Brüdern, also. Das ist mir echt aufgefallen. Aber mach weiter. 7 Gastronomien, ja.
Er kocht sehr schlecht, aber er wohnt in der WG. Er sagt, seine Wohngemeinschaft kocht sehr gut. Nudeln kann er selbst machen. Israelisch findet er auch geil. Er wird aber dort eher Sous-Chef genannt, weil er als Hein Doof den Tisch deckt und den Müll wegbringt.
Ich will niemandem zu nahe treten. Aber
gemein für Sous-Chef.
Nee, das könnte hinhauen. Es ist ein Sohn von Haya Moichu. Also ich weiß nicht, ob die alle kochen können, deshalb meine ich, aber 7 Gastronomien, Brüder, so.
Nee, ist sie nicht.
Nein, ist sie nicht.
Ist sie nicht.
Nein, aber ein Kind, ein Sohn.
Ach so, nee,
auch nicht. Er hat ja 4 Kinder, 4 Söhne.
Ja, pass auf, spätestens jetzt wüsstest du, dass das nicht sein kann, denn der heutige Gast hat mit 27 Jahren bereits promoviert. Widerlich.
Was ist promovieren?
Weiß ich auch nicht. Ich habe es im Internet gefunden.
Studiert.
Also pro ist, glaube ich, eine lateinische Vorsilbe für.
Einen Doktor gemacht.
Und movire ist bestimmt von to move, bewegen, für bewegen.
Promovieren, ist das schon ein Vorschlag oder ist Doktor?
Du bist so dumm. Selbst die Brille macht dich,
dumm,
nicht, macht dich nicht intelligenter.
Du bist so dumm.
Ja. Ja, er ist Doktor.
Krass.
Hättest du Bock auf einen Doktortitel? Gibt es eigentlich einen Koch, der einen Doktortitel hat?
Bestimmt, aber mir fällt keiner ein.
Das wäre doch mal was. Kannst du mal einen Doktor machen?
Fragen wir gleich mal. Doktor in was?
Das sage ich jetzt noch nicht.
Okay.
Er ist, hat seine ersten unternehmerischen Schritte gemacht, indem er Madenrennen veranstaltet hat. Und die liefen so ab. Er ist mit den Angelmaden auf den Campingplatz gefahren in Südfrankreich, der feine Herr. Mhm. Und dann setzt man auf eine Made, und zwar auf die, die am schnellsten durch diese Madenbahn läuft. Mhm. Wer gewinnt, verdoppelt dann den Einsatz. Mhm. Und seine Regeln waren immer 5 Maden = 10 Francs. Und 5 Francs, das war seine Rechnung, deswegen hat er das gemacht, waren gleich 3 Magnum. Also Eis, nicht die Magnumflaschen.
Oh, da scheint er ein bisschen jüngerer Natur noch zu sein, weil so lange gibt es das ja noch nicht.
Was?
Magnum.
Doch.
Quatsch.
Was würdest denn du jetzt schätzen, wie lang? Das google ich mich parallel. Das würde mich aber jetzt auch mal.
Was haben wir denn heute für ein Jahr?
2021.
Dann würde ich sagen ungefähr 2000er.
Okay, Sekunde.
20
Magnum,
Jahre.
Magnum, Eis. Wie sagt man denn?
Entstehung. Herstellungsdatum.
Entstehung. Ursprung.
Nee. Ursprung.
Ursprung. Wir sind. So, wo wird Magnum hergestellt? Hier, in den 1980er Jahren wurde bei der Deutschen Unilever, Eisdependance, Langnese und so weiter, im Jahr 1989 wurde Magnum auf dem deutschen Markt eingeführt. 89. Krass.
Zu früh und noch viel zu lange am Markt.
Was hat es gekostet? Was schätze? Einführungspreis?
1,80.
Ja, 2 Mark.
Siehst du? War von Anfang an teuer. War teurer als Cornetto.
Was war dein Eis?
Brauner Bär.
So, rhetorische Frage.
Brauner
Bär. Schmeckt? Nee, weil es so heißt.
Nee, Brauner Bär. Ich mochte Brauner Bär sehr gerne. Cola mochte ich gerne. Cola Pop hieß es, glaube ich.
Ja.
Weil es aber das Richtige, ne? So, und Dolomiti haben wir auch schon drüber gesprochen. Das mochte ich auch sehr, sehr gerne.
Welche Farbe am geilsten?
Ich mochte eigentlich am liebsten immer grün.
Ich auch.
So, aber so. Ich mochte sehr gerne die, wie heißt sie? Ist es die Königsrolle?
Das, von Langnese?
Ja, so eine ich glaube, es ist Königsrolle. Was ist denn los mit mir heute?
Ach, Twister.
Nein, Twister war schon, da war ich schon groß.
Ist das geil.
Nee, so eine halbe Kugel, länglich, und innen drin war ein Erdbeerkern. Vanille, Schokolade drüber und dann war immer so leicht ranzige Sahne mit Schokostreusel drauf. Und die große Kunst bestand eigentlich immer, sich langsam an diesen fantastisch fruchtigen Erdbeerkern ranzutasten. Also sehr künstlich. Ich glaube, Königsrolle hieß das. Ja, Königsrolle.
Okay. Unser heutiger Gast hat zahlreiche Ticks.
Maracuja-Split fand ich schon kacke. Das war schon eine moderne Erfindung in meiner Welt.
Ja, und kannst du dich noch an Sektcooler erinnern? Das kam nämlich, das war Split nur in Bordeaux-Rot und da war Sekt drin. Das mussten sie wieder vom Markt nehmen, weil die Kiddies reihenweise besoffen wurden.
Krass. Ed von Schleck, es gehört in meiner Erinnerung auch schon zu den neuen Eissorten.
Fällt dir eigentlich noch auf, wie du mich abfertigst?
Ja.
Wirklich.
Aber immerhin biete ich an, wirklich, das ich halte das Gespräch wirklich, am Leben.
Das ist so, wie, als würde man sagen, Schatz, es ist ja nicht so, dass ich dich nicht mehr lieben würde. Du bist mir einfach so egal geworden.
Genau, weißt du, welches Eis ich immer kacke fand? Ha? Immer.
Wen?
Welches Eis ich immer scheiße fand, das so aussah wie Bärchenwurst.
Ja, fand ich auch.
Also jede Variante von Bärchenwurst-Eis fand ich immer nervig. Ob es Biene Maya war, ob es Willi war, ob es irgendwelche anderen komischen Froschgetiere war. Es hat mich wahnsinnig
Kennst gemacht. Du Wayne?
Interessiert's?
Ja, Wayne interessiert. Kennst du Cresta? Das ist Waynes Schwester. So, pass auf. Unser heutiger Gast hat zahlreiche Ticks. Zum Beispiel Türklinke, einer beispielsweise Tür ganz oben. Ich habe keine Ahnung, was er damit meint, da müssen wir ihn gleich fragen. Ist aber auch egal, denn er hat das Renan-Syndrom. Das bedeutet, mal ein Finger oder ein Zeh ist kalt bei ihm und im Winter ist das so schlimm, dass es wehtut. Hast du davon schon mal gehört? Und das gibt es wohl offensichtlich wirklich. Wir machen weiter im Text. Er stellt zunehmend fest, dass er ein sehr kalkulierter Kopf ist, sagt er. Und er hat einen Podcast und durch diesen Podcast hat er festgestellt, dass er nun einen ganz anderen Zugang zu sich selbst hat. Neuer Blick, wie seine Ängste funktionieren, warum er kürzer treten muss und ein ehrliches Umgehen mit sich selbst und mit dem, was er empfindet. So, und jetzt kommen wir so langsam dahin, wo er seinen Doktortitel vielleicht haben könnte.
Sag nochmal was?
Also, er sagt über sich selbst, dass er durch seinen Podcast, den er mit einem unserer Stammgäste übrigens macht, einen neuen Blick auf sich gefunden hat und herausgefunden hat, wie seine Ängste funktionieren und auch, warum er kürzer treten muss. Er ist ein echter Workaholic.
Ja, aber weißt du was, ist er nett?
Nett ist die Schwester von Scheiße.
Nee, aber kann man mit ihm offen reden oder ist das so, muss ich nett sein gleich?
Also
werde ich den mögen oder wird er eher so?
Ja, nee, das Schlimme an dem Typen ist, den mag man.
Okay, weil dann kann ich jetzt schon sagen, sowas nervt mich, wenn das jemand sagt. Ja,
pass, achte auf den ersten Satz meiner Vorstellung. Ja. Geht's genau darum, ich weiß genau, was du meinst. I feel you, bro, I feel you. So, Fun Fact.
Ganz ehrlich. Aber merkst du, normalerweise, ne, hätte ich dir durch die Scheibe schon echt versucht, die Vorderzähne einzudrücken. Ich bin ganz friedlich gerade. Ich bin
ganz friedlich.
Ich muss meine Hormone testen lassen, meinen Stoffwechsel. Das ist irre.
Pass auf, er hat Günther Jauch in Unterhose gesehen. Weil.
Ist er ein Rektologe?
Nee. Viel schlimmer. Der war mit 26 Millionär. Das erste Mal.
Mhm.
So, und jetzt bring das mal mit Günther Jauch in Verbindung, mit der Unterhose. Klingelt nix? Ah, irgendwie macht dich das fast sympathisch, dass du eventuell mal nicht weißt, wer es ist, weil den kennt eh jeder und es wäre eigentlich deiner natürlichen Ignoranz und Arroganz zuzuschreiben, dass du ihn nicht kennst.
Ist es unangenehm jetzt? Also klingelt nicht.
Nee, also für mich ist es nicht unangenehm. Vielleicht findet er es blöd. Vielleicht ist er auch schon weg jetzt.
Zwei, drei Sachen finde ich wahnsinnig spannend und zwei, drei Sachen finde ich wahnsinnig anstrengend.
Wenn ich dir jetzt sage, dass er einen Podcast mit Atze Schröder hat? Nee?
Doch, ich muss mir gerade überlegen, wie der heißt.
Der Podcast oder der Kollege mit dem Atze Schröder? Der Podcast heißt Betreutes Fühlen.
Stimmt. Dann heißt der...
Fangen wir mit Doktor an.
Doktor?
Ja, sehr gut. Was heißt Löwe auf Lateinisch?
Lovando.
Lovando könnte auch ein schönes keine, Eis von Langnese sein.
Wo soll ich das wissen? Wie hatte eine 5 in Französisch.
Wie heißt der Lebensgefährte von der Frau, die in der Immobilienfirma bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten arbeitet? Wie heißt der Typ, dem das Mauerwerk bei GZSZ gehört?
Digga, du erklärst gerade im Blinden eine Farbe mit der Mischung aus zwei Farben. Also
du bist doch jetzt RTL. Du musst doch GZSZ gucken.
Hä?
Leon.
Ja, hab ich doch gesagt.
Nee, du hast irgendwie einen Namen für irgendeinen...
Julian wollte ich sagen, aber Julian. Leon.
Also Dr. Leon.
Dr. Leon.
Ja, und was ist das hier?
Wind.
Sehr gut. Und wenn sich zwei Menschen, die verheiratet sind, trennen, dann...
Windscheide. Scheidung.
Genau, die Windscheide.
Die Windscheide.
Ja, und jetzt machst du mal das UNG hinten weg. Bei der
das
Scheidung.
Scheide aus UNG, wo ist denn da UNG?
Ja, dann lass bei Scheide.
Windscheid.
Ja, genau. Und jetzt alles zusammen.
Dr. Leon Windscheid.
Bitte.
Fantastisch.
Rainer Melzer jetzt mal sagen. Gut, Tim. Den können wir reinholen. Mehr kommt da nicht.
Krass.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt. Kommt er oder ist er weg jetzt?
Ich glaube, der hat sich verzogen.
Hat er sich verzogen?
Ich kennst.
Weiß ja nicht, wie die so sind heute.
Die Doktoren.
Nee, die jungen, diese jungen Influencer-Podcaster.
Das ist kein Influencer. Influencer ist das nicht.
Grüße. In der Tat ein junger Hund. Ein junger Hund. Sehr gut.
Hi. Leon, setz dich. Was das für ein Konfetti ist, das ob das Jubiläums. Ja, wir haben gerade gehört, dass wir 2 Jahre werden.
2 Jahre. Wahnsinn, ey. Da habe ich ja genau das Richtige dabei. Dann kannst du mal sehen, in was für kargen Zeiten wir leben, dass wir einen 2-jährigen Podcast feiern müssen. Also keine Zahlen mehr, kein gar nichts.
Was? Das verstehe ich jetzt nicht.
Nee, dass es damit ist. Ein bisschen Konfetti auf den Tisch.
Okay.
Und eine Torte aus dem Jahreszeiten.
Was soll denn noch kommen, wenn man eine 20:15 Show auf RTL Live moderiert? Also, wir sagen...
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt.
Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. So, und jetzt sitzen wir hier und haben nach 2 Jahren Fiete Gastro unseren ersten Doktor hier, Tim. Und zwar mit Dr. Leon Windscheid, einen Psychologen, einen Autoren und natürlich, das muss man ja heutzutage haben, einen Podcaster. Leon, wie geht es dir?
Blendend, tatsächlich. Ich saß da draußen, es ist ziemlich weird, euch zuzuhören, während ihr über einen so redet. Und den Namen so versucht zu erklären, wie ich das immer im Praktikum am Telefon auch erklären musste. Wind wie der Wind und Scheide ohne E nach dem Motto. Also habe ich mich sehr willkommen gefühlt direkt.
Also ich kenne eine Person, die jetzt den Podcast schon längst nicht mehr hört. Ja? Weil sie, ja, weil sie das Wort SCH mit hasst.
Ah, okay.
Also wirklich hasst. Aber das, es gibt ja so bestimmte Worte, die in einen komische Assoziation aus... Also es gibt bestimmte Umschreibungen für bestimmte Dinge.
Ich finde Scheide richtig geil.
Hör jetzt auf, bitte. Aber es gibt ja auch so Umschreibungen von Flüssigkeiten oder ja. Dingen irgendwie so, die...
Rotz, das klingt schon eklig, ne?
Nee, Rotz klingt geil. Rotz,
nee, finde ich auch eklig.
Ich finde zum Beispiel auch, Grevenbroich klingt sehr eklig.
Ja, also ich aber Sputum ist viel eklig, weil Sputum...
Was ist das denn?
Rotz. Spucke, Sputum.
Ach, das ist das ein Fachwort dafür, oder?
Ja, Sputum, das ist so. Guck das mal bitte nach, weil das klingt nach einer Flüssigkeit voll mit Bakterien ja. und Dingen, mit einem eigenen Kosmos. Ja.
Aber schön ist auch Expektorat, das ist der Auswurf vom deinem eben angesprochenen Sputum. Also das habe ich mir noch aus der Schulzeit gemerkt.
Aber das meint, das ein Sputum finde ich ein ganz widerliches Wort. Das ist so.
Also ich laufe jeden Morgen
Eiter
an der Kinder.
Ist auch ein ekelhaftes
ich laufe jeden Morgen an der Kindertagesstätte vorbei, Eiter. Die heißt Rotznasen. Und ich finde, das ist kein schöner Titel für eine Kindertagesstätte. Schön. Mein Kind ist bei den Rotznasen. Das finde ich irgendwie blöd.
Warum?
Weil eine Rotznase ist doch eher
ist, was willst du wegwischen? Es ist voller Bakterien.
Ja.
Alter, ihr seid beide so zwangsneurotisch.
Ich lebe mit so einem Namen, der hinten dran schon bei scheinbar manchen Leuten Unbehagen auslöst.
In der Anmoderation hieß es ja schon, dass du schon so ein paar Ticks hast.
Ja,
und
diverse.
Jetzt willkommen im Club. Er auch, der beschäftigt sich nebenberuflich mit ICEs. Also das ist jetzt, also euch kann man in dem Gespräch beide nicht
erzählen. Tim, ernst denk an deine Brille und dein neues Du.
Nee, aber ich versuche ja noch die allgemeine Stimmung der Bevölkerung hier aufrechtzuerhalten. Weil wenn sich
wütend.
Weil wenn sich zwei, ich sag mal, Zwangsneurotiker unterhalten, dann verzerrt das gesamte...
Hast du kein einziges Tick? Das glaube ich nicht.
Na, ich habe einen, ich würde da eher die Verantwortung bei mir sehen und würde nicht sagen, das ist kein schöner Name, sondern ich würde sagen, ich mag den Namen nicht so sehr für mich und ich bin irritiert, dass andere Menschen das mögen.
Aha, Gott.
Was weißt du, mehr, das heißt. Mehr Offenheit.
Okay. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden?
Ich
aber,
auch nicht.
Okay,
ich
aber,
auch
nicht. In dem Moment, wo ihr sagt, das ist kein schöner Name, verurteilt ihr Menschen, die ihre Kinder in diese Kita schicken.
Ach so, meinst du
und besorgt ja. sozusagen
Tim, du machst mir langsam wirklich Sorge mit der
Ich sage, ich finde das okay, geworden. Man darf gegen alles was haben, man darf für und gegen alles sein. Aber nicht eine Allgemeinweisheit draus stricken, weil damit werden die Leute dann in eine Ecke gedrückt, wo sie gar nicht sein wollten und das wollt ihr auch nicht. Ihr wollt ja, oder wollt ihr, dass die Kinder in Zukunft zusammengeschlagen werden auf dem Nachhauseweg?
Nee, aber was hast du denn jetzt für einen Tick?
Ich?
Das war doch die eigentliche Frage.
Danke, Leon, ich finde es jetzt schon toll, dass du hier bist.
Also ich entwickle langsam Ordnungstick.
Ja.
Das ist zwar sehr selektiv, aber in bestimmten Bereichen, ich muss momentan wahnsinnig viel fegen.
Also du fegst dann immer so Ecken ja. von Staub. Ja, ja. das kenne ich so. Auch so. Die Fußleisten auch, da oben drauf, yep. wo man mit dem Sauger nicht
also
hinkommt.
Also gerade wo jetzt hier so die Sonne, die ist noch tief, das ist noch eine ja. kalte Wintersonne. Und wenn die tiefer durchs Fenster scheint und dann sieht man eben den Dreck auf einmal auf diesem Holzparkett ganz anders. Und da kann ich nicht sitzen bleiben. Da muss ich mal kurz Handfeger und Schaufel nehmen oder so. Aber ich fege
Staub lieber. Oder Staubmäuse? Staub, weil die sind ja ganz schlimm.
Staubmäuse ist so, das ist für mich schon die, da ist man über das Level schon hinaus.
Da
das
ärgert
ist dann,
man sich.
Das
ne?
ist dann wie Natur.
Das passiert einem Mensch mit Tick ja gar ja. nicht. Der ist ja vorher schon ja. aktiv.
Also das habe ich inzwischen so ein bisschen und generell Packen.
Ich ja, bin packen, ich voll bei dir. Ich hasse Packen.
Ach
so, okay, ich dachte so. Jetzt, du liebst, dass das dann so einsortiert da drin ist, weil ich schmeiße mal alles rein, irgendwie setze mich noch mit auf den Koffer drauf und nee. Nein? Ach, ihr macht das dann so richtig ganz sortiert.
Papiertüte. Es tut mir jetzt echt leid.
Panikattacke.
Wahrscheinlich wird Tim mich jetzt gleich kündigen, aber ich habe sogar Seidenpapier zwischen meinen Dingern.
Nein, aber jetzt du nicht auch? Bei privaten okay. Reisen.
Nein, nein, aber ich weiß noch nicht, wie man es anwendet, aber ich habe sein Papier gekauft, genau dafür.
Tu es. Es ist wirklich es ist grandios.
Geil.
Es
ja, Entschuldigung, kannst du in der Stunde wiederkommen? Wir müssen ein Problem klären.
Nee, aber ich merke, das ist genau der
du,
Zeitpunkt, wo hier ein Psychologe in eurem Podcast
ja, weißt
geht,
du, was da nicht passiert?
So heftige Schäden.
Durch das Seidenpapier passiert nicht das hier. Gepackt, zugemacht, hoch.
Oh.
Passiert nicht mit Seidenpapier.
Das ist genau der Moment, den ich hasse, Leon. Also ich packe gerne meinen Koffer ja. ne, und gerne auch nach Farben. Und ich habe ein System.
Ja.
Es ist so weit, dass wenn ich mit meiner Familie verreise und ich habe den Koffer gepackt, der ist noch offen und jemand kommt, kannst du das noch mit einpacken? Geht da kriege ich eine mittlere Panik. Da kriege ich einen trockenen Mund schon allein bei dem Gedanken,
ja.
weil jetzt mein System unterbrochen. Es ist irrational Und dann gibt es den einen.
Das ist ja das Gemeine an Ticks, die sind ja immer irrational.
Ist es?
Ja, sag mir mal einen rationalen Tick. Ich habe noch gerade von Leuten gehört, die sind mit sowas tatsächlich wir machen es ja jetzt ein bisschen im Bereich, wo man auch sagen würde, es ist jetzt nicht klinisch, würde es jetzt nicht in Therapie gehen mit.
Nein.
Ne? Aber wenn wir Leute haben, die wirklich nicht mehr aus dem Haus können wegen Händewaschen, die sind ja gerade massiv belastet, weil alle sagen, wasch dir dreimal am Tag die Hände und du denkst eigentlich, ich will genau das lassen.
Aber es gibt einen ganz komischen Moment beim Reisen bei mir und das ist das Irrationale eigentlich. Ich hasse es, den Koffer zuzumachen.
Ja.
Und aufrecht zu stellen.
Ja, das
mache ich wirklich echt in der Minute, wenn ich das Haus verlasse.
Ich auch.
Keine Sekunde früher.
Okay.
Ja, ich auch.
Ich kann das nicht 10 Minuten früher machen. Ich muss im Rausgehen sein, damit ich den Koffer schließen kann und aufrecht stellen.
Sonst mental die Hemden schon sacken langsam und...
Ja, passiert euch mit seinem Papier nicht.
Dann hast du 24 Stunden Anreise. Das ist so
passiert dir alles mit seinem Papier nicht. Und weißt du, wer mir den Trick verraten hat? Ingo C. Peters.
Ich weiß, bei dem habe ich ja einen Kofferpackkurs gekriegt.
Ach wirklich?
Ja, ja.
Ach, den habe ich, nur den Tipp bekommen.
Er hat mir sogar
das ist
ganz
gemein.
Nee, zum Geburtstag, ganz süß, hat er mir einen Kofferpackkurs geschenkt und hat mir alle Utensilien geschenkt, die man benötigt, um einen intelligenten Koffer zu packen. Also ich könnte rein theoretisch in meinen Koffer 36 verschiedene Koffer packen, damit auch alle Sachen, weil das macht mir auch ein bisschen wuschig. Also gerade auf der Rückreise, wenn du jetzt, ich sag mal, so halb getragen bist und das so ist es so sauber und, das, und dreckig ist im selben Fach.
Okay, das ist auch schäbig. Aber da reicht doch eine, so einen Jutebeutel mitzuhaben oder so dieses Fach, wo sonst die Hemden reinkommen.
Was ist dein Tick nochmal?
Mein Tick ist Türen in ICEs.
Ja, bitte.
Also da wäre ich der allerletzte, der ohne, ich habe immer so mehrere Papiertücher. Eins nehme ich, um diese Klobrille hochzumachen. Dann brauche ich aber eigentlich schon ein zweites, um dann diesen Wasserhahn anzumachen, weißt du? Und noch ein drittes, um die Türklinke aufzumachen. Und manchmal fällt mir dann eins runter und dann hast du plötzlich keins, um ein neues zu ziehen.
Hölle. Ich habe neulich drüber nachgedacht, ganz interessant.
Das ist schön, dass du schon mal sagst.
Ne? Nein, aber vielleicht ist das dieselbe Problematik. Es gab doch neulich so einen Shitstorm, weil da Männer für Frauen Pinky Glove erfunden haben. Ne? Und es geht ja eigentlich um Hygieneartikel. Und ich habe dann drüber nachgedacht, so was dürfen Männer denn erfinden? Und ich habe ein Problem, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet. So, wenn du auf eine öffentliche Toilette musst. Ich bin eigentlich ein Heimscheißer. Aber wenn du auf öffentliche Toilette musst, weil du bist auf Reisen unterwegs oder sonstiges, dann neige ich dazu, Papier hinzulegen.
Selbstverständlich.
Ja. Dann setzt du dich aber rauf und es ist ein Windzug. Dann weht das vielleicht so ein bisschen hoch.
Ja.
Und dann spürt man an einer kleinen Stelle so ein bisschen was Kaltes, was hochgradig unangenehm ist. Was ich aber noch viel schlimmer finde.
Ich weiß, was kommt.
Wenn du dich hinsetzt, ja, und dein Penis berührt die Brille. Im Innenbereich.
Ich dachte jetzt, wenn du merkst, dass die Klobrille noch warm ist, weil jemand drauf...
Nein, das ist widerlich.
ganz widerlich. Obwohl ja klar ist, dass vorher jemand drauf saß, aber dieses plötzliche Bewusstwerden, wie nah der dir ist, durch die wahrgenommene Körperwärme, erhitzte Atome, die der zurücklassen
hat. Wie lange hat er da sitzen müssen, dass die Schüssel warm wurde? Nee aber diese, wenn der Penis ganz leicht, die Penisspitze ganz leicht den Ring benutzt, also er betrifft, so ganz, ganz leicht. Ich meine, man klemmt sich schon alles weg und so und man versucht sich auch nicht hinzusetzen. Nichtsdestotrotz mit dieser Papierlöhe und dann weht das und dann hast du so ganz so fingernagelgroßen Kontakt. Boah, da schaudert's mich immer.
Und kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr reinkommt auf die öffentliche Toilette und ihr stellt euch ans Pissoir und ihr bekommt mit, dass da offensichtlich gerade jemand ein größeres Geschäft erledigt, dass ihr euch für denjenigen denkt, ich gehe jetzt lieber raus, weil der will ja...
Ja, ich schäme mich dann auch.
Genau. Und dann denke ich mir, bevor der nicht richtig abdrücken kann, gehe ich lieber.
Das finde ich aber nicht in Ordnung. Also grundsätzlich verstehe ich das. Ich würde nur sagen, aber das Geschäft ist eins der natürlichsten Elemente, was wir alle machen müssen.
Aber als Tickmensch, aber das ist ja bei ganz vielen Sachen so. Das ist ja im Prinzip, das war ja genau das Thema auch bei den Periodehandschuhen, dass du halt sagen könntest, wir wollen doch da mal aufräumen und aufklären. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass da dieses Unterdrücken und Tabuisieren und so mal wegkommt. Aber es gibt bestimmte Sachen, da bin ich sehr froh, dass das so eine Etikette unterliegt. So Furzgeräusche und Klo, ich kann das gar nicht.
Würdest
gar
du, nicht. Also ich bin ja auch so ein Mensch, denn also in den Hotels jetzt mit den offenen Bädern, das mag ich nicht so gerne.
Nee, stimmt auch nicht.
Also Zimmern oder?
Naja, also es war, ich bin mit, wenn ich auf Reisen bin und da ist eine weitere Person im Zimmer, dann gehe ich runter in die Lobby und gehe da kacken. Natürlich. Also weil ich diese offenen...
In der Lobby oder in die Toilette?
In die Toilette.
Ich
mag so, also nee, bestimmt
auch.
Bestimmt, wenn es sich nicht verändern lässt, gar kein Problem.
Ja, und überhaupt einmal
aber
sind
das ist doch der Punkt. Das ist ja
aber
es
eine
ist
komplett
natürlich,
Aufgabe.
Ne? Aber genau, es hat noch trotzdem, braucht so dieses... ganz bisschen braucht,
finde ich. Aber deshalb vielleicht an die Jungs, an die Erfinder von Pinky Glove, erfindet doch so eine Penisstulpe auf öffentlichen Toiletten, dass sie nicht mehr in Kontakt mit der Brille kommt.
Ja.
Tim, das die steckt man sich danach dann in diese Feuerzeugtasche der Jeans.
Und eine ganz kleine Stulpe bitte für Herrn Melzer herstellen. So, neben Leon Windscheid will man auf einer Party nicht stehen. Erinner dich, was ich dir sagte, was am Anfang jetzt kommt. Ja, genau, okay, deine okay, Gedanken.
Jetzt kommt's.
Neben Leon Windscheid will man auf einer Party nicht stehen. Sagtest erstens, er ist jung, 32 Jahre. Zweitens heißt er nicht Leon Windscheid, sondern Dr. Leon Windscheid. Und drittens ist er Millionär. Was macht man also mit so einem, der auf der Party in der Küche neben dir steht?
Wichtige Frage. Einkommensmillionär oder Besitzmillionär?
Ja, ganz, jetzt ganz mal wichtig. Schnauze. Was da macht
spricht,
man?
Da spricht ein Profi.
Ja, oder ja. Mehrfacher Millionär ja, spricht er.
Mehrfacher
Was macht man also mit so einem, der auf einer Party in der Küche neben dir steht und dich auch noch freundlich fragt, ob er dir ein Bier mitbringen soll? Tim würde sagen, eins auf die Fresse hauen natürlich. Hä? Ich sage, der alte Tim. Der alte Tim.
Ich würde sagen, Gin Tonic, bitte.
Ja. Ich sage, frag.
Trink doch kein Bier.
Ich sage.
Dann will ich eine langweilige Geschichte über Narkolepsie anfangen. Wirklich, ich hab scheint so. Und damit scheuche ich. Ja, gut. Genau das erzähle ich nämlich damit. Dann kommen die Leute nie wieder.
Was habt ihr eigentlich so für Durchhörquoten
von der,
hier bei euch?
Von der vierten Stunde sagte Tim noch, Sebastian und wir lassen jetzt auch den Gast ein bisschen mehr zu Wort.
Ich habe das da draußen gehört. War es eine Viertelstunde? Ich dachte eine halbe.
So, auf die Fresse. Und ich sage, fragt ihn, was aus der Million geworden ist, die er bei Wer wird Millionär gewonnen hat. Denn was? Dann wird es endlich menschlich. Und Dr. Leon Windscheid wird erzählen, dass er die Million verprasst hat. Nach gerade mal einem Jahr. Was für ein Loser, der an dieser Stelle glaubt, dass hier sinnloses Verprassen der Fall war. Leon, ich lasse den Doktor jetzt mal aus Respekt den deutlich älteren und deutlich weniger akademisch ausgestatteten in diesem Raum weg, erklärt die hohen Ausgaben am liebsten so. Mit 26 Jahren 1 Million Euro netto über den Kopf geschüttet zu bekommen, ist natürlich ein ganz großes Glück. Das Wichtigste war, dass mir dieser Gewinn die Angst genommen hat, mich selbstständig zu machen. Ich habe das Geld in ein Haus und die MS Günther investiert und ein Jahr nach dem Gewinn habe ich nichts mehr auf dem Konto gehabt. Heute, 5 Jahre später, ist der Ex-Millionengewinner Podcaster, aber vor allem Psychiater und Autor. Und im Zusammenschluss der zwei letztgenannten Persönlichkeiten, Autor und Psychiater, tritt er ganz aktuell in seinem Buch als eine Art Reiseleiter auf, der durch unser inneres Leben führt und darüber geschrieben hat, dass der, der Mensch sein will, vor allem eins können muss. Merkst dir, fühlen. Denn obwohl Gefühle unser Leben bestimmen, wissen wir wenig über sie. Am Ende seines Buches, sagt Leon, gewinnen wir ein neues Verständnis von uns selbst und verstehen, wieso Fühlen unsere größte Stärke sein kann. Nun ist Leon also hier und wir werden ihm heute vor allem auf den Zahn fühlen und herausfinden, was Gefühle eigentlich mit Essen und Trinken zu tun haben und natürlich, ob Tim wirklich 10 Kilo abgenommen oder es sich am Ende doch nur danach angefühlt hat. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, Dr. Leon Windscheid. 12 Kilo? Mhm.
12 Kilo.
Spannend.
Mich hat jemand gefragt zum Thema Privatsekretär, ob du sagen, ob ich ihm sagen könnte,
ganz
wo
geil,
du
wie du gerade unseren Gast
hast.
Begrüßt und dann sofort wieder auf uns kommst.
Ist das Werbung?
Wer ist der Ich-Bezogene? Hallo Leon.
Hallo, schön hier zu sein. Siehst toll aus, Tim. Dankeschön. Ich hätte gedacht 20 Kilo, aber vorher warst du ja auch schon...
Nee, vorher war ich Möppel. Ja, aber als, nochmal, ich habe mich grundsätzlich wohlgefühlt, aber es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, nö, jetzt auch nicht mehr so, Und
dann sag mal Eckdaten, wie groß, wie schwer warst du denn?
1,81, 109 Kilo.
Oha.
So, und, ja, ist super. Und ich habe mir immer so, ich mache mir so Wohlfühlgrenzen.
Ja.
Und da lügt man sich über die Jahre ja an, aber das macht man ja auch, damit man sich wohlfühlt. Das finde ich auch wichtig. Und ich hatte immer die 110, solange die 110 nicht wackt, ist alles in Ordnung. Aber ich habe mich sehr deutlich darauf hingearbeitet. Das heißt, man pendelt doch immer so 2 Kilo, ne, mal hoch, runter. Und es gab kein Pendeln mehr. Es ging immer nur ein Zittern nach oben so lange. Ja, und da habe ich gedacht, jetzt ist gut. Und da ich selber mich ganz gut kenne, mich sehr gut fühle und mich sehr gut spüre, habe ich gedacht, dann gehst du mal ein bisschen hier in so eine Art Betty Ford Klinik, also im Lanzerhof war ich und habe wirklich so 9 Tage Hartfasten gemacht.
Ach so.
Um das anzuschieben,
okay.
Um die erste Motivation zu haben, ersten Erfolge auch schnell zu haben und das war gut. Und jetzt kommt jetzt...
Ich bin aber jetzt schon direkt total gespannt, weil ich eben schon erstmal danke für die kleine Autobiografie zum Anfang und dieses Thema mit dem Fühlen, was du angerissen hast, weil du hast gerade direkt gesagt, du bist jemand, der sich total fühlt und sich da so wahrnimmt, weshalb ich heute Cliffhanger sehr gespannt bin, weil ich da auch ein paar Fragen an dich habe.
Ich auch.
Aus der Vergangenheit und
ich auch.
Mich das total interessiert. Mich erstmal riesig freue, hier zu sein. Danke für die Einladung, dass ich hier beim Jubiläum sein darf. Super. Leute, ist mir
dann
fest.
Lasst uns doch direkt in Media Res gehen.
Wollte ich gerade sagen, nach dem ganzen Quatsch, den er da gerade erzählt. Bitte. Ne? Diese blöden, ich
muss
doch immer
was sagen, Tim.
Okay, gut.
Bitte.
Musst du jetzt was sagen?
Ja, bitte.
Okay, entschuldige.
Hör doch mal auf. Ich muss mich noch bei Leon entschuldigen. Ich hatte Leon nämlich früher eingeladen. Und er hatte sich auch darauf eingestellt. Und es tut mir wirklich leid, dass das nicht so geworden ist, wie es war. Deswegen bist du jetzt heute hier.
Und sehr gerne.
Weil, wen wolltest du lieber haben?
Atze Schröder.
Soll ich die Wahrheit sagen?
Ja.
Du hattest keine scheiß Zeit.
Ja, aber das wusstest du ja vorher.
Nee, Andrea rief mich zu einer unchristlichen Zeit an und sagte, hier, Podcast mit Windscheid, nope. Dann habe ich gesagt, das geht nicht, weil ich habe Leon was erzählt, versprochen, weil er zu der
ich
Zeit auch...
Ich würde sagen, dein Wetten, das.
Ja, so. Also, was ich sagen wollte, Leon hat aktuell sein Buch rausgebracht, Besser fühlen, und darum...
Bestes da, Timing da denn
geht
dafür?
Es, da geht es natürlich okay. um das Thema Fühlen, logischerweise, ja. und auch um das Thema Essen und Hunger und so ja. weiter und so fort. Und deswegen
jetzt verstehe
möchte
ich, auch die
ich
Liste.
Gerne... diesen wunderbaren Podcast heute mit der Frage eröffnen an Dr. Leon Windscheid. Sag mal, Leon, was ist Hunger eigentlich? Wie funktioniert das? Dieses Biest, Tim Melzer, okay. nee, wir können jetzt gar nichts, was Tim Melzer über all die Jahre auf die 110 Kilo gebracht hat. Und Tim hat das ja oft schon erzählt, warte mal, dass er nachts aufsteht, nicht nur einmal, oder aufstand und gefressen hat.
Das ist auch fies.
Ja gut, das ist ja relativ einfach zu erklären.
Ja, ja, jetzt, aber wir können es ja mal von einem Doktor erklären.
Erstmal ist sehr viel Streit, hätte ich fast gesagt, aber Diskussion entbrannt, als ich gesagt habe, das Hungerkapitel wird eins der 10 Gefühle, die ich im Buch behandle, weil es sofort vom Lektorat und Co. hieß, ist doch kein Gefühl. Hunger ist doch so eine Art mechanische Reaktion, ne? Magen leer, Hirn springt an, wie die Reserveleuchte im Auto. Oh, jetzt kommt prompt Essen. Timing.
Das ist aus der Falafelbude ja, hier von deiner Straßenseite.
Hat sich der Gast gewünscht, kein Scheiß.
Sag mal, warum ist da immer so viel los?
Wo?
Auf dieser bei dieser Falafelbude okay. da, also, weil die gibt es schon seit 1000 Jahren, aber seit 2 Monaten Geil. Stehen die Leute da Schlange.
Vielleicht, weil es so fantastisch riecht. Also, das, was hier hochweht, macht mich schon ganz hart.
Kreuzkümmel. Gut, ich kann essen, du musst reden.
Genau, also. Die Idee, dass du Hunger eben auf so eine mechanische Weise betrachtest, das ist in erschreckend vielen Medizinbüchern immer noch zu finden und die Leute denken eben, da ist der Magen leer, jetzt kriege ich Hunger oder ein Glukosewert fällt unter irgendeine so eine rote Linie. Also springt im Kopf die Reservelampe an, nachschieben. Aber mal in die Realität geguckt, sehen wir ja, dass, vielen Dank, Hunger vollkommen anders funktioniert. Nämlich als Gefühl und eben nicht so rational. Also nicht, dass da irgendwas unter einen Wert fällt und du Nachschub brauchst. Und da gibt's dann eben die psychologische Betrachtung von Hunger und die sagt eben nicht, dass das so eine rein körperliche Reaktion ist, sondern etwas, was massiv in unserem Kopf gesteuert wird und das ist heute die wissenschaftliche Betrachtung, was durch Anreize motiviert ist. Und diese Anreize können ein leerer Magen sein. Kennen wir alle, du gehst 6 Stunden wandern oder warst den Tag Skifahren, da hast du Kohldampf und das ist ja ein total geiles Gefühl, finde ich zumindest. Wenn du merkst, ne, du hast hier jetzt richtig Hunger angearbeitet durch irgendwelche sportliche Betätigung. Du kennst vielleicht aber auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, diesen Moment, du sitzt im Kino, es ist Werbung, und du bist komplett mit diesem Popcorn beschäftigt und denkst, ey, die haben jetzt schon diese riesen Eimer rausgebracht und es reicht trotzdem nicht, um die Werbung zu überbrücken. Du isst das auf. Unabhängig davon, wie viel du zum Abendessen hattest, unabhängig davon, wie viel Hunger du wirklich hast, du haust das weg. Vielleicht bei Liebeskummer fängst du an zu essen gegen den Frust. Vielleicht aus Langeweile auf einer Reise fängst du dein Proviant an zu essen, bevor das Auto losgefahren ist. Und deswegen ist erstmal ganz wichtig, Hunger als Gefühl zu betrachten und nicht als irgendeinen stumpfen...
Zu betrachten oder zu akzeptieren?
Kannst du beides nehmen. Ich würde, ja, akzeptieren gefällt mir noch besser. Zu akzeptieren und nicht als einen stumpfen Mechanismus, an dem du eh nichts ändern kannst.
Was ja deine Lebensversicherung als Restaurantbetreiber ist.
Ich habe Mund voll, ich würde jetzt gerne weiterhören.
Ist auch gerade so ruhig.
Ach, das war's. Und darüber, über die 2 Sätze kannst du
ganz und damit schreiben.
Oder kommt da noch was?
Ey, mich wurde hier vorher gebeten, nicht ganz so lange Antworten zu geben, weil du schon immer so viel redest. Spannend.
Ich versuche gerade Kontext
zu geben. Sehr gut.
So, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wie die meisten Menschen Hunger betrachten, ist jetzt meine Wahrnehmung, dass wir... wenn ich mit so Leuten rede, aus meinem Umfeld, auch an mich selber in der Vergangenheit denke, dass man den Hunger sehr feindlich betrachtet, weil man sagt, naja, ich bin so dick, weil der Hunger mich nachts an den Kühlschrank treibt, weil ich irgendwie Zeug in mich reinschaufel, was eigentlich nicht gut wäre. Oder man isst bestimmte Sachen, um zu sagen, ich will Cholesterinwert senken, eine bessere Haut haben, mehr Haare, was es da für so absurde Ideen alles gibt. Und das finde ich halt einfach ist ein fataler Gedanke, weil du im Prinzip immer mit Hunger diese äußere Hülle Körper verbindest und nicht guckst, was das sonst mit dir macht. Und wenn ein Gefühl aber jetzt der Hunger ist und damit aus unserem Kopf kommt, na, dann sollte ich auch mich fragen, was wird dieses Gefühl denn wiederum mit meinem Kopf zurückmachen? Und da gibt es Wechselwirkungen, die so krass sind, das hätte ich persönlich vorher nicht gedacht. Das geht weit über das hinaus, was man bei Darm mit Scham lesen kann, dass irgendwie der Darm auch was mit deinem Kopf zu tun hat. Das geht so weit, dass unsere Stimmung, dass unsere Konzentrationsfähigkeit, unser Schlaf und selbst Depressionen mit dem zu tun haben, was in unserem Magen landet.
Aber wie kann es denn sein, dass jemand wie ein Fernseher-Star-Koch Tim Melzer, der sich von Beruf her mit Essen auszukennen scheint, nicht so weit denken kann, dass er sagt, eben nachts nicht mehr aufstehen und essen, ja, das weil ist
genau,
nicht gut.
Genau, das ist das Problem. Und das schön, dass du es auch so sagst, weil das ist, glaube ich, der Trugschluss in vielen Köpfen.
Ja, ja.
Wenn du den Hunger versuchst, rational zu packen und dir sagst, wie kann das eigentlich sein, dass ein kluger Kopf und jemand, der sich mit Ernährung sehr gut auskennt und sich damit sehr viel beschäftigt, wie kann das sein, dass er seinen Hunger nicht im Griff hat? Wer hat seine Gefühle im Griff? Der Anspruch, unsere Gefühle kontrollieren zu können, ist erstmal ein sehr holder, aber es ist eigentlich ein unmöglicher. Du kannst mit Gefühlen umgehen lernen und du kannst einen Einfluss auf deine Gefühle nehmen. Aber dass ein Gefühl erstmal da ist, wie eine Angst, wie eine Wut, wie eine Traurigkeit oder wie ein Hunger, das ist oft etwas, was von außen mit ausgelöst wird, was in deinem Kopf dann seine ganz eigenen Bahnen nimmt und wo du dann nicht mehr einfach sagst, ich bin ja so rational, ich wollte ja weniger essen oder ich wollte mich gesünder ernähren, lieber Hunger, hab mir gefälligst zu horchen.
Was?
Ja, du guckst sehr kritisch. Ist das das Essen oder sind das die Aussagen oder ist das Interesse?
Ich denke die ganze Zeit drüber nach, ob ich höre ja gerade das erste Mal davon, weil es tut mir leid, ich habe das Buch nicht gelesen, ob Hunger ein Gefühl ist. Ich glaube, ja, ich würde sagen, Hunger ist ein Gefühl. Was mich daran jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen gestört hat, war so eben, das war so ein bisschen die Klammer zum Schluss, dass wir eben sagtest, ja, wir haben keine Kontrolle über unsere Gefühle, deshalb haben wir auch keine Kontrolle über den Hunger. Das ist richtig, das glaube ich, weil ich glaube, Hunger ist eine Art von Gefühl und eben kein mechanischer Vorgang, das Körperzittern, ja. Das schwindlig werden, das Flecken vor den Augen, ich fühle mich heute nicht. Das ist eine Konsequenz eines nicht befriedigten Gefühls namens Hunger, was man dann aber eher dann als Nährstoffaufnahme und Verwertung sehen sollte. Was mich dann gerade noch so ein bisschen irritiert, als ob es denn darüber eine Weisheit gibt. Und da bin ich ja sehr kritisch, weil du das generell Ratgeber über Gefühle halte ich für wahnsinnig dumm. Ich glaube, dass das ähnlich wie Religion ist, ist es gut, dass es sowas gibt und auch, dass die Leute das brauchen, um sich eine Orientierung zu verschaffen.
Ja.
Wenn sie sich aber Antworten erhoffen, dann ist das nicht in Ordnung in meiner Welt, weil dafür gibt es zu viele, ich meine, du kennst auch unsere Freunde, unsere Leute und alle können von Gefühlen reden, weil wir haben hoffentlich die meisten, haben Gefühle und die Ratschläge können da nur Hinweise geben zur Orientierung, vielleicht so kleine Bojen, aber die Strecke muss man komplett selber finden. Und da bin ich so bei Emotionsratgebern, auch gerade bei dem Thema Hunger, oft sehr skeptisch, weil ich habe in den letzten 5 Wochen 12 Kilo abgenommen. Würde ich mich jetzt dazu berufen fühlen, einen Ernährungsratgeber herauszugeben? Fuck no. Also ich bin jetzt gerade wirklich in einer Zeit, wo ich jeden Euro gebrauchen kann.
Also du sprichst mir komplett aus der Seele, weil erstens würde ich das auch niemals tun. Zweitens würde es mir gar nicht zustehen, einen Ernährungsratgeber zu schreiben. Kann ich nicht, habe ich null Ahnung von. Und drittens, und das ist für mich eigentlich das Schönste, was du gerade aufmachst, die Idee zu sagen, hier kommt die Weisheit für eure Gefühle, hier kommt das Patentrezept, die Wunderpille oder der Ratgeber mit der 10er-Checkliste, mach das und du bist deine Angst los. Bullshit, Leute. Wenn ihr über sowas stolpert, tretet jetzt in die Mülleimer und macht an diese Leute, die sowas verbreiten, immer die große Klammer, ey, das sind irgendwelche, keine Ahnung, geldgeilen Gurus, die Scheiße verzapfen und gucken, wie sie die vermarkten können.
Ja.
Never, ever, und das ist das hoffentlich weit entfernteste von dem, was dieses Buch geworden ist, weil das nie mein Anspruch ist, zu sagen, hier kommt der Rat und mach es so. In diesem Buch findest du keine Imperative, findest auch keine To-Do-Listen. Es ist kein Ratgeber schlichtweg. Es ist ein Sachbuch und ich bin losgezogen und habe auch nicht gedacht, was weiß ich selber über Hunger oder was kann ich aus meiner 12 Kilo Abnehmerfahrung da reinschreiben, sondern was wissen die weltweit größten Forscherinnen und Forscher auf dem jeweiligen Gebiet des Gefühls zu ihrem aktuellen Kenntnisstand? Das ist zum Teil dann sehr kompliziert. Also ich habe bei der Doktorarbeit, die ich geschrieben habe, selber mit tollen Forscherinnen aus ganz verschiedenen Ländern zusammenarbeiten
können.
Worüber
hast du die geschrieben?
Frauen in Führungspositionen. Also die Wahrnehmung von Frauen in Führungspositionen. Wie sieht man die?
Und
wie stellen Unternehmen das gerne dar, aber wie ist es in Wirklichkeit nicht? Und da ist es so, dass du bei Studien immer auf Englisch arbeitest, dass das mit sehr vielen, sehr komplizierten Statistiken voll ist, dass Experimente komplex sind und so weiter. Wissenschaft ist nicht einfach und nicht für Laien jetzt gemacht, dass die sagen, ich setze mich damit auseinander und lese Primärstudien. Wann habt ihr eure letzte Studie bei Google Scholar gelesen?
Vor 3 Wochen.
Ja, okay, das ist wahrscheinlich noch überdurchschnittlich, aber die meisten,
Moment.
Ihr lacht, das war ironisch. Das wahrscheinlich
waren,
noch
nie. Noch 4 Wochen. Das waren noch 4.
Aber kommen wir mal drauf.
Aber lass mich das noch kurz ändern, sagen, weil der ganz wichtige Punkt
guter ist, Gast,
Leute, aber das ist mir echt essentiell wichtig und ich bin dir dankbar, Tim, dass du es so kritisch sagst, weil ich auch das so oft sehe, diese Guru-Scheiße und ESO-Kacke und irgendwelche Tanten, die dir was verzapfen, das macht mich sauer.
Und Onkel.
Wissenschaft funktioniert anders. Wenn ich beispielsweise etwas über Angst lernen möchte, und ich hoffe, dass wir gleich auch darüber reden, nicht nur über Hunger, weil Angst ganz viel mit uns als Organismus auch zu tun hat. Wenn ich was über Angst lernen möchte, dann gibt es Studien, die zum Beispiel zeigen, pass mal auf, es gibt ja Menschen, die haben Angststörungen, die kommen nicht mehr aus dem Haus, die haben vielleicht so eine Angst davor, irgendwie negativ bewertet zu werden, dass die sich einigeln. Es gibt Menschen mit Depressionen, wo Angst eine große Rolle spielt. Und da gibt es Forschung, die zeigt, was kann man denn dagegen tun? Wie kann man damit umgehen lernen? Und das kann man auch als Laie anwenden und das kann man auch als jemand anwenden, der keine Angststörung hat, weil man vielleicht sagt, ich habe auch Ängste im Leben. Erzähl mir doch mal wissenschaftlich, was es dazu gibt. Und das finde ich ist völlig legitim. Und dann zu sagen, ey, ich habe mit Starforschern aus Harvard gesprochen, aus Singapur, aus Bogota, aus zig Ländern, aus zig Städten und du merkst einfach, ey, die haben Sachen, die uns helfen können. Da leuchten mir die Augen und dann vergrabe ich mich tagelang in Studien und Meta-Analysen und Experimenten, trage das zusammen und schreibe so auf, dass du es verstehst und glaube, dass du dann genau diese Eckpunkte für deinen Weg bekommst. Und wie du den bestreitest, up to you.
Dann fange ich jetzt die Frage so an. Denn ich habe das gerade hingeschoben bekommen von Sebastian. Das Artikel in die Buch, was du gemacht hast. Da. Gelbe Sub, das der. Wow, Alter.
Das ist die Köfte.
Das ist Köfte, genau. Das Kapitel, so da kommt das her. Das Kapitel in deinem Buch zu dem Gefühl Hunger heißt gelbe Suppe fürs Gehirn, zurück zu einem gesunden Hunger. Wenn ich jetzt sage, Hunger ist ein Gefühl und ich glaube, oder ich folge dir jetzt, warum muss ich zurück zu einem gesunden Gefühl? Also inwiefern ist es kein gutes Gefühl? Und was macht gelbe Suppe?
Fangen wir mit der gelben Suppe an, weil die ist eigentlich das für mich auch Spannendste daran. Und da kann man, glaube ich, sehr schön hoffentlich nachempfinden, was ich gerade beschrieben habe mit der Forschung. Hm? Emma Ellen Verco ist eine Mikrobiologin aus Kanada. Mhm. Die gehört zu einer sehr kleinen Gruppe, die gelbe Suppe erforscht. Mhm. So, die gelbe Suppe ist steinalt. 4. Jahrhundert in China hat der Arzt Ge Hong etwas herausgefunden. Todkranke Leute kann man mit der gelben Suppe heilen. Mhm. So, was ist die gelbe Suppe? Die gelbe Suppe war so eklig, stank so abartig.
Sekunde, hast du eine Vermutung, was die gelbe Suppe ist,
Tim? Gut. Nee, okay, dann guten Appetit erstmal weiter. Die war so ekelhaft, stank so ekelhaft und war auch nicht wirklich gelb, sondern eher bräunlich, dass man sehr schnell gesagt hat, die verschwindet wieder von der Bildfläche, obwohl die extrem effizient war, extrem geholfen hat.
Aber marketingtechnisch schwer zu
finden. Marketingtechnisch schwer. Und die gelbe Suppe waren Stuhlspenden. Auf gut Deutsch, ich nehme die Kacke von einem gesunden Menschen, liegt ja auf der Hand, rühre die an, bis da so ein bräunlicher, gelblicher Brei draus geworden ist und verabreiche die dann Menschen mit Durchfallerkrankungen. Und das war so effizient.
Von anderen Menschen.
Also sag mal, du hast Durchfall und ich nicht, vereinfacht gesagt. Dann würdest du jetzt meine Kacke essen und plötzlich wäre dein Darm wieder im Gleichgewicht, weil wir mit unserem Stuhlgang einen Teil unseres Mikrobioms, diesem bunten Zoo im Bauch, ausscheiden und offenbar diese Vielfalt an Tierchen dir jetzt wieder hilft, in deinem Bauch das Equilibrium herzustellen, um dann zu sagen, okay, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Mein Bauch ist wieder mehr in Balance und das macht diese Durchfallerkrankung weg. Jetzt kommt der Clou. Das ist so unfassbar wirkungsvoll, dass es heute Stuhlbanken gibt, ist kein Scherz. Du kannst für $13,000 im Jahr, wenn es richtig gut läuft, wenn deine Kacke richtig gut ist, zum Superspender werden. Und dann wird das in Krankenhäusern eingesetzt, wo bei multiresistenten Keimen keine Antibiotika mehr wirken, wenn die Leute Durchfallerkrankungen haben. Dann kriegst du de facto Kacke von anderen.
Aber schon behandelt.
Wie meinst du das? Ja, die wird vorher durch einen Kaffeefilter geschüttet nach dem Motto. Da geht einiges raus. Also du kriegst nicht jetzt einfach ein Löffelchen.
Es ist ein Extrakt.
Es ist ein Extrakt, aber es ist rudimentär erstmal Kacke. Da führt auch kein Weg dran vorbei, weil da muss wieder dran. Jetzt kommt die Professorin aus Kanada und der Hunger. Die hat eine Maschine entwickelt. Hast du noch Hunger?
Ja.
Womit du diese Kacke besonders synthetisieren kannst und dann kannst du Kapseln daraus pressen und diese. Ja, genau. Das ist der nächste Schritt und diese Kapseln werden heute eingesetzt. Beziehungsweise sie sind an den ersten Studien dazu dran, die vielversprechend sind, um Angststörungen und Depressionen zu behandeln. Und das finde ich ziemlich absurd. Du nimmst die Kacke von jemandem, der gesund ist und gibst die jemandem, der eine Depression hat und hoffst jetzt über den Darm etwas in dessen Kopf offenbar ja auszulösen, weil Depression ist im Kopf, denkt man erstmal. Und das ist aber ein Trugschluss, weil wir immer als gesamter Organismus betrachtet werden müssen. Das heißt, das, was in deinem Darm landet, wird vom Kopf her gewünscht mit dem Hungergefühl. Worauf habe ich Bock? Habe ich jetzt Bock auf die Falafel, die vor mir liegen oder eher nicht? Sind die mir zu fettig? Landet dann im Darm und wirkt von da aus in deinen Kopf zurück. Und deswegen ist mir so wichtig, dass wir Hunger als Gefühl betrachten und deswegen ist mir so wichtig, dass wir das auch als ein Gefühl betrachten, was ziemlich an vielen Stellen aus den Fugen geraten ist, weil wir heute zum Teil Lebensmittel bekommen, weil wir heute eine Quote an übergewichtigen Menschen haben, die darauf hindeutet, dass dieses Hungergefühl von einer Industrie attackiert wird, fertig gemacht wird, dass es kaum noch so wirken kann, wie es ursprünglich mal von der Natur gedacht war.
Hat das auch was damit zu tun, dass man ab und an etwas isst und danach ein schlechtes Gewissen hat, dass man sich das jetzt noch reingezogen hat?
Selbstverständlich auch. Ich meine, die Sachen, die du isst, zum Beispiel, hat mir diese Professorin gesagt, nimm dir Farbstoffe in Fertigcurry. Das strahlt dann so schön orange, ne? Die gelten als stabile Verbindung.
Turmeric, Gelbwurz.
Was auch immer. Ja. Du schmeißt das, die kenne ich mich wieder nicht mit aus, aber was mit der Psyche machen kann, ist halt krass, weil du schmeißt es in dich rein. Die Lebensmittelindustrie darf es verwenden, weil es durch deinen Verdauungstrakt so durchgeht. Diese Abertausenden, Abermillionen Lebewesen, die haben aber ganz andere Verdauungstrakte. Die nehmen diesen Scheiß auf und die bringt das aus der Balance. Und jetzt ist plötzlich so, dass die Tierchen, die vorher daran beteiligt waren, Neurotransmitter für deinen Kopf zu machen, die zum Beispiel deine Stimmung oder Konzentration mit beeinflussen, dass die nicht mehr richtig arbeiten können, im schlimmsten Fall sterben. Und da, finde ich, bekommt Hunger und Ernährung ein komplett neues Gewicht, dass es eben nicht uns nur darum geht, ey, stehe ich vorm Spiegel und fühle mich jetzt rein optisch wohl, sondern dass man eben auch mittlerweile immer mehr Studien hat, die zeigen, hey, zwischen Depression und Ernährung gibt es Zusammenhänge.
Gut. Weil ich überlege die ganze Zeit, wie kommt man an das Thema ran? Weil es gibt sonst ein, zwei Aussagen, die du triffst, die ich jetzt gerade eben aufgrund meiner Nicht-Studiertheit sozusagen nicht richtig kontern kann. Also das Gefühl Hunger, ist es wert, sich damit zu beschäftigen, weil du glaubst, dass es im unmittelbaren Zusammenhang oder teilweise im Zusammenhang auch mit Depressionen steht?
Nicht nur mit Depressionen, sondern eben auch mit Konzentrationsfähigkeit, mit Schlaf, mit Wohlbefinden, mit Stimmung etc. Das heißt, wenn du an den Hunger denkst, denken ganz viele Leute an Äußerlichkeiten, ne? Ich muss kurz schlucken.
Ja.
Wie dick bin ich? Wie eben besprochen, ist meine Haut schön? Etc. Ich möchte meinen Cholesterinwert senken oder ich muss jetzt mal fasten, weil irgendwie eine Jahreszeit ansteht. Das ist zu kurz gedacht aus meiner Sicht. Das ist alles legitim, darum geht es mir gar nicht. Und meistens führt es ja auch zu einem Anspruch, sich gesünder zu ernähren. Ich würde nur gerne noch eine Schippe drauflegen und sagen, wenn wir uns mit Hunger auseinandersetzen, lass uns mal weggehen, das nur so aus dem äußerlichen Motivation herauszutun, sondern mach dir klar, in dir drin muss ein bunter Zoo mitessen. Wenn du den falsch ernährst, zu einseitig ernährst, mit schlechten Sachen fütterst, dann machst du etwas kaputt, was in deinen Kopf wirkt. Und daraus entsteht für mich eine noch viel größere Motivation zu sagen, hey, ich sollte mich mit meiner Ernährung beschäftigen. Das muss man uns nicht sagen, dass das gut ist, sich gesund zu ernähren. Das muss man uns nicht sagen, dass Zusatzstoffe schlecht sind. Aber die Motivation mal zu überlegen, ey, da müssen Abermillionen fremde Viecher in dir mitessen. Du bist nicht nur Mensch, in dir leben fremde Sachen. Und diese fremden Sachen machen Sachen, die in deinen Kopf wirken. Das, finde ich, ist doch eine neue Motivation. Und die ist aus meiner Sicht oft übersehen.
Also ohne gleich ein Argument zu zerstören, ist meiner Meinung nach einfach Abendessen eine technische Notwendigkeit,
ja.
weil Ernährung unser Benzin Klar. ist sozusagen, unser Energielieferant, unsere Kohle, unser Lebensfeuer. Und das einzige Problem, das wir halt haben, dass wir die Selbstkontrolle darüber verloren haben, weil wir in einer Welt von 24/7 und kompletter Überversorgung leben. Ja. Und das Essen keine Bedeutung mehr hat im Sinne von einer Nährstoffzufuhr, sondern es ist ein Lifestyle-Segment geworden. Also im guten Bereich, wie auch im negativen Bereich. Ist ja immer wieder, wenn du das, wenn, ich sag mal, lebensmittelunterentwickelte Regionen sehr stark über Fastfood-Ketten bearbeitet werden, dass, obwohl wenig da ist, viele Menschen wahnsinnig übergewichtig sind.
Absolut.
So, weil das so ein bisschen eher ein Ausdruck auch des Lebensumstandes und der Lebenskultur ist. In Deutschland nach dem Krieg hatten wir wahnsinnig, muss man dir die Politiker angucken und so, das waren aber ordentliche Fleischberge, weil du mit den schwammigen, dicken Lippen, weil einfach schlank dort als arm galt und Fett als Luxus. Und es gibt bis heute wahnsinnig viele Kulturkreise, wo Fett, also Fett sein als nicht nur als ästhetisches Ziel ist, sondern weil es von vornherein auch eine Art von Sicherheit und Wohlstand. Ich kann meine Familie versorgen. Mhm. Das hat eine ganz andere Aufgabe. Also ich glaube, dass Ernährung in unserer Welt aber eine ganz andere Aufgabe übernommen hat, denn als Gefühl gesehen zu werden. Jede Form der Ernährung passt sich oder viel von dem Psychodruck, von dem du gerade redest, jemand fühlt sich in seiner Haut nicht wohl. Da sei die Frage erlaubt, fühlt man sich in seiner Haut nicht wohl, weil man sich nicht wohl fühlt oder weil man das Gefühl hat, dass man einem gewissen ästhetischen Ideal nicht entspricht.
Ja, aber wo kommt das her?
Ja, sag ich dieses, aber das ist ja sehr individuell.
Ideal von außen hat ja im Zweifel eine gesellschaftliche Wurzel. Ne? Es gibt eine Gesellschaft, die mir vorlebt, so und so dünn ist gut und so dick ist nicht gut oder auch umgekehrt.
Ja.
Gibt's ja auch. Ja. Und daraus kann ja ein totaler Druck entstehen. Ich finde immer unfair, wenn man so bei den Gefühlen sagt, ich verurteile mich schon dafür, weil ich das fühle, weil ich ja weiß, dass es eigentlich Quatsch ist. Weißt du, was ich meine? Also, dass du sagst, ich fühle mich unwohl in meinem Körper, aber das ist doch dumm, weil das ja ein gesellschaftliches Konstrukt.
Ich glaube nur, dass man ein Grundgefühl wie Angst, Freude, Trauer nicht erklären muss, sondern ich glaube, das ist weltweit, also ich bin sogar der Meinung, dass es so ist, dass es weltweit alle, also wenn wir, egal wen wir auf der Welt treffen.
Ja, das ist die Idee der sechs Basisemotionen und die ist komplett falsch. Die ist komplett überholt. Okay. Das ist super spannend auch, dass du es sagst, weil das in vielen Köpfen verbreitet ist. Angst, Wut, Ekel, Traurigkeit, Überraschung und Freude sind die sechs nach Eggman.
Genau, das meine ich.
Und man ging davon aus, dass man jetzt irgendwie in eine völlig entfernte Kultur geht, den Leuten ein lachendes Gesicht zeigt und die glauben, dass so sieht Freude aus oder Lachen zumindest. Mhm. Und das Krasse ist aber, was viele nicht wissen, diese Gesichter, die man vielleicht so ein bisschen vor Augen hat, weil sie bei Google auch viel rumfleuchen, das sind Schauspieler gewesen, westliche Schauspieler, denen man gesagt hat, imitiere Lachen. Dann machen die dieses lachende Gesicht, wie wir uns das prototypisch vorstellen. Dann geht man damit in die fremden Kulturen und stellt plötzlich fest, bei einer neueren Untersuchung, davon gibt es immer mehr, ich habe mit einer Starforscherin gesprochen, die ihre Teams in die entferntesten Kulturen geschickt hat und die sagen, das funktioniert nicht. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn ich dir nicht mehr sage...
Das bedeutet übrigens nur, am Rande erleben wir heutzutage auch Wissenschaft, hat unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Es gibt auch da wieder, das eine ist, weil ich rück sofort zurück, sage, okay, vielleicht, ich höre mir gerne noch mal die andere Seite an, was du jetzt gerade sagst. Mhm. Das bedeutet nicht automatisch, dass das nächste nicht funktioniert. Also es gibt inzwischen auch andere Sichtweisen.
Total. Das ist, Wissenschaft muss immer streiten.
Ja, das meine ich.
Absolut wichtig. Gut. Ist mir total lieb. So, und diese Idee halt zu sagen, pass mal auf, die Gefühle sind irgendwas Fixes und sie sind einfach und sie sind basal und sie sind universell und sie sind bei allen gleich. Warum sollen wir darüber reden? Das finde ich schade, weil es eben immer mehr Forschung gibt, die darauf hindeutet, das ist nicht so. Und was antworte ich denn den zwei Millionen Menschen in Deutschland, die mit heftigen Angststörungen zu kämpfen haben? Sage ich denen dann, stell dich nicht so an, hast du Angst nicht verstanden? Was sage ich denn den Abermillionen Leuten, die in Deutschland mit genau solchen Themen hadern, wie bin ich gut genug? Ne? Ist das ausreichend, was ich hier mache? Mache ich mir nicht viel zu viel Druck, vielleicht mit so depressiven, negativen Gefühlen zu kämpfen haben? Sage ich denen, hey, hast du Traurigkeit nicht verstanden? Ist doch normal, dass man mal traurig ist. Was sage ich all denen, die zum Beispiel sagen, in meiner Beziehung habe ich das Gefühl, ich wäre so gern verliebt oder ich bin verliebt, aber bin ich richtig verliebt? Reicht das aus? Woher kommt dieser aufgeblähte Anspruch an die Liebe? Sage ich dann, ja, wir müssen Liebe nicht erklären?
Ja.
Ja, dem würde ich widersprechen.
Du würdest sagen, Liebe muss man nicht erklären, weil man es fühlt und sich dann sicher sein kann, Tim? Oder was meinst du mit ja? Also ich bin auch eher bei Leon.
Ich will nicht, also ich habe nur einen anderen Zugang dazu, das ist wie Religion. Also wir reden jetzt hier über was man nicht greifen kann und was kein richtig und kein falsch hat.
Ja, das ist, da so, bin ich sofort dabei.
Na, also das ist so, deshalb ist es nur eine Sichtweise auf die Welt, wie ich sie habe. Und die Menschen, die ich liebe, ich habe mich noch nie gefragt, warum. Weil ich weiß, ich merke an bestimmten Situationen, das ist nicht alltäglich und nicht rund um die Uhr und nicht jede Sekunde, die ich atme, aber es gibt Momente, da durchströmt mich was und da muss die Person nicht anwesend sein, sondern das ist ein Geruch, ein Moment, ein Gedanke und dann weiß ich einfach, krass, das ist so und dann spüre ich Liebe. Das genauso ist wie Wut. Auch da Wut habe ich relativ selten in mir, weil ich nie darauf konditioniert war oder respektive mal für mich entschieden habe, mit Wut nicht so viel mehr zu tun haben zu wollen. Das ist eine rationale Entscheidung und da haben wir Techniken, glaube ich, sehr unterbewusst, wie wir Dinge verdrängen können oder wie wir Sachen wegschieben können. Das ist wie jemand, der sagt, Liebe interessiert mich nicht. So, auch der arbeitet gegen Mechanismen an, der ist da ganz proaktiv. Ich denke, manche Sachen muss man nicht erklären. Ich selber, und ich denke, dass das so von deinem Einsatz war, ich hatte ja meine Phase in meinem Leben, da ging es mir nicht so richtig gut. Und eine der Konsequenzen war, dass ich mir medizinische Hilfe geholt habe.
Du sprichst von deinem Burnout.
Von dem Burnout.
Der das ist allgemein jetzt wie lange her? 10, 12 Jahre?
Boah, nee, inzwischen 15 Jahre schon 15 bald. Jahre. Also ist schon richtig lange her.
Ja.
Und habe mir dann medizinische Hilfe geholt und dann hatte ich eben Doktoren da und die haben gesagt, du musst das und das machen, du musst das und das machen. Und ich habe das auch probiert. Die wollten sozusagen in meinem Leben eine Hygiene herstellen.
Eine psychische Hygiene?
Eine allgemeine Hygiene, okay. Also eine Lebenshygiene. Früher ins Bett, weniger saufen, ja. Rauchen etc. Also das ganze Problem, das ganze Tamtam und auch Ruhe für sich, Ruhephasen einzustellen. Und ich habe da eine ganze Zeit lang versucht, dem gerecht zu werden und habe aber gemerkt, dass ich eine negative Depression bekommen habe. Ja. Ich habe nämlich in dem Moment sozusagen gegen mich gearbeitet, ja. Aber für ein allgemeines Lösungsmittel und eine allgemeine Sicht auf die Welt, dass dann kann man sowas vermeiden wie eine Depression. Und habe für mich irgendwann festgestellt, nein, ich muss einfach nicht mehr gegen ankämpfen. Ja. Ich muss es mir nicht erklären. Es ist ein Teil meiner Welt. Es ist ja. Ein Teil, glaube ich, der Welt eines jeden. Jeder hat Depressionen in sich drin. Und nur die Menschen, die, also nicht nur Menschen im Allgemeinen, in der Entstehungsgeschichte, die versuchen, zu viel gegen sich selber zu arbeiten oder zu viel dieses Gefühl zu unterdrücken.
Du sprichst mir komplett nicht nur aus der Seele, sondern machst eigentlich genau den Punkt auf, den ich im Buch aufmache oder der so überhaupt meine Botschaft ist. Weil das, was du gerade beschreibst, ist nicht das, zumindest nehme ich so wahr, dass man jetzt sagt, hey, lass uns nicht über Gefühle sprechen oder lass uns sagen, das ist sowas Simples, das muss man nicht erklären, sondern im Gegenteil, es hat eine Komplexität und vielleicht kann man sie mal nicht fassen, weil du gerade Liebe beschrieben hast, da gehen mir die Augen auf. Das kann ich total nachempfinden und man fühlt es ja regelrecht mit. Und es ist auch nicht, dass du irgendwo in irgendeinem wissenschaftlichen Buch die Definition von Liebe findest und denkst, das ist Liebe. Wenn ich einem Marsmensch erklären würde, hätte das verstanden. Und das finde ich ist ganz wichtig mal zu sagen. Aber was du gerade ja erklärst, zu sagen, ey, da gibt's die Burnout-Diagnose, die steht überall, die liest man überall. Aber wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ist ganz oft, dass Depressionen da mit eine Rolle spielen oder auch sich dahinter verstecken und es halt schicker ist, Burnout zu sagen. So machen es zumindest sehr viele Leute.
Es hilft, ist nicht schicker, würde ich vorsichtig sein bei dem Wort. Es macht es Betroffenen leichter, darüber zu reden, weil man eine Entschuldigung dafür.
Exakt. Wer gebrannt hat, der darf auch ausbrennen in unserer Leistungsgesellschaft. So.
Fand ich das so oberflächlich und falsch, diese Bezeichnung ist, desto hilfreich ist sie. Und das merkt man eigentlich, jetzt seit das in den letzten 15 Jahren nichts passiert ist. Gerade jetzt nach dieser ganzen Corona-Zeit, mehr und mehr öffentliche Personen outen sich, dass sie im Rahmen einer Depression unterwegs waren. Wo ich bei den meisten, die ich jetzt gesehen habe, ich kenne die auch schon teilweise länger und denke so, ja, aber schon seit 10 Jahren, das ist jetzt nichts Frisches, der Gerhard oder Digga. Das ist einfach so schon längst da gewesen, weil man kriegt natürlich auch einen gewissen Blick.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Und auch da nochmal eine Depression, und das ist, glaube ich, das Schlimme in der derzeitigen Diskussion noch, hat nicht immer was mit Antriebslosigkeit zu
ganz
tun.
Gegenteil,
hat nicht immer was mit grauen Wolken am Himmel und Selbstmordgedanken. Und
sondern aus deiner Sicht?
Ich kann es nicht genau definieren. Ich glaube einfach, dass Depression genauso wie, wie nennt man das, den Gegenteil, also allgemein das Gegenteil von Depression.
Achso, das ist eine bipolare Störung, wo du plötzlich eine Manie kippst.
Noch gar kein, ich glaube, das haben wir alle. Ich glaube, wir haben manchmal Momente, wo wir uns düsterer fühlen, wo dunklere Momente sind und dann haben wir Momente, wo wir einfach die ganze Welt umarmen können. Dieser Zustand per se ist noch lange nicht bipolar. So, das ist einfach nur, ich glaube, nur Menschen, die das Extreme ausleben, werden als bipolar umschrieben. Aber ich gehöre dazu, in Anführungszeichen, ohne dass ich eine Diagnose habe, entschuldige, wenn ich jetzt irgendjemandem zu nahe trete, gerade bei medizinischen Dingen. Aber ich bin gerne emotional positiv. Und ich bin auch sehr gerne emotional traurig oder ein bisschen düster. Und ich spüre das und lasse diesen Gefühlen einfach ihren Raum. Und ich kämpfe nicht gegen an.
Du bist dann halt ein Riesenstück weiter als viele andere. Weil ich muss für mich persönlich sagen, um so weit zu sein, um das sagen zu können, das hat für mich viele, viele Meter gekostet. Und ich spreche heute ganz oft mit Leuten viel älter als ich auch, wo ich das Gefühl habe, die haben noch gar nicht diese Reise angetreten.
Ja, ja, total.
So Manager-Typen, ich bin doch Gefühle, ich bin doch kein Emotionsdusel. Irgendwie so, dass das so abgetan wird als etwas Negatives. Als etwas, was eben keinen Raum bekommt. Du hast eben das Wegdrücken angesprochen. Wie viele Leute drücken irgendwie in ihrem See, in dem sie stehen, die ganze Zeit einen Wasserball unter Wasser und versuchen, was wegzuschieben, was zu kaschieren, was eigentlich dringend nach oben müsste. Wodurch, und das ist das Fiese daran, es eher größer wird, als dass du damit irgendwie anfängst klarzukommen.
Aber könnte man jetzt nicht auch sagen, dass Tim gut reden hat, weil er ist nun mal eine Person des öffentlichen Lebens, die mit einer gewissen Art des Druckes sowieso per se klarkommen muss, eventuell sogar geschult wird, und zwar durch Erfahrung, und ganz genau weiß, wann er bestimmte Dinge wegschieben muss, um eben nicht dieses Gefühl zu bekommen. Das ist aber jetzt eine große
Aber bevor Tim das selber einordnet, einmal kurz allgemein dazu. Die ganz große Gefahr ist ja, dass man genau so eine Anspruchshaltung hat. Hey, das ist ja ein Star, der muss ja funktionieren, das ist ein Unternehmer, von dem erwarten wir das nicht. Es ist ja nicht so, dass jemand sagt, ah, pass mal auf, weil ich so erfolgreich bin oder weil es mit meinem Leben so gut läuft, habe ich keine Depression,
ich
da
kann
ich nicht
ihn, kriegen. Ich meine für ihn selber, nicht aus der Sicht der Leute, die sagen, ey, das wäre ja noch schöner das, sondern ich meine aus Tims Sicht heraus.
Bist du irre?
Pass auf, 100 Kommentare zu, auf Twitter zu deiner Live-Moderation am vergangenen Samstag. So, ne?
Ja.
So, also ne, stell dir es vor. 99 positive und einer scheiße. Dann ist doch, Leon, bin ich doch wahrscheinlich jetzt irgendwie nicht der liebe Gott, wenn ich vorhersagen kann, dass der einzig Negative, was mit einem macht, das ist der, der hängen bleibt.
Mit einem Durchschnittsmensch würde er mehr machen, als mit die vielen
Positiven. Und das würde ich jetzt gerne wirklich mal wissen, Tim. Was macht dieser eine, ist das so einer, ist das, also macht der in dir, geh kacken, du Typ, interessiert mich nicht, oder, ach du Scheiße, meint er das wohl ernst, oder macht er sogar, fuck, das habe ich ja voll verkackt. Und die 99 Positiven sind voll weg. Wie gehst du da mit so einem Kommentar um?
Also früher hatte ich das so, als ich noch richtig in der Küche stand, man hat 100 Gäste bekocht und 99 haben applaudiert und genau, einer hat sich beschwert, da bist du frustriert nach Hause gegangen.
Kennt ihr
das? Weil das ist, du kannst, das Ding, was du nicht aus 3 Metern reinmachst, das wird dich dein Leben lang verfolgen. Das ist einfach so. Ich meine, dazu haben wir alle den Hang dazu, die das machen, eine Art von Perfektionismus, ohne perfekt zu sein, aber wir wollen gut sein in dem, was wir tun. Wenn ich dich hier auflaufen lasse, weil du deine Vorbereitung nicht gemacht hast, weil du zu viel auf Gabi rumgeturnt hast, nicht rechtzeitig losgelegt bist, dann nicht angestrichen oder sonst
was. Tim zeigt auf Leon gerade.
Ja, dann würde es dir unangenehm sein, obwohl du vielleicht schon 200 Podcasts geil vorbereitet hast. Der eine wird dich fertig machen. Das meine ich mit dem leichten Hang und es ist gut so. Ich mag das. Das mag ich sehr. Im öffentlichen Leben ist es sehr viel, gerade in der heutigen Zeit, sehr viel extremer. Wir haben jetzt 1-2 Beispiele auch gerade in der Prominenz erlebt, wo Menschen sehr von der Öffentlichkeit begleitet, ihrem Schicksal, ich sag mal, zu extrem oder das Extrem in ihrer Persönlichkeit sehr nach außen getragen haben, was schlussendlich auf einer nicht mehr Ebene oder einer Ebene der Gleichgewichts, Ebene des Gleichgewichtsverlierens zum Tod geführt hat. Fertig. Ganz simpel. Willi Herren war eine Frage.
Wird in die Medien gezerrt, wird da fertig gemacht. Alle ergötzen sich dran und in Wirklichkeit weiß jeder, der dem ein paar Minuten zuguckt, der Typ ist am Ende und der bräuchte eigentlich Hilfe und wir ergötzen uns.
Er ist nicht am Ende, sondern er brennt einfach. Er brennt massiv und er hat keine
Kontrolle. Er hat rote Linien überschritten, die eigentlich offensichtlich sind. Und das ist ja ein Ausnutzen, was ja einfach nur pervers ist. Du bist sofort dabei.
Und deshalb ist das schon schwieriger. Das, bei mir hat es dazu geführt, dass ich zum Beispiel, ich beschäftige mich nicht so viel damit. Allerdings jetzt nach der Moderation zum Beispiel, habe ich schon ein bisschen geguckt, was haben die Leute, wie haben die reagiert. Ich habe ein neues Feld besetzt. Und da gab es mal wieder eins dieser Bumsportale, die einfach nur Scheiße zusammenkloppen aus irgendwas. Hauptsache dieses Clickbaiting.
Das müsstest du doch besser wissen.
Naja gut, aber nochmal, ich lese dann ja auch alles, also in dem Moment, ne? Und das verletzt einen schon, weil du denkst, ist das richtig? Nein, ist nicht, weil ich auch genug selbstkritisch zu mir bin, um zu sagen, wenn jemand sagt, sensationell grandios, sage ich auch, also nochmal, ich hab von der Karte abgelesen. Also jetzt lass mal, also jetzt ist da auch nicht so viel Komplexität dahinter. Aber grundsätzlich bin ich jemand, wenn er weiß, dass es negative Kommentare gibt, gar nicht erst hingeht.
Aber guck mal, also das ist doch...
Wo ich sage, warum auch?
Aber der würde, ja, aber warum? Da würde ich jetzt persönlich sagen, der würde ich mich eher stellen wollen irgendwann.
Ja. Wofür ein Wildfremder?
Nee, aber wenn du jetzt in die RTL-Show gehst und du musst vorher dir ja Gedanken machen, es könnte negative Kommentare geben.
Das tue ich ja, habe ich
dann ja. Dann bist du ja trotzdem hingegangen.
Nein, also nee, ich gehe nicht dahin, wo es die negativen Kommentare gibt.
Achso, okay. Ja, das ist schlau, sich dem zu entziehen. Ja, ist klar. Aber wenn du es liest, sagst du, du siehst es so wie wir.
Und ich verstehe, warum Menschen manchmal die Kommentarfunktion abstellen. Total. Das hat nichts damit zu tun.
Wenn du auf Twitter gehst, hast du ja das Gefühl, es ist Atomkrieg mit Biowaffen. Es ist ja Wahnsinn. Also das ist ja Psychoterror hoch.
Aber das meine ich. Twitter zum Beispiel bin ich überhaupt nicht. Mich interessiert das gar nicht.
Und jetzt aber nochmal ein Punkt zu dem, was du eben gesagt hast. Ist es jetzt so, dass man jetzt einfach sagen kann, alles klar, Gefühle brauchen wir nicht überreden, abgehakt, haben wir eh. Da finde ich zum Beispiel eine Sache total interessant zu dem.
Ich habe nur gesagt, aber, erklären. Ich rede gerne über Gefühle und ich finde auch, jeder sollte über seine Gefühle sprechen können.
Ja.
Brauchen wir eine Sprache manchmal, um Gefühle vielleicht griffiger zu machen, damit man sich ein bisschen, weil ich sag mal, wenn ich sage, ich habe Angst, dann weißt du nicht, was Angst ist.
Was deine Angst ist.
Du weißt nicht mal, was, wie intensiv sich dieses Gefühl anfühlt.
Ich?
Angst, ja, weil ich sage, ich muss ja jetzt Adjektive, ich muss jetzt Vergleiche. Wenn ich sage Angst alleine, weißt du, wenn ich sage blau, streich die Wand blau, dann gehst du zum Baumarkt und denkst so, welches Blau meint er eigentlich?
Wenn wir aber über
Angst reden, dann sagen sie, okay, Angst, du brauchst keine Angst haben. Ja, es ist eine zarte Angst. Es ist nichts Negatives. Ich bin Angst.
Also du willst gerade sagen, für jeden kann Angst ein anderer Blauton sein.
Komplett.
Ich bin kurz davor, mir das auf den Unterarm zu tätowieren, weil das ist echt genau der Punkt.
Also ich meine, das ist ja, manchmal sage ich so, ich will ja nur normal über Gefühle reden und ich möchte sagen, boah, Alter, ich bin echt sauer.
Und aber
sauer heißt aber nicht, dass jemand
überrangt.
Ich möchte einfach sagen, ey, das macht mich ein bisschen emotional.
Und aber Tim, im Anerkennen der Individualität aller Gefühle.
Ja.
Jeder hat seine eigenen Blautöne, wenn es um vielleicht Traurigkeit geht, und seine Rottöne, wenn es um Wut geht, können wir uns vorstellen.
Und dasselbe ist Depression übrigens für mich, in meinen Augen.
Absolut.
Derselbe Grad. Und jeder Grad ist ernst zu nehmen. Deshalb ist das, entschuldige, wenn ich dir einmal ins Wort falle, versuch das wirklich nicht so oft zu machen, weil es bei so einem Thema. Na, aber dass du,
das
haben Depression ist sowas wie Blau. Es ist eine Grundfarbe. Und es gibt so viele unterschiedliche Varianten dieses Gefühls. Ich glaube, dass wir alle mal depressive Momente haben. Und aber eine Depression oder eine, wie sagt man in der Medizin, eine
bipolare Störung?
Nee, eine klinische Depression. Also eine, wie sagt man das denn?
Major Depression, also
nein, dass sie medizinisch nachweisbar ist, dass sie erklärbar ist, dass sie griffig ist, dass sie
das ist würdest du dann aber sagen, das wäre jetzt eine Depression, weil du einen Hirntumor hättest, sowas zum Beispiel.
Nee, das ist auch egal, wie das Wort ist. Also ich sag mal eine anerkannte Depression, so von irgendeinem offiziellen Gremium namens Medizin.
Da muss ich kurz einhaken, weil das ist für mich fachlich wichtig. Es gibt eine Dysthymie, ist so eine längerfristige unterschwellige.
Wie sagt man das, wenn was diagnostiziert ist?
Also es gibt unipolare Depressionen, bipolare, saisonale, Schwangerschaftsdepressionen.
Nein, davon rede ich. Ich rede nur davon, von wegen, dass wenn ich jetzt sage, wenn du jetzt sagst, ich habe eine Depression.
Wenn ich das jetzt sagen würde, würde ich erwarten, dass ich die tatsächlichen Kriterien dafür erfüllt habe und eine Diagnose habe. Wenn ich jetzt einfach behaupte, ich habe
eine Depression. Wie nennt man diesen Bereich einer klinischen Depression?
Okay,
Leon, sag das doch.
Ja.
Was bist denn du für ein Gast? Geh.
Jetzt kommen wir in den Bereich rein. Es gibt 40.000 Varianten von Depression.
Genau, das ist nämlich das Krasse, wenn du dir die Kriterien mal anguckst für Depression. Schlaf, weniger oder mehr Schlaf? Hunger oder beziehungsweise Gewichtszunahme, weniger oder mehr? Das heißt, alleine dadurch, wenn du die Dinger kombinierst, hast du schon sehr viele. Und dann gibt es so viele Kriterien, jetzt hat mal so ein holländisches Forscherteam ausgerechnet, irgendwie mehrere hundert Kombinationsmöglichkeiten, um die Kriterien zu erfüllen, die völlig unterschiedlich aussehen können. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Bin ich jetzt antriebslos oder bin ich rastlos? Schlafe ich mehr morgens und komme kaum aus dem Bett oder kann ich überhaupt nicht mehr schlafen? Habe ich Heißhungerattacken oder schaffe ich es kaum noch was zu essen? Und diese Vielfalt macht es ja oft so schwierig, dann auch die Anerkennung für sich selbst erstmal zu sagen, ey, ich weiß, was mit mir los ist. Es ist kaum zu erkennen, es ist schwierig zu erkennen, vielleicht sagen wir es mal so. Und dann auch so grundsätzlich die Anerkennung in der Gesellschaft zu bekommen, wenn es nicht dem Stereotyp entspricht. Nämlich du sitzt da niedergeschlagen wie der fertige Typ.
Naja, das hat ja auch gerade Nora Tschirner ganz aktuell erzählt, dass sie sagte, das Problem ist nach einer überwundenen Depression, dass du, wenn du morgens aufwachst und mal einen ganz normal schlechten Tag hast, wie wir ihn alle kennen, erstmal dich fragst, fuck, ist die Depression jetzt wieder zurück oder habe ich halt einfach nur schlecht geschlafen?
Ja.
Also das kannst du dann ja auch gar nicht mehr richtig einschätzen.
Und trotzdem, nochmal, das wollte ich eigentlich gerade als Punkt ausführen, bevor mir kurz ins Wort gefallen wurde, ausnahmsweise, war, dass ich sagen wollte, guck doch mal, die Idee dieser Individualität, dass Gefühle alle unterschiedlich von uns wahrgenommen werden, die ist ja völlig fein. Und die Idee, dass es keine Basisemotion gibt, die haben wir ja eben schon abgehakt. Und trotzdem sucht die Psychologie, die Wissenschaft ja nach Mustern. Dass du zum Beispiel sagen könntest, ey, pass mal auf, gibt es vielleicht etwas, was im Umgang mit Angst bei vielen Menschen auftritt? Und was, wenn wir es ihnen erklären würden, ihnen vielleicht helfen würde? Mhm. Und das ist zum Beispiel ein ganz zentraler Punkt, den jeder Angstpatient in der Therapie erstmal lernt. Angst lässt nach, wenn du sie durchfühlst. Stellst du dich einer Angst, statt sie wegzudrücken, kann dein Hirn gar nicht anders, als die immer weiter nach oben zu kicken. Sie wird langsam abnehmen. Und das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ganz wichtig ist, dass du bei Ängsten und negativen Gefühlen eben nicht sagst, ich drück weg, ich vermeide, ich schiff drumherum. Wenn du die angehen möchtest, und das musst du ja gar nicht, aber wenn du es möchtest, dann ist es zum Beispiel hilfreich, sie zu konfrontieren. Und da kann man jetzt sagen, ist individuell immer wieder ein bisschen unterschiedlich, aber die Grundidee ist da.
Okay, komme ich jetzt auf Hunger? Das bedeutet, immer wenn ich Hunger habe, fresse ich.
Also isst man aus Langeweile oder aus Hunger?
kommt drauf an, was du, das ist ja genau der Punkt. Also das ist jetzt nicht so einfach zu beantworten. Du kannst nicht einfach sagen, habe ich Hunger, esse ich? Ja klar, wenn du Hunger ist die, um es mal zu definieren, Hunger ist die Motivation, Nahrung zu dir zu nehmen.
Um was?
Warum ist erstmal genau, das ist jetzt der Punkt. Möchtest du Langeweile übertünchen, weil das die Langeweile ein unangenehmes Gefühl ist?
Nee, ich würde es ganz anders fragen. Hat das was mit der Zeit zu tun, weil wir konditioniert sind auf Frühstück, Mittagessen, Abendessen? Ah, ich muss jetzt was essen, obwohl ich eigentlich gar keinen Hunger habe.
Ich glaube, wie auch in deiner Welt, die du bearbeitest, der Emotionen und der Gefühle, wie in vielen, ist unsere Sprache relativ beschränkt, hat sich sehr wenig weiterentwickelt. Hunger ist für mich das Gefühl, wirklich ein physisches Gefühl, wo ich das Gefühl habe, ich muss was essen. Das ist für mich Hunger. Das ist, wo ich dieses,
wann hattest
dieses
du kurze das
Gefühl, das habe ich täglich. Aber so dieses knorrige Gefühl. Aber ich kann über dieses Gefühl hinweggehen. Viel schwieriger finde ich, weil da habe ich Kontrolle drüber, ist Appetit. Ja. Für mich ist das Wort Appetit zwar viel zu schwach dafür, was wir erleiden. Hunger kann ich bekämpfen. Appetit ist mein Verhalten. Und Appetit entwickelt, und da versuche ich auch gerade bei Personen, wenn die sagen, oh, ich habe noch Appetit. Und dann sage ich, was ist es, Hunger oder Appetit? Weil Hunger bedeutet, du kriegst was zu essen. Appetit bedeutet, du kriegst was zum Naschen.
Aber genau.
Und das ist so, in diese Formulierung versuche ich sehr fein auszuarbeiten. Wenn ich.
Für wen?
Wenn ich nachts an den Kühlschrank gehe. So,
du für dich dann klar hast, das ist jetzt Appetit und nicht Hunger.
Es ist ganz drollig, weil in meiner Welt, ich habe einfach tagsüber nichts gegessen. Ich habe nichts gegessen, gar nichts.
Zeitmangel? Oder?
Zeitmangel und keine Lust, und weil ich das Gefühl Hunger kontrollieren konnte. Dann bin ich aber abends zu Hause gewesen und bin zur Ruhe gekommen. Damit habe ich die Kontrolle darüber verloren, weil jetzt habe ich die Möglichkeiten. Und jetzt hätte ich natürlich sagen können, nein, aber jetzt hätte ich mich kasterneien müssen, also mein Verhalten domestizieren, also wieder beeinflussen. Und das konnte, habe ich nicht hingekriegt. Also bin ich meinem Appetit nachgegangen, der gleichermaßen das Gefühl des Hungers gestillt hat.
Ja.
Aber meine Handlungsweise war Appetit. Bis heute. Ich habe jetzt gerade gestern Pizza gegessen, Delivery irgendwie lange unterwegs gewesen, Pizza Delivery, und echt so einen Klumpen im Bauch gehabt. Und der hat mich sofort wieder in die alten Mechanismen zurückfallen lassen. Mhm. Ich bin ungefähr gestern 12-mal an diesen Kühlschrank ran, und da stand eine Flasche Apfelsaft, und ich trinke momentan keine Fruchtsäfte. Und an und auf. Dann habe ich mir zwischendurch einen Fruchttee gekocht. So einen Früchtetee. Oh, weil ich will sowas wie Apfelsaft.
Du hast aber ohne widerstanden.
Immer wieder. Und das
aber da siehst du ja, was die Psyche für eine unfassbare Macht auf deinen Hunger, also auf diesen Impuls hat zu essen.
Ja,
und das ist ja ein anderer Blauton als das, was du eben mit dem Magenknurren beschreibst. Ja. Da bin ich ja komplett dabei.
Und ich bin ja voll gefressen. Ich habe einen Klumpen in den Magen. Wahnsinn, und trotzdem da oben, hier spaltet sich ab. Und da passiert was Appetit ist, was ich nicht im Griff habe. Weil da denke ich, und dann guckst du, nimmst du was in die Hand. Und ich habe eine Erfindung gemacht, die heißt die Franzbrötchencreme. Natürlich habe ich ein Glas zu Hause. Ich sag mal so, die Nase war gestern 4-mal drin, und es war so, ist es das wert? Das heißt,
kurz vor Folter.
Ja, aber das ist.
Wie viel Uhr war es da?
Hä?
Wie viel Uhr? Nach 12.
Das letzte Mal, und gestern war es die ganze Zeit so wach geworden, nach der Pizza zu spät gegessen, zu fett gegessen, scheiße geschlafen, irgendwie wach geworden. Und ich glaube, dass der Schlafentzug dann eine Depression weiter befeuert. Und das letzte Mal war ich dann um 2 Uhr am Kühlschrank. Und da hatte ich mir nochmal so dieses Franzbrötchenglas weggenommen. Und dann, muss ich sagen, bin ich eingeknickt. Ich habe einen Apfel gegessen.
Ja, aber das
ist auch schon verboten, oder? Wie in
ist das verboten?
Ja, wegen der Leberaktivität.
Ah, ja.
Also das ist eben halt nachts, so, und das hilft mir gerade. Ich bin ja, ich esse ja ganz normal.
Wie schnell wirst du denn wieder auf die 110 zu jetzt rattern?
Ich glaube momentan nicht, weil ich momentan echte Freude, es macht mir richtig Spaß. Ich kann auch alles essen, was ich will. Ich muss nur eben diese Scheiße zwischendurch gerade
machen. Das ist ja der Punkt.
So, und jetzt bin ich in der Kulinarik unterwegs alleine heute. Sekunde,
Scheiße wäre Apfelsaft, Scheiße wäre die Franzbrötchen.
Scheiße ist eigentlich das hier, was ich gerade serviert bekomme.
Aber doch nicht die Zeit.
Ja, aber vielleicht habe ich schon gegessen. Vielleicht bin ich gar nicht hungrig, und jetzt wird es mir hier zur Verfügung gestellt.
Und es riecht einfach.
Und es riecht. Ne, es ist fett gebacken.
Also
das Brot hier, das braucht kein Mensch.
Darf ich das haben?
Ja, bitte. Aber du kannst das nicht angelutscht haben. Danke. Aber es steht da nun mal. Und wenn du eine Konferenz hast.
Total. Oder du so, snackst die Nüsse weg, weil die immer, noch gesünder sein sollen. Da steht
immer nur Müll. Ja. Und da stehen immer, und auch, ja. Auch Smoothies oder ähnlichen Kram. Ja. Es hat alles Fruchtzucker etc. Ja,
das Problem ist aber doch, dass wir, wenn wir jetzt über den Hunger reden, mittlerweile auf eine Welt treffen. Du hast das eben so schön aufgemacht, die eigentlich total pervers ist. Wir haben immer noch rund 600 Millionen Leute, die hier einfach krepieren, weil sie nicht genug zu essen haben. Das darf man ja mal nicht vergessen. Ja, ja. Während wir Milliarden Tonnen Essen einfach wegschmeißen. Ein Drittel der Essensproduktion landet im Müll. Das heißt, wir haben in unseren Städten Plakate für die Welthungerhilfe mit Kindern mit Blähbauch und daneben hängt McFit, dass du dir für 19 Euro überschüssiges Fett wieder verbrennen sollst. Absurd. Wir haben ein Schlaraffenland geschaffen, von dem jede Generation vor uns geträumt hätte. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ist kein Mangel mehr. Wir haben mehr zu essen. Und was passiert? Sind wir glücklich und zufrieden in diesem Schlaraffenland? Nein, zum ersten Mal sterben mehr Leute an den Folgen von Übergewicht als an Mangelernährung. Woran man, wie ich finde, und deswegen der Titel des Kapitels, zurück zu einem gesunden Hungergefühl, merkt, dass unser Hungergefühl gerade attackiert wird, krank gemacht wird. Und ich mache den Vorwurf zum Teil uns selbst, aber eben nur zum Teil, weil ich auch an ganz vielen Stellen eine Industrie sehe, die für mich mit so künstlichen Produkten Sachen geschaffen hat, die an unserem Hunger vorbeiwirken. Die sind zielen nicht darauf ab, uns wirklich satt zu machen, diesen Hunger zu stillen, sondern die leben davon, dass sie ihn eher noch entfachen, dass sie uns gierig danach machen, dass sie dich anfeuern, dass du viermal mit der Nase in irgendwas drin hängst und sagst, boah, hätte ich da jetzt Bock drauf. Und ich bin der Letzte, der irgendwie was sagt gegen so kleine Guilty Pleasures oder hier oder da mal was sich ne gönnen. Warum? Mach fein. Aber wir haben trotzdem das Problem, dass immer mehr Menschen mit ihrem Hungergefühl komplett aus den Bahnen geraten. Das ist nicht ohne Grund, dass mittlerweile die Zahl der dicken Kinder so dermaßen in die Höhe schnellt, dass du nicht mehr durch die Innenstadt gehen kannst, ohne zu denken, ach du Schande. Und dass das eben nicht nur was mit dem Körper macht, sondern auch was mit dem Kopf, ist für mich so ein wichtiger Punkt, dass man am Hungergefühl, finde ich, mal ansetzen müsste, um das wieder in andere Bahnen zu lenken. Zurück zu einem gesünderen Hungergefühl.
Ich glaube, das Hungergefühl, also nochmal, deshalb widerspreche ich ein bisschen, das Hungergefühl ist halt ist immer das Gleiche. Ist immer, schon immer in jeder Generation. Ja. Nur wie wir eben die also den Umgang mit Möglichkeiten definieren und also Appetit etc. solche Sachen. Das ist für mich, wäre für mich so die klarere Formulierung.
Finde ich okay.
Da, also weil ich sag mal hier gelbe Suppe, wird ja nichts an meinem Hungergefühl. Das hat was mit Mangelernährung zu tun, wenn ich nichts anderes habe, weil Cola und Salzstangen hilft auch gegen Durchfall.
Das ist ein Trugschluss, das stimmt nicht.
Das hilft bei
das
mir.
Das ist nicht nur ein Trugschluss, sondern wenn du jetzt von Durchfall sprichst, von mir aus, dann kannst du dir auch mit Kohle und Salzstangen helfen. Ja. Wir reden aber von schweren psychischen Problemen, die mit dem Darm zusammenhängen. Und wenn du mir da jetzt mit Kohle und Salzstangen kämst, würde ich dir sagen, dass die Forschung zum Glück einen Schritt weiter. Und wenn jemand schwere psychische Probleme hat, mit auf den Darm zu gucken, weil du das eben, das ist essentiell.
Okay. Aber das ist ja das, was ich jetzt auch indirekt gemacht habe. Ich glaube, das ist auch ein dieser Aussagen. Oh, ich fühle mich jetzt viel besser.
Ja.
Ich glaube an die Konsequenz, weil das sehr eng miteinander vernetzt ist. Ob es der Darm alleine ist, den Menschen. Ich glaube, der Mensch lässt sich gar nicht auseinandernehmen. Ein gebrochener Knochen ist ein gebrochener Knochen. Eine sichtbare Stelle kann man reparieren, hoffentlich in den meisten Fällen. Alles, was die Psyche, die Seele, den Geist, das Innere und komplex ernährungsspezifische Dinge angeht, sind nur im Kontext zu anderen Dingen zu betrachten. Die Ernährung alleine macht gar nichts. Guck mal, keine Ahnung, es gibt Sumo-Ringer, die müssen 5000 Kalorien zu sich nehmen, weil sie halt hochgradig sportlich sind, weil sie verbrennen. Ich sag mal, jemand wie du mit 5000 Kalorien am Tag würde ungefähr aussehen wie Tim Meltzer im März 2021. Das heißt, dem einen, dem was gut tut, heißt dem anderen muss es noch gar nicht. Es hat, wir haben Lebensmittelallergien. Es gibt Menschen, wenn du sagst, Apple a day, erzähl das mal jemandem, der gegen Äpfel allergisch ist. Also keeps the doctor away. Klar. Der muss die Notaufnahme dessen. Ich glaube, dass eine nicht diagnostizierte, wie auch immer geartete Diät, und Diät meine ich Ernährungsform, die über die Individualität hinausgeht, grenzwertig, fahrlässig ist. Also sollte ich jetzt hier einen Ernährungsratgeber entwickeln und sagen, das hilft auf jeden Fall. Ab 18 Uhr nichts mehr essen. Dann dieses auf darauf verzichten.
Ja.
Dann ist das einfach eine Lüge. Weil da werden sich Leute wie an die Religion oder ähnliche Dinge klammern. Und wenn, aber er hat gesagt, es hilft. Und dann hadern
sie. Aber zum Glück tun das ja auch wirklich aus meiner Sicht sehr oft unseriöse Leute und ich auf gar keinen Fall.
Aber auch viele Doktoren, ne?
Auch viele Doktoren, aber wenn du mich jetzt mit denen in einen Topf schmeißen möchtest, würde ich mich dagegen verwehren, weil das tue ich überhaupt nicht. Und ich sag nochmal, ich habe sowieso das Gefühl, wir sind uns viel einiger, als man vielleicht hier zwischendurch durchwittert.
Nein, wir sind uns sehr einig.
Gut, weil ich es total schön finde, dass du auch nochmal dieses Individuelle aufmachst und halt sagst, ey, für den einen ist das gut und für den anderen kann es eine Katastrophe sein. Das kann ja auch über Allergien hinausgehen. Beim einen macht was im Darm etwas, wo du das Gefühl hast, ey, ich habe hier voll das Krummeln und den ganzen Tag jetzt Blähungen und komme damit gar nicht klar, setzt mich unter Druck. Und beim anderen sagst du, es ist total lecker hier, die Hülsenfrüchte.
Ich war noch ganz am Ende, ich wollte einmal noch dieses, der Darm ist ganz wichtig, weil der Darm beeinflusst unseren Stoffwechsel und auch unseren Hormonhaushalt. Und ich glaube, wenn da, und das war bei mir zum Beispiel, als Beispiel, ich hatte auch das Gefühl, dass mein Darm verstopft war. Und damit meine ich nicht physisch, also dass da ein Klumpen drin hing, sondern der war lahm. Ich hatte so eine Trägheit. Ich hatte das Gefühl, wenn ich gegessen habe, war ich nur noch müde. Wenn ich zu spät, ich konnte nicht mehr schlafen. Eine der Nebenwirkungen, die ich jetzt gerade habe, das ist natürlich, dass ich sehr fantastisch aussehe. Also und kaum zu erkennen bin, hin und wieder. Ich schlafe. Mhm. Ich schlafe zum ersten Mal seit 15, 20 Jahren.
Das ist mit das beste Barometer, finde ich, wenn du schläfst.
Exakt. Ne? Ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich das letzte Mal 3 Stunden am Stück geschlafen habe, vor der Kur. Ich kenne das gar nicht, 5 Stunden am Stück.
Wie ist denn das, wenn Restaurantbesitzer und Köche eine neue Karte besprechen? Denkt ihr über so etwas nach, was Zutaten eventuell mit dem Darm oder mit dem Organismus von einem Gast machen kann? Oder wäre das jetzt zu viel des Guten?
Du hast 7 Gastronomien. Was für Gastronomien?
Tim.
Ja, nee, ich wollte auf die Frage gleich kommen, aber ich wollte mich einmal in Kenntnis setzen.
Ach so, okay.
Darf ich unseren Gast kennenlernen? Doch, Entschuldigung.
Gerne.
Podcast ohne Bild. Die Menschen denken sich jetzt in dem Moment.
Entschuldige, ne? Ich google das dann später. Scheint Sebastian nicht zu gefallen. Dass
ich sag's nur ganz schnell, wir machen dieses Schiff MS Günther. Das ist eine Event-Location, benannt nach dem Günther ja auch vom Gewinn. Wir machen dann noch einen Nachtclub-Diskothek in Münster. Wir machen dann 2 Studentenkneipen, so ein Restaurantkneipe-Ding, aber alles eher Studi-Kneipen, ne? Jetzt nicht höhere Küche. Und deswegen ist die Frage für mich auch schon viel zu sehr Haute Cuisine. Da kann ich gar nichts zu sagen. Ich bin auch nicht an der Karte beteiligt. Ja. Und dann machen wir gerade noch 2 neue Läden auf, also 7 an der Zahl. Und ich bin aber überall.
Was waren die 9 Läden?
Das eine wird so ein Coworking Space und auch wieder eine Bar. Und das andere ist eine alte Fleischerei, die jetzt in ein vegetarisches Wirtshaus umgebaut wird. In Münster, alles in Münster.
Gut.
Ja.
Bist du also so ein bisschen der Schubeck von Münster?
Ich bin nicht da am Herd und auch nicht im Laden, sondern was macht das mit meinem Bruder zusammen und zu anderen?
Bist der Schubeck von Münster.
Sehr gut.
Ich dachte, ihr Fernsehköche kocht auch mal in euren Läden, aber du sitzt ja auch hier rum.
Wieso
du musst jetzt auch die Frage von Sebastian übrigens beantworten.
A, komme ich gerade aus der Küche und B, haben wir Corona. Nochmal, was war die Frage, Sebastian?
Die Frage war tatsächlich gewesen, wenn jetzt also eine neue Karte besprochen wird oder überhaupt eine Karte kreiert wird, denkt man dann über genau solche Dinge nach? Was macht eventuell das Essen mit dem Organismus meines Gastes? Oder soll es in erster Linie das Erlebnis sein, ich war beim Melzer oder wo auch immer und ich habe gut gegessen? Punkt.
Erster Fall ist, dass ich an meine Kreativität denke, die ich an den Gast kommunizieren kann, dass das aufgeht. Mhm. Das ist die erste Motivation. Denn ich würde mal sagen, die zweite Motivation ist, okay, es muss sich auch rechnen. Und die Motivation über allem steht, keine Scheiße zu verkaufen.
Mhm. So.
Es ist, glaube ich, aus der Historie heraus, derzeitig ist Ernährung in Restaurants ein First World Problem. Wir haben eigentlich eine Ebene, dass sich sehr viele Leute noch sehr ungesund ernähren. Dass sie sich hyperkalorisch ernähren, dass sie sich hyperungesund, viel zu viel Kohlenhydrate, zu viele Zucker, zu viele Fette, weil es ein simples, primitives Kokain. Man sagt ja nicht umsonst, glaube ich, dass Nahrung dasselbe Suchtzentrum anspricht wie
voller Dopaminrausch.
Das beim Kokainmissbrauch stattfindet. Also dasselbe Zentrum, dasselbe Trigger-Ding. Und dann haben wir eben die Hardcore andere Linie, also A, natürlich Journalisten und Klugscheißer wie ich, ich habe mich ja sehr auch mit dem Thema schon auseinandergesetzt, die dadurch ein bisschen ihre Intellektualität darstellen können. Und dann haben wir natürlich noch die, und das ist in meinen Augen derzeitig eine Welt der Lemminge, die sich einem vermeintlich gesunden Konzept sofort blind anschließen, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne zu gucken, ohne zu hinterfragen, ohne was es auch immer ist. Das sind gesunde, weiß gekachelte Hyper-Smoothie-Bars mit glutenfreien, salzarm und zuckerfreien Produkten. Mhm. Und dann frage ich mal, womit ist denn das süß gemacht? Agavendicksaft. Und, dann, und technisch gesehen ist Agavendicksaft was? Das ist fucking Zucker. Mhm. Also das ist das ist eine Welt mit sehr viel Schmu, muss man sagen. So ein bisschen diese Green Label Welt. Allerdings glaube ich, dass das in unserer Zukunft, weil wir mehr in die Alltagsverpflegung geraten werden, wir sind nicht mehr das Eventessen, wir werden mehr und mehr in die Rundumverpflegung eintreten, ein enorm wichtiger Faktor, wenn wir unsere Gäste ernst nehmen, dass wir denen vielleicht auch eine Ebene der vollwertigen, gesunden Ernährung anbieten können. Klingt dann so nach ein bisschen trocken und heftig und auch ein bisschen durch, aber grundsätzlich, glaube ich, liegt es in unserer Verantwortung, auch dort Möglichkeiten zu suchen und auch zu finden. Mhm. Deshalb das vegane...
Nee,
das vegane Wirtshaus, super Geschichte. Vegan muss nicht immer unbedingt gesund sein. Ich habe ein Kochbuch mal gemacht vor Ewigkeiten, Greenbox. Und Untertitel, einem Arbeitstitel war einfach Fett durch vegane Küche. Weil überall Fett. Also mehr Olivenöl rein. Mehr,
stimmt, damit es auch was, das ist die billige Variante.
Die ganz billige Variante, ja, genau. Aber ich glaube, dass solche Faktoren immer wichtiger werden, ja.
Hast du Angst davor, dass du wieder die Kilos raufkriegst?
Nee, momentan nicht, weil es macht mir wirklich Freude und ich brauchte den Anschub und ich habe das Gefühl, dass es im Alltag relativ einfach anzuwenden ist, weil ich keine Diät im Sinne von Kalorienreduzierung halten muss, sondern ich muss einen Rhythmus halten. Das ist sehr schwer in meinem persönlichen Verhalten, weil ich bin wahnsinnig viel unterwegs und habe einfach keinen scheiß Rhythmus am Tag. Ich habe heute Morgen um 7 angefangen zu arbeiten und komme um 9 nach Hause.
Sag mal, wenn du dann so diese Routinen wegbrechen, was einem Hirn ja unglaublich viel Halt geben kann, wie schaffst du es dann, diesem Impuls zu widerstehen, dann nachts die Nase in dieses Glas zu drücken mit der süßen Creme?
Gar nicht, ich renne 12-mal zum Kühlschrank.
Aber du machst das 12-mal ja nicht.
Ja, aber ich muss trotzdem den Kühlschrank
öffnen. Achso, das ist dann der Tick wieder.
So, also ich kann ja nicht liegen bleiben. Das wäre ja viel geiler, wenn ich einfach sagen, komm, interessiert mich nicht. Aber ich muss immer.
Ja.
Aber das kann aber das doch nicht sein. Schaffst du es wirklich nicht, deinen Arsch im Bett zu halten und zu sagen, dann mach ich halt einen Podcast an? Oder wirklich, das ist ja.
Und hast du denn, wenn du jetzt diese.
Das ist ja, das
diese
ist ja viel mehr Tick als.
Nummer geschafft hast, deinen Appetit, wie du es nennst, in den Griff zu kriegen, hast du dann das Gefühl, dass sich drumherum auch was verändert hat? Also, dass du sagst, psychisch stehe ich gerade irgendwie anders.
Ja? Alles. Ne? Das ist ja, ich bin ja total deiner Meinung. Ja. Ich würde nur nicht sagen.
Ja, ist klar.
Na, ich würde es nur nicht in dieser harten
Aber das finde ich ja erstmal total also geil, dass du halt sagst, du stehst jetzt auch anders da. Und würdest du sagen, dass du aufgrund dessen es dann auch eher halten kannst?
Ja.
Ja.
Also ja, weil ich musste einmal die Pille schlucken, für mich. Ich musste es einmal anschieben.
Mit dieser Kur, ne?
Mit dieser Kur. Die war hart, aber das hat mich halt ein bisschen geboostet. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Leute ich mache jetzt gerade ein bisschen Sport. Ich habe es jetzt das dritte Mal gemacht.
Ja, Moment, du hast ja auch vorher
aber ich habe jetzt
Radfahren gemacht.
Aber auch, das ging auch.
Und was
aber
ist jetzt halt Sport?
Jetzt mache ich schon so Personal Training. Aha. Das habe ich das dritte Mal gemacht und verliere jetzt schon den Bock.
Shit.
So, weil jetzt ist es gerade noch schlimmer als vorher. Weil jetzt spüre ich richtig, wie scheiße ich drauf bin und habe aber noch keine Muskeln, also habe noch keine Muskeln gekriegt.
Aber auch wieder ganz typisch menschlich. So. Viel Veränderung in kurzer Zeit und dann werden wir ungeduldig, wenn ich
sofort was kommt. Naja, aber vor allem ist es ja nicht
mehr das. Es tut ja weh jetzt gerade.
Ja,
ich habe Muskelkater.
Aber ist es dann
Muskelkater finde ich ist ein geiles Gefühl.
Ist es dann für eine Person des öffentlichen Lebens nicht nochmal schwieriger überhaupt, das durchzuhalten? Weil es gibt ja gefühlt ganz viele Augen, die jetzt darauf gucken. Kann ich
meine Frage noch beantworten?
Welche?
Die ihr gerade gestellt habt. Weil es macht ganz viel. Aber eben aus der Kombination heraus. Dieses Ding, ich habe einfach das einmal angeschoben und ich hatte einen subjektiven Erfolg. Das erste Spiegelbild, die erste Klamotte, die wieder gepasst hat. Das erste Ding, dann die Anerkennung in meinem Privatkreis. Gut, sehr gut, bleib dran. Und dann einfach die Schwierigkeiten waren jetzt nicht, also es war nicht alles schwer. Sondern es gibt jetzt paar Teile, die sind schwer. Das ist dieser Kühlschrank. Und ich habe die Kontrolle darüber, wenn ich hingehe und aufmache. Mhm. Das andere würde mich sehr viel mehr beschäftigen, weil durch das Schließen des Kühlschrankes schließe ich diesen Moment ab. Und dann habe ich auch immer 10 Minuten meine Ruhe. Ja. Aber dann kommt er wieder. Und dann gehst du halt wieder ran, schaust und mache ich wieder zu. Wenn ich im Bett liegen würde, dann würde ich so
Kreisen die Gedanken, wie die Flugzeuge über so einer geschlossenen Landebahn. Jo, kenne ich auch. Kenne ich komplett. Dann musst du dieses Gedankenkarussell in Handlung übersetzen und dann hast du was getan.
Aus dieser ganzen Nummer heraus entsteht sehr viel Positives. Ich glaube, dass mein Geist fitter ist, dass ich mir gerade, auch wenn ich heute nicht einen Eindruck mache, aber ich kann mir gerade sehr viel mehr Dinge merken. Ich habe das Gefühl, dass ich strukturierter bin. Wie gesagt, der Schlaf ist besser, all das. Und ich muss gerade keine Diät machen.
Frage, ist das ein Kreislauf? Das eine kommt durchs andere und umgekehrt oder ist das eine eindirektionale Sache, dass du sagst, geil, durch die Ernährung kommt das alles oder weil du auch wieder mehr auf dich achtest, mehr Sachen dir merkst, strukturierter bist, sortierter bist, dass dann die Ernährung dir auch leichter fällt?
Ich glaube, es ist eine Kombination aus Schlaf. Ja. Schlaf wiederum ist bedingt durch richtige Ernährung, ist wiederum bedingt aus Rhythmus. Rhythmus ist wiederum, all das führt wieder dazu, dass ich in bestimmten Bereichen wieder klarer bin, leistungsfähiger, obwohl ich das vorher gar nicht so sehr gemerkt habe. Ich habe es neulich mal jemandem gesagt, ich wusste gar nicht, wie schlecht es mir ging.
Das ist der.
Zu dem Gefühl, wie ich mich jetzt gerade fühle.
Da meinst du diese 3 Stunden am Stück, die du gerade gepackt hast, an Schlaf oder was?
Alles. Ich wusste gar nicht, wie es anderen Menschen geht.
Wie viele Leute arrangieren sich mit so negativen Sachen? Das ist immer wieder frappierend, wenn du dich fragst, ey, mit was für einer Kacke geben wir uns zufrieden? Mit welchen
Scheinbar, hier in Pillenform aus Kanada.
Ja, aber die wäre ja dann die gute Kacke. Die schlechte Kacke schaufelst du ja meistens selber. Und ich kenne das auch komplett, was du beschreibst. In so Momenten, gerade wenn du angegriffen bist, du hast das Gefühl, du bist gestresst, du hast eine heftige Phase, ey, dann greifst du doch 3-mal mehr zu irgendeinem Fraß und sagst dir, das habe ich mir jetzt verdient, ich will kurz die fettige Pizza, Dopaminkick, geiles Hirngefühl, mir geht's wieder emotional ein bisschen besser raus aus dem Loch, weil in Wirklichkeit greifst du dich zusätzlich an. Es gibt doch diese Snickers-Werbung, kennt ihr die? Klar, du bist nicht du, wenn du keinen Hunger bist, du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Ey, das ist die dümmste Werbung ever. Die suggeriert ja, hol dir das Snickers und du schaffst dir eine psychische Erleichterung. Und ein Snickers ist eine psychische Vollattacke.
Aber ich finde, gefühlt stimmt die Werbung total.
Dass du nicht du bist, wenn du Hunger hast.
Nein, aber die Werbung stimmt total.
Finde ich auch.
Das ist ja durch Kokain, Heroin etc. hast du einen kurzen Stimmungsrausch.
Ja, aber Moment, die
Idee. Aber der Kater dann.
Okay, danke.
Der zerstört dich.
Sind uns wieder einig.
Dann total. Also die Werbung und der Inhalt und das Ganze, das befriedigt sofort.
Holt uns ab, die ist schlau gemacht.
Dann lieber Katis Werbung mit Tim Mälzer.
Machst du Katjes Werbung?
Ich war die Nachfolgerin von Heidi Klum. Ich habe schon ein paar Jahre her.
Vielleicht hat mir das ist dann ehrlicher, als du noch dicker warst. Ey, wir geben es zu, Leute, nee, das Zeug macht.
Nein, das ist 15 Jahre. Nein, aber da habe ich ganz klar, ist eine Süßigkeit. Okay. Also ich finde auch, Zucker darf nicht verboten werden.
Nein,
es muss
nein.
nur verstanden Safe. Werden, dass eine Süßigkeit ist.
Genau. Also ich hatte im Vorfeld der Aufzeichnung von heute die viele Hörer und Hörerinnen gefragt zum Thema Hunger, ob sie Fragen haben. Die am häufig gestellteste Frage, Leon und auch Tim, war im Duktus, wie vermeide ich Fressattacken bei Hunger?
Das ist das, wovon wir gerade sprachen.
Ich glaube, was Tim sehr, sehr schön hier gezeigt hat, ist jetzt dieser eben angesprochene Kreislauf. Es ist ein Zusammenhängen. Wir tendieren dazu, uns immer aufzuteilen in Kopf und Körper, aber du bist ein Organismus und der wirkt zusammen und der ist massiv eng miteinander verbunden. Und in dem Moment, wo ich jetzt denke, mein Essen, das betrifft nur meinen Bauch und meinen Körper und landet dann irgendwie in den Zellen und steht als Energie zur Verfügung, mache ich einen Fehler. Sondern wir essen aus ganz verschiedenen Motivationen heraus und zum Beispiel essen wir auch, um uns besser zu fühlen. Ich würde bei solchen Momenten, wo ich das Gefühl habe, dass ich das Essen nicht im Griff habe, wo ich zum Kühlschrank rennen muss, wo ich das Gefühl habe, ich habe massiv mein Gewicht verändert, abgenommen oder zugenommen, das muss man übrigens auch mal sagen, es kann in beide Richtungen ausschlagen, würde ich mich immer hinterfragen und anfangen zu gucken, was ist eigentlich gerade gefühlsmäßig überhaupt los? Bin ich mit mir im Reinen? Funktioniert das hier gerade? Weil zum Beispiel eine Gewichtsveränderung ein ganz zentraler Hinweis auf eine Depression sein kann. Bin ich zum Beispiel mit dem, wie mein Leben abläuft, bin ich da zufrieden? Also oft ist es so, dass du, wenn du die Heißhungerattacken hast und das Gefühl hast, das gerät dir vor allem außer Kontrolle, jeder hat mal Bock auf einen Snickers, dass dann mit dir drumherum noch was
oder
nicht
Mars,
stimmt
oder
Mars oder Katjes.
Oder Lion.
Und niemand sagt Bounty, weil kein Mensch braucht Bounty. Es ist wirklich ein... Du?
Ich auch.
Echt?
Ihr Wir auch? Sind die Perversen.
Ah, okay, gut. Ich muss alles zurücknehmen.
Bounty aus dem Kühlschrank, so geil.
So, aber ne, dass du einfach ganzheitlicher guckst, wo kommt das her und nicht einfach nur denkst, Reserve leuchtet es an, ich habe gerade einen schlechten Tag, warum, es liegt an der fehlenden Willensstärke, kann ich nicht widerstehen. Nein, betrachte deine Psyche als einen sehr viel komplexeren Ort und guck drumherum, was vielleicht sonst nicht stimmen könnte und mach's dir nicht zu leicht mit der Beantwortung der Frage.
Aber manchmal ist das unangenehm. Würde das genau im Umkehrschluss bedeuten, dass Tim Probleme hatte, weil er nachts immer gegessen hat?
So weit würde ich jetzt nicht gehen, das hier von außen attestieren zu wollen, aber wenn du gesagt hast, du warst gestresst, du schläfst nicht, du arbeitest von morgens bis da spät in die Nacht rein, dann würde ich sagen, ist das doch ein Hinweis darauf zu sagen, ey, Moment mal, da könnte auch was nicht stimmen. Jetzt Tim.
Ich hab doch längst alles erzählt in dem
Podcast. Ist eigentlich alles gestanden.
Nein, gib mir nichts geschrieben. Ich habe keinen Rhythmus.
übertragen.
Nochmal, wie oft soll ich sagen? Ich habe keinen Rhythmus. Meine große Schwierigkeit im Leben, keinen Rhythmus. Mhm. Dass ich arbeite gefühlt nicht
in stört sich denn eigentlich wirklich? Das wäre jetzt nämlich für mich die Frage, weil ich habe das Gefühl, ja, bei ganz vielen Sachen gehst du über Sachen bewusst hinweg und sagst, so ist halt mein Leben. Hast du ja eben auch durchblicken lassen. Macht's dich, nervt's dich wirklich? Weil es ist ja auch, ne? Das ist ja okay. Nein, das ist doch okay, dass du keinen Rhythmus
aber
hast,
durch diesen, dich nicht stört. Durch diesen Rhythmus sind ein paar Parameter entstanden und ich musste verstehen, wenn ich diesen Rhythmus weiterleben möchte, muss ich ein paar Parameter ändern. Ein Parameter ist, ich frühstücke gerade und ein Parameter ist, ich versuche abends das falsche Essen zu vermeiden. Ja. Und wenn es so ist, also einfach sinnbefreit. Und wenn es so ist, dann ist das auch egal. Ne? Dann ist es nicht schlimm. Ich umschreibe gerade die ganze Zeit nur Bilder, wie es gerade so ist und dass ich mich ganz gut damit fühle, dass es nicht so schwer ist, weil ich mir auch diese Fenster gönne, weil ich ihm sage, ja, was? Da ist nichts Wildes dran. Das ist nicht schlimm. Also wenn ich das höre, die Willenskraft und den ganzen Kram, das ist gar nicht so, wer will. Also die Willenskraft ist, glaube ich, der dümmste Tipp, den man geben kann, weil ich glaube, dass wir ein Mensch aus Mechanismen sind, aus gelernten Abläufen, die durch so viele Dinge beeinflusst sind und die Hälfte davon haben wir im Blick. Kindheit, Erziehung, Herkunft, Mechanismen, bestimmt bisschen energetische Dinge dabei, Geburtsmomente oder sonstige Sachen. Also viele Bereiche. Wenn du selber, ich bin jetzt, also man hat mir immer gesagt, ja, das ist, weil du früher wenig Süßigkeiten hattest. Also, ja, das kann nicht sein, weil mein Nachbarsjunge, der hatte da immer Süßigkeiten, der ist genauso fett geworden wie ich. Also das erklärt nicht das eine oder andere.
Guter Punkt. Ja. Also bei diesen Punkten dann auf die Willenskraft zu schieben, ist so einfach.
Es ist auch falsch. Ne?
Es ist falsch. Beim Prokrastinieren vielleicht mal passend dazu. Versuchst du auch etwas zu schaffen und du schiebst es auf. Du willst deine Bachelorarbeit zu Ende schreiben, du musst die Steuererklärung
für mich machen. Definier mal kurz Prokrastinieren, bitte.
Ja, mach ich gerade. Du verschiebst auf morgen. Was du heute kannst besorgen, verschiebst du auf morgen. Und wir suchen uns dann die Ersatzhandlung. Ich weiß noch, als ich meine Bachelorarbeit schreiben wollte, habe ich plötzlich die Fenster geputzt in der WG. Vorher nie gemacht.
Übersprungshandlung, ne? So,
genau, ganz typisch. Warum machen wir das? Ja, weil wir uns kurz, erfolgreich und gut fühlen wollen durch dieses bestätigte, abgehakte, kleine Ding. Einfache Aufgabe, Fenster putzen, bin ich fertig. Jetzt strahlen die, ach scheiße, die Bachelorarbeit liegt noch da. Da sind die negativen Gefühle wieder, deswegen habe ich sie weggedrückt. Und das ist bei ganz vielen Sachen so, dass du halt eben emotional daran gehen könntest und mal fragen könntest, ey, wenn ich eine Fresshungerattacke habe oder wenn ich überhaupt Probleme mit dem Hunger habe, was ist denn drumherum los? Bin ich gelangweilt? Bin ich gefrustet? Habe ich vielleicht eine depressive Phase, eine depressive Stimmung? Bin ich tatsächlich klinisch depressiv? Ey, und dann kriegst du doch einen anderen Zugang dazu, als wenn du einfach nur sagst, mir fehlt die Willenskraft. Das macht ja so ein Loser aus einem und dann haut man sich von selber auf den Rücken und geißelt sich, was keinen Sinn macht, bringt keinen weiter.
Ich hatte vorhin die Brücke geschlagen zu Leon, aber sie kam nicht ganz rüber zum Thema Angst, als ich Tim fragte.
Wahrscheinlich hast du dich selber unterbrochen.
Ja, ob er Angst davor hat, wieder 12 Kilo raufzukriegen. Leon wollte heute gerne auch nochmal das Thema Angst und Ängste ansprechen. Was?
Nichts, ich nick doch nur. Dann was? Hast du Angst?
Du machst mit deinem Blick, machst du einem schon Angst. Weißt du das eigentlich?
Ja, ich weiß.
Aber hängt die eigentlich auch privat rum? Nur hier in der Kiste. Nee. Okay.
Ja. Nur in der Kiste. Das ist eine reine Sexgeschichte.
Corona-Scheibe hier. Das macht Sinn.
Du wolltest über Ängste nochmal.
Ich wollte die Chance nutzen, wo ich hier bin, dich nämlich ein paar Sachen zu fragen, weil ich das auch von der Außenwahrnehmung so immer dann interessant finde, wenn man dann diesen Moment hat als Superstar, sich da irgendwie zu outen, hast du es eben gesagt, ich finde das eigentlich ein ganz schönes Wort, weil es hat ja so eine gesellschaftliche Komponente, als du da damals gesagt hast, ey Leute, ich bin raus.
Ja.
Und ich erinnere mich noch, wann war das, 2000, was hast du gesagt? Ja, ich war gefühlt 15. 2006, da war ich 16. Ja. Dass man halt so dachte, okay, krass. Und der jetzt, wie, hä? Und dann kamst du ja irgendwann zurück und man hatte immer noch dieses Stigma dran und was ist denn jetzt mit ihm und so weiter. Erzähl mal bitte das nochmal ein bisschen aus deiner Warte und was mich daran interessieren würde, hattest du da damals Angst, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ey Leute, jetzt hier Hands up, ich bin mal raus. Weil man hat's ja im Hinterkopf, man denkt ja, Tim Meltzer, war doch mal der mit dem Burnout. Ja. Du trittst jetzt so auf das
immer Angst, noch?
Dass du so gegen diesen Stereotyp
wirkst für mich. Denkt man das immer noch
schon? Du, doch, ne? Ja.
Krass.
Geht's Ihnen denn wieder besser?
Ja,
gerade
so eine Nummer.
Vor 2 Wochen. Ja. Was meinen Sie? Ihnen ging's doch mal nicht so gut. Und nicht so.
Wirklich?
Ja, ja.
Burnout bezogen?
Ja. Das ist sehr krass. Nein, aber es ist ja gut. Leute nehmen ja daran teil. Also das ist so, die beschäftigen sich damit und dann ist die Frage sehr lieb gemeint gewesen. Ne? Geht's Ihnen wieder besser? Die waren sich Sorgen gemacht.
Oder kann man sich das bei einem Tim Meltzer, Leon, nicht vorstellen?
ein Stück weit schon nicht, finde ich. Also natürlich, ich kann es mir vorstellen, weil wir dank solcher Momente ja auch immer mehr es begreifen. Ey, Moment mal, es ist nicht einfach, psychische Störung betrifft irgendwelche Schwachen oder irgendwelche Loser-Typen oder irgendwelche eh schon Kranken.
Nochmal,
kann
ich verdammt
Axt jeden treffen.
Ich habe keine psychische Störung, ich habe Psyche. Das ist, ich habe keine Störung.
Warum ist dir das so wichtig, das zu unterstreichen?
Weil Störung ist stigmatisiert. Ich habe keine Störung. Ihr habt alle das Gleiche wie ich. Also ich kann das bei dir genau sagen und ich kann es bei dir in einem Satz feststellen, dass du Gefahr läufst, in dieselbe Situation reinzulaufen.
Ja, natürlich. Aber jemand, der eine Burnout ist ja keine psychische Störung, aber wer eine Depression hat, das wird ja unterschieden. Burnout ist ja ein Syndrom laut Weltgesundheitsorganisation, was jetzt ein bisschen schwammig ist, aber Depression, wenn du jetzt eine Depression attestiert bekommst, würde ich sagen, das unterscheidet. Was heißt, würde ich sagen, ist es so, dass du dich von jemandem unterscheidest, der sie nicht hat? Du kannst jetzt sagen, es gibt graue Stufen. Derjenige, der keine klinische Depression hat, wird auch depressive Phasen kennen und vielleicht hat er sie mal, hat sie nicht erkannt, dann war sie aber trotzdem faktisch da. Das ist mir ganz wichtig zu unterstreichen. Warum wehrst du dich gegen den Begriff?
Ja, weil ich glaube, dass wir es alle haben und nur den Umgang damit anders definieren sollten. Also ich kann es einfach darstellen. Ich habe, komme ich aus Pinneberg irgendwie so, bin jetzt nicht, ich sag mal, kein Adonis irgendwie. Das heißt, ich musste immer einen Ticken härter kämpfen, um da hinzukommen. Ich komme nicht aus dem Rich-Bitch-Haushalt. Selbst sowas wie Abitur ist in meiner Familie nicht Standard gewesen und ich musste mich immer ein bisschen mehr durchkämpfen. Meine Eltern konnten mir sozusagen eine Ausbildung nicht wirklich finanzieren zu dem damaligen Zeitpunkt und ich habe mir sehr früh sehr vieles eigen erarbeiten müssen. Und ich habe die falschen Hosen getragen, die falschen Schuhe getragen. Ich bin nicht gemobbt worden, weil das ist jetzt so ein, Leute haben sich Jugendliche haben sich über mich lustig gemacht, weil ich weit davon entfernt. Ja. Ich hatte Adidas und habe mir aus Verzweiflung hier so zwei Streifen Adidas und habe mir mit dem Edding dritten ran gemalt, damit das zumindest bei Weitem so aussieht, als ob ich Adidas hätte. All diese ganzen Dinge und deshalb war ich das gewohnt, dass Dinge nicht immer so lucky laufen, so dass man sich da ein bisschen aber immer versucht, mich davon nicht einkeschern zu lassen, sondern einfach so sunny side. Also ich habe immer
das hast du
ich habe immer das hinten, das habe ich Benner? Das habe ich bis heute nach wie vor nochmal. Ich habe eine Samstagabendshow moderiert, bestimmt nicht, weil ich glaube, dass ich es kann. Es ist eine Möglichkeit. Ich probiere es aus und ich gehe Risiken ein. In jeder Situation.
Musst du es dir auch selber beweisen in dem Moment?
Nein. Oder? Nee? Nein, gar nicht.
Sicher nicht?
Ganz sicher. Ganz sicher. Ich weiß sehr genau, wo ich stehe. Das ist ja das Gute. Und ich weiß, wo ich, haben wir jetzt gerade bei den Schauspielern auch erlebt, Ironie und Sarkasmus auch sich selbst gegenüber wird nicht immer deutlich erkannt. Aber die andere Situation war, ich hatte die Möglichkeit, ich war gerade Selbstständigkeit, ich bin ins Fernsehen gekommen und ich habe eine Welt betreten, in der ich überhaupt mich nicht wohlfühlte. Das heißt,
Was war es, was nicht passte?
Ich konnte sie nicht einordnen. Mit allem bin ich groß geworden. Ich weiß, wie die Gesellschaft auf mich zu dem damaligen Zeitpunkt geguckt hat. Ich habe eine Wahrnehmung davon, wie Menschen mich gesehen haben oder wie ich eingeschätzt worden bin durch eine bestimmte Art von Kleidung oder Modeform, der ich nachgegangen bin oder Musikgeschmack oder Position. Diese ganzen Dinge, die jeder durchmacht. Und ich fühlte mich da immer sehr, sehr wohl. Und ich habe auch da bestimmte Mechanismen mal unterbrochen. Also Freundeskreise, die mir nicht gefallen haben, weil sie ein Verhalten an den Tag gelegt haben, was mir nicht gefallen hat, hat dazu geführt, dass ich mich aus diesem Freundeskreis heraus bewegt habe. Aber ich bin nie über ich habe ein sehr gutes Gefühl für das, was ich mag und was nicht. Da mache ich manchmal Fehler, dass ich über Ziele hinausschieße oder Ziele gar nicht erst mehr stecke. Aber zu der damaligen Zeit war es eben die Medien und ich habe nicht mehr gewusst, wofür ich gerade gemocht oder nicht gemocht werde.
Ja.
Ich konnte es nicht mehr definieren. Das ist für mich die heutige Gefahr an Social Media. Das heißt, ich habe die Menschen, mit denen ich gearbeitet, ich kannte die gar nicht. Ich wusste nicht, was heißt das? Warum kriege ich Applaus oder warum werde ich gerade gehasst? Weil ich einen Schnitzel habe anbrennen lassen.
Aber hat's dir gut getan gleichzeitig, obwohl du nicht wusstest, wo es herkommt?
Nein, überhaupt nicht.
Geil war?
Null.
Echt nicht?
Null.
Warum dann zurück?
Das ist ja das, was ich gerade sage. Also dann bin ich in den Erschöpfungs-Burnout gekommen. Also ich habe gearbeitet, habe mir immer wieder neue sichere Inseln gesucht, in denen ich mich sicher fühle, um eigentlich von den unsicheren Inseln abzulenken, statt da einzutauchen und mich dieser Situation zu stellen. Und das schlussendlich hat mich in ein wackeliges Fundament geschoben und ich bin mir selber untreu geworden. Dass ich mir selber, ich wusste halt nicht mehr, wer ich bin, aber gar nicht, weil die anderen das wollten, sondern ich habe es versäumt, mich damit wieder auseinanderzusetzen. Was ich momentan jeden Tag, jede Woche, jeden zweiten, dritten Tag machen.
Und hast du da jetzt Erkennungszeichen?
Ja, total, komme ich drauf. Und dann bin ich halt zusammengebrochen. Ich bin physisch zusammengebrochen. Ich bin einfach zusammengeklappt, der Notarzt musste gerufen werden und dann bin ich eben in die Schweiz gegangen und habe sozusagen eine Auszeit genommen, habe eine Ruhe genommen, um diesen Punkt wieder zu bekommen. Und habe versucht, sehr viele Punkte für mich zu beantworten, wo ich mich unwohl gefühlt habe, wo ich Antworten gesucht habe oder wo ich gedacht habe, Mensch, da bist du deiner Linie nicht mehr treu gewesen. Das waren sehr technische Dinge. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir diese Punkte beseitigen können, dann kann ich weitermachen. Weil ich glaubte, dass da schon was Schönes noch ist, was zu entdecken ist. Und dann habe ich, ich glaube, für 400 Sendungen wieder unterschrieben.
400. De facto auch, oder ist das jetzt übertrieben?
Nee, 400 Sendungen unterschrieben. Davon habe ich nicht sonderlich viele gemacht, weil ich habe ein paar Veränderungsparameter eingefordert, habe wieder angefangen und diese Parameter wurden nicht verändert. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt nicht weiter, weil ich möchte da nicht wieder hinkommen. Ganz klare Grenze. Jetzt konnte ich endlich eine setzen.
Wäre psychologisch gesehen Tim ein Geheilter, der daraus gelernt hat, Leon? Oder würdest du sagen, er hat gerade irgendwie so die Kurve
Tim gekriegt. Hat ja, finde ich, ganz schön gerade eben schon gesagt, das müssen wir ja immer vielleicht aufgreifen, dass dieses, es steckt ein bisschen davon immer in uns drin auch und es ist auch immer ein Graubereich von bis und was heißt jetzt geheilt bei Burnout?
Genau.
Was erstmal gar keine Krankheit ist, sondern ne, wenn du jetzt beschreibst, ey, pass mal auf, ich habe da damals, bin ich über rote Linien hinweggegangen und habe nicht mehr das gemacht, ich habe nicht mehr ehrlich auf mich gehört, ey, du hast bestimmte Parameter, die du dir setzt und die sind dir jetzt plötzlich in dieser neuen Welt, wo es dann was auch immer gibt, Applaus, Anerkennung oder eben Missverständnis, egal, ich gehe über die Grenzen. Da machst du dich kaputt mit. Und wenn du jetzt heute sagst, ich kann da genauer drauf gucken, man nennt das Selbstbewusstsein, Self-Awareness, aber nicht Selbstbewusstsein, breite Brust auf die Bühne, ich bin stolz, sondern ich habe ein Bewusstsein für mich. Wer bin ich? Was macht mich aus? Und ich horche in mich rein, ich nehme mich präziser wahr. Mhm. Und das ist übrigens, weshalb mich diese Gefühle so reizen, weil Gefühle sind deine Realität. Wie du dich fühlst, ist, wie du die Welt wahrnimmst. Das heißt nicht, dass ich die verstehe oder dass du die aufschreiben könntest oder dass irgendwer anders die begreift. Aber das ist erstmal deine Welt. Und wenn du da genauer hinguckst, dass du dann sagen kannst, ey, ich darf weiter in den Extrembereich gehen, aber ich brauche dann die Self-Awareness, um zu gucken, dass ich es nicht übertreibe, das ist das Rezept.
Aber was ist mit deiner Self-Awareness, weil
kritisch. Ich fand, du hast gerade eben was ganz Vieles gesagt. Du hast gesagt, in einem Satz könntest du mir irgendwas attestieren oder so.
Nee, sowas. Du hast von einem Satz gesagt. Ich muss ihn gerade zusammen, aber wollte ich gleich noch drauf kommen. Generell ist es so, dass ich heutzutage immer noch merke, wenn ich zum Beispiel Menschen nicht mehr ertrage. Wenn die physische, jeder hat so einen Sicherheitsradius um sich drüber. Und wenn der wächst, wenn ich sage, oh, nicht zu dich komme, dann merke ich, okay, jetzt brauche ich mal eine kleine Auszeit. Jetzt muss ich mal ein bisschen raus, weil da würde ich meiner Linie nicht treu bleiben. Da würdest du zu dicht an mich rankommen, zu physisch, psychisch, wie auch immer. Dann brauche ich mal eine kleine Auszeit. Was ich nicht mehr mache, ich versuche nicht mehr jederzeit jedem zu gefallen, sondern wenn ich dann das Gefühl habe, oh, heute geht's mir nicht gut oder heute bin ich nicht da, dann mache ich nicht mehr den Kasper.
Jenseits von aller Eitelkeit. Da geht es dann nur noch um dich und dein Gefühl.
Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Ich sage, als erstes musst du Egoismus lernen, um wirklich dich zu fühlen. Du musst verstehen, wer du bist.
Das ist dieses Selbstbewusstsein. Wir denken bei Egoismus, dass es sowas Schlechtes ist.
Nein, aber
es gibt einen gesunden und guten Egoismus.
Ja. Ne? Und ich muss in mich reinhorchen. Ja. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich egoistisch sein, weil ich ja nur... jetzt, das ist ein bisschen pathetisch ausgedrückt, für euch da sein kann, für die anderen da sein kann, mit den anderen da sein kann, wenn ich mich dazu in der Lage sehe. Und wenn du zu oft darüber hinweggehst, dann richtest du, glaube ich, einen fundamentalen Schaden an, der dann schlussendlich, wo du irgendwann den Lösungsweg komplett verlierst und dann Hilflosigkeit, und das ist nur eine Verhaltenserklärung, ich bin kein Mediziner, eben so eine Depression befeuert oder verstärkt. Weil ich glaube, es gibt noch eine andere Erklärung, in der bin ich gar nicht drin. Das ist eine hormonelle, eine stoffwechselige, wie soll man das bezeichnen?
Es gibt auch also so Menschen, Faktoren, die jetzt nichts auf den ersten Blick mit so Verhaltensweisen zu tun haben. Du kannst einen Hirntumor bekommen und depressiv werden.
Oder auch Ernährung und solche Sachen. Das glaube ich auch. Das ist dann eine Ebene, von der ich nicht ringe. Aber ganz oft ist ja jetzt gerade dieses, oh, ich lag im Bett und ich konnte nicht mehr raus. Oh, ich war im Supermarkt und musste anfangen zu weinen. Wir haben jetzt gerade diesen Depressions, das ist hier, wen sagt es gerade? Nora.
Nora Tschirner. Mhm.
Dann haben wir gerade
Kurt Krömer,
danke. Wir haben Thorsten Sträter. Das ist brutal, seiner Linie treu zu bleiben, weil du die Konsequenz deiner Entscheidung manchmal in diesem Gewerbe, in dem wir drin sind, ist nicht so unmittelbar wie in dem Gewerbe, in dem wir uns normalerweise bewegen. Du wirst sehr viel klarere Aussagen in bestimmten Momenten treffen können.
Safe.
Innerhalb deiner beruflichen Gattung, innerhalb deiner beruflichen Auswirkung, als in einem Bereich wie die Medien, wo so viele Faktoren eine Rolle spielen als solche.
Ja, und du auch immer auf einer Bühne stattfindest, auf der wir alle irgendwie stattfinden. Jedes Leben hat eine Bühnesituation. Hm? Ne? Alleine, wenn du zu zweit im Raum sitzt, bist du auf einer Bühne gegenüber der anderen Person. Aber wenn du in dieser Öffentlichkeit so massiv stehst, dass von dir bestimmte Sachen erwartet werden und dass man dir eben einen Burnout gar nicht zutraut, was schon dumm ist, dann ist ja der Druck nochmal viel höher. Deswegen war eben meine Frage so, ob du davor dann eben Angst hattest. Ich wollte aber noch kurz was zu diesem, was du gerade beschrieben hast, Cliffhangers, mit der Angst musst du gleich beantworten, zu dieser Rollerszene sagen.
Ich erzähl sie einmal ganz kurz.
Genau, das Buch heißt ja Besser fühlen. Und meine Idee ist eben nicht zu sagen, lass uns alle besser fühlen und Happiness-Gesellschaft mit Dauergrinsen durch die Welt rennen, sondern lass uns mal unsere Gefühle besser verstehen. Ja. Ne? Lass uns lernen, mit Gefühlen besser umzugehen. Und die Startszene, die ich gewählt habe, war eine, ich habe morgens für den Podcast In Extrem Köpfen, heißt der, zwei Menschen interviewt gehabt, so hintereinander weg, so wie du, vollgetakteter Tag, von einem Termin zum nächsten, du bist auch mein naturell gefühlt. Ich meine, die haben Misshandlungen aus ihrer Kindheit erzählt. Da saß ich wirklich und als Psychologe hörst du sowas öfter, aber es tat weh, ne? Es tat wirklich weh, das mit anzuhören. Krasse Wunden, krasse Narben. Ich gehe raus aus diesen beiden Interviews, denke, okay, es hat gut geklappt, du hast da professionell deine Fragen durchgeführt, alles abgeliefert, wie du es wolltest. Jetzt zum nächsten Termin. Auf den Roller rauf, fahr los und so 3-4 Ampeln später stehe ich da und merke, ey, dir läuft eine Träne die Augen runter. Du hast dir heute Morgen angehört, wie eine junge Frau innerhalb ihres engsten Familienkreises aufs Übelste misshandelt, vergewaltigt wurde und denkst, du gehst über so ein Gefühlschaos in dir drin gerade einfach hinweg, weil du deinen Alltag zurück möchtest. Und das ist aus meiner Sicht der Trugschluss oder an vielen Stellen auch ein Fehler. Weil was du emotional auffühlst, was da ist, dem solltest du zumindest die Zeit geben, dass sich das wieder setzen kann. Ich sage nicht, du musst das bearbeiten. Ich sage nicht, du musst da immer was tun. Ich sage auch gar nicht, dass du da dich besser fühlen musst im Sinne von, werd das los und dann ist das in deinem Leben ein Happy Life. Aber geh da ehrlich mit um. Und das finde ich deswegen so großartig, wenn die Leute, die öffentlich da sind, sich jetzt positionieren. Und mir fällt ein Riesenstein vom Herzen, wenn eine Nora Tschirner sagt, ey Leute, ich habe sowas erlebt oder ich ringe damit immer noch, ich kenne die Fälle nicht im Einzelnen, aber das beschäftigt mich und wie vielen Leuten wird das Druck nehmen, eben nicht mehr zu denken, ah okay, dann bin ich ein Loser, wenn ich das auch hätte.
Sehe ich ein bisschen anders,
Ist ja gut, das ist hier eine Diskussion.
Ja, ich sehe es insofern, weil es in der prominenten Welt auch da immer eine Art von Fleißdepression ist, nach wie vor.
Definier mal Fleißdepression.
Ja, das werden immer bestimmte Umstände.
Weil sie zum guten Ton gehört? Oder was?
Nein, auch hier, das ist ja, also ich weiß nicht, wie ich es definieren soll. Und ich möchte keine halbseienden medizinischen Analysen machen, weil dafür ist diese Thematik zu besonders. Ich habe immer gesagt, warum kann man nicht einfach sagen, es gehört zum Leben? So, das ist für mich das Beste, für mich persönlich die beste Erklärung gewesen, dass ich höre auf, es besonders zu betrachten, als abschaffungswürdig zu betrachten, bekämpfungswürdig zu betrachten. Ich habe diesen Bereichen einen Raum gegeben. Ja. Das funktioniert in meiner Welt ganz gut. Das heißt, wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe, dann habe ich einen schlechten Tag.
Gehst aber trotzdem arbeiten.
Ja, aber ganz kurz, Tim, bevor das
und auch in die Produktion. Auch in die Produktion.
Die Produktion ist das Einzige, wo ich hin muss, weil da hängt ein Riesenapparat dran. Deshalb wollte ich gerade was sagen. Nicht jeder, wir in den Medien haben den Vorteil, wir sind oft von sehr vielen Menschen umgeben. Wir dürfen immer nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich treffe am Tag momentan 30 Leute, so mit denen ich austauschen kann, die sehr unterschiedlich auf sehr unterschiedlichen Ebenen sind. Jetzt bleibt man in einem geschlossenen Netzwerk und das ist eine der spannenden Nummern. Das wollte ich gerade erzählen. Ich habe neulich einen Vater getroffen, dessen Sohn medizinisch mit Medikamenteneinsatz gegen Depression behandelt werden muss. Und sein größtes Problem ist, dass er es nicht versteht. Er sagte, ich verstehe es nicht. Weil ich sehe nichts. Der hat doch alles. Aber er sagt nicht, er versteht nicht den Sohn. Er sagt einfach nur, für mich ist mein Problem. Ich kann es nicht verstehen. Okay. Ich sehe es nicht, ich weiß es nicht und ich weiß, da ist was. Trotzdem verstehe ich es nicht.
Aber genau das ist ja das Heimtückische.
Ich wollte gerade sagen, du machst was Brandgefährliches, muss ich kurz sagen. Wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, pass mal auf, Leute, nehmt mal an, es gehört zum Leben, akzeptiert das. Negative Gefühle gehören zum Leben, Tiefs gehören zum Leben, dunkle Wolken im Kopf, das gehört alles dazu. Richtig. Depression, klinische Depression ist fucking tödlich. Die Leute nehmen sich das Leben, es treibt sie in den Suizid, es macht sie fertig. Und wenn das nicht der Fall ist, haben sie einen Leidensdruck, der so hoch ist, dass ich mir wünsche, dass wir da anders drauf gucken. Und nicht einfach sagen, das gehört dazu, stell dich nicht so an. Aber das ist ja ganz oft in unserer Gesellschaft, dass das verlangt wird, nach außen strahlen, mach doch, ja, dann streng dich doch mehr an. Ja, wie, du hast eine Depression, du hast keinen Burnout, hast du nicht geleistet.
Da reden wir gerade vom selben, weil deshalb sagt ihr, es ist ein halb sein Momentum irgendwie, wo ich... Wenn du was versuchst zu unterdrücken, die ganze Zeit unterdrücken, weil du Angst hast, irgendwas dich zu öffnen am richtigen Moment. Nicht, wenn es zu spät ist, und das ist kein Prozess, der von heute auf morgen stattfindet. Du gehst nicht abends ins Bett und morgens wachst du auf. Das stimmt nicht. Es ist ein schleichender Prozess. Und rechtzeitig zu sagen, hey, da ist gerade was nicht ganz rund bei mir. Und die Akzeptanz dazu, das kommt, stell dir nicht an, das wird morgen schon wieder. Sondern interessant, was hast du denn?
Ja.
So, an der richtigen Stelle. Nicht erst, wenn es viel zu spät ist. Versteht ihr, was ich meine?
Top, total.
Darauf wollte ich hinaus die ganze Zeit.
Dabei.
Das ist so. Einmal ein Verständnis dafür, okay, und dass man sagen kann, hey, mir geht's heute wirklich nicht ganz so gut. Und dann eine interessierte Frage, wieso, was ist denn? Ich sag, kannst du gar nicht sagen, aber so ein bisschen antriebslos. Und dann ist die Standardantwort, komm, schläfst mal, trinkst mal ein Gläschen, schnackst mal ein bisschen, bummst ein bisschen, machst das oder das ein bisschen irgendwie so. Und dann ist das dann ist das schon wieder alles heile. Und dann gehst du damit nach Hause, glaubst, und das, also Menschen haben Angst, die damit konfrontiert zu werden, einfach zu sagen, okay, was ist denn genau? Wie fühlst du dich denn? Und dann kann auch derjenige, der es gerade meint, noch schlecht kommunizieren. Das ist ja auch, ja, ich weiß auch nicht, so ein Grummeln, so ein irgendwie, heute habe ich so ein Flattern im Bauch, was viele Parameter sind.
Aber mal ehrlich nachfragen, wie geht's dir? Und nicht nachfragen mit der Hoffnung, dass nichts kommt oder die einfache Antwort, mir geht's gut.
Wenn es kommt, dann
musst du dranbleiben.
Ganz kurz ruhig bleiben. Ja. Und der Mensch sucht nicht immer einen Ratschlag. Manchmal ist es gut, nur zu sagen, erzähl doch mal, wie geht's dir? Und nicht zu sagen, hatte ich mal auch jemanden, der kannte mal.
Nicht immer Probleme lösen. Der Mensch ist so ein Problemlöser. Dann sagst du, ah, okay, lass mal gucken, wie wir es lösen können. Geh bumsen, geh Fahrt, Party machen, fühl dich doch besser, geh mal raus, Sport. Ja. Ey, manchmal ist auch das Bestätigen, dass ich kann nachempfinden, was du da beschreibst. So einfach nur, wie du es beschreibst aus deiner Welt, dass, ah, okay, so fühlst du dich. Schön, dass es mal verbalisiert ist, dass es mal ausgesprochen ist. Kann schon ein so wichtiger Schritt sein. Der Kernappell, wenn du irgendwie psychische Probleme hast, rede mit jemandem drüber. Alleine, weil es dir Klarheit bringen wird.
Da haben wir ein großes Problem im Gesundheitssystem, dass Menschen, die Bereitschaft zeigen, wie lange teilweise Wartezeiten haben, um überhaupt...
Monate, ne? Also das Krasse ist, jeder dritte Deutsche, jetzt lasst euch die Zahl mal auf der Zunge zergehen, jeder dritte Deutsche erfüllt einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung. Jeder fucking dritte. Achtung, 19% von denen suchen Hilfe. Und die warten Monate. Was ist, wenn die restlichen 80%, die theoretisch auch Hilfe bräuchten, sich die suchen? Ciao. Das war nämlich, der Norad Schöner-Moment war für mich zwiegespalten. Riesenerleichterung, Dankbarkeit und Freude für alle Betroffenen und im nächsten Moment große Angst davor, was ist mit unserem auf Kante genähten Gesundheitssystem, wenn die Leute Hilfe
wollen. Ich wollte gerade sagen, eine Besonderheit war in meinem Falle, bei mir konnte man währenddessen zugucken.
Ah, okay.
Nicht danach. Nicht, oh, ich hatte das, oh, ich bin wieder sauber.
Ja, aber die Angst, trotzdem...
Nee, das ist wichtig für mich. Menschen, danach hilft ihnen das nicht. Menschen brauchen Hilfe dann, wenn es soweit ist.
Ja, aber was ich gerade sagen
wollte... Das heißt, und derzeit ist es halt so noch akzeptiert, wenn man wieder genesen ist, dann kann man drüber sprechen. Dann macht man ein kleines Fenster.
Stimmt. Aber ich hatte mal ein Alkoholproblem.
Aber der Prominente, der jetzt sagen würde, hallo, ich bin jetzt in einer Depression. Also erstmal, keine Filmproduktion versichert ihn mehr, niemand mehr, der sagt, okay, oh, das Risiko ist jetzt aber
und
hier.
Ja, und jeder wird ja auch von außen sagen, warum, du bist doch depressiv, leg dich ins Bett, du bist doch krank, was gehst du arbeiten?
Richtig.
Und übersieht, dass die Depression so viele Facetten
hat. Aber auch das hat Norad Schöner ja erzählt in ihrem großen Interview. Es gibt ja noch einen klitzekleinen Vorteil für den Menschen in der Position des öffentlichen Daseins. Du bekommst natürlich schneller den Platz oder hast die finanziellen Mittel, um das privat zu finanzieren. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und trotz alledem hat Norad Schöner ja auch erzählt, dass sie über Jahre hinweg bei jedem Engagement schlichtweg gelogen hat, weil sie in diesem Sheet, von dem du gerade sprachst, Tim, ausgefüllt hat, ich bin gesund, mir fehlt nichts.
Nimm Lehrerinnen und Lehrer. Wenn du ein psychisches Problem hast, wirst du nicht verbeamtet. Entschuldigung, wo leben wir hier? Was ist das für eine Welt? Das macht mich stinksauer.
Aber deshalb nochmal, das nicht als Störung, nicht, also wie auch immer, Wortwahl ist ganz gefährlich. Ich weiß, dass ich, nachdem ich sozusagen behandelt worden bin, ich wurde nicht mehr versichert.
So, ja, ja, aber okay, aber wir können ja nicht das Problem jetzt dadurch lösen, dass wir sagen, wir ändern die Wortwahl, weil das System kacke ist. Ich sage, verdammte Axt, wir müssen das System ändern. Das kann nicht sein, dass du Lehramtsstudierenden sagst, geh deine Depression nicht behandeln, weil du wirst nicht mehr verbeamtet.
Machen wir ein anderes, das, aber da reden wir vom selben, weil, ja, ja. Weil du sagst Probleme und Störungen. Ich sag mal, ich komme mit einem gebrochenen Arm hin und sage, ich würde ganz gerne nicht unterschreiben. Und dann guckt er mich an und sagt, wann sind Sie wieder einsatzbereit? Dann sage ich, komplizierter Bruch, 8 Wochen, aber dann bin ich wieder da. Mhm. Und irgendwelche Einschränkungen, ich sage, nö, nicht wirklich. Das wird schon dann wieder ganz gut sein. Vielleicht keine 5, also nicht mehr als 5 Kilo heben. Bums, aus, fertig. Und setze ich mal hin und sage, oh, bin aber gerade in der Depression und in 8 Wochen bin ich aber wieder geheilt. Dann sagt er, never ever. Also das ist die Stigmatisierung. Ja. Darum geht das. Und es ist ein, also ob man das Wort Depression so banal immer wieder benutzen soll, fühle ich mich unwohl mit, weil ich bin halt kein Mediziner, aber es sei mir bitte verziehen, da an der Stelle vielleicht auch ein bisschen drüber zu sein. Aber wenn das gesehen ist, ist es eine Krankheit ohne äußere Wahrnehmung. Also für die Außenwelt nicht wahrnehmbar. Man sieht keinen Ausschlag, man sieht keinen Knochenbruch,
man sieht keinen gebrochenen Arm.
Du siehst nichts, du siehst kein Blut, du siehst nichts, du siehst
Ich finde eigentlich, dass du das sehr gut klar gemacht hast mit den verschiedenen Shades of Blue.
Ja, dann werden wir von der Stunde Schluss machen.
Ja, genau. Und das ist auch das Stichwort, lieber Leon und lieber Tim. Wir nähern uns mehr und mehr der Ausgangssperre, die wir hier in Hamburg
ganz
haben.
Ganz geil wieder.
Obwohl,
ach, stimmt.
Ja, aber wir haben ja
nicht hier einen Wisch, Leute, ich habe hier von euch einen hochoffiziellen Zettel.
Es gibt ja noch, pass auf, also neben Millionen auf dem Konto und gutem Aussehen habt ihr ja noch etwas, lieber Tim und lieber Leon, was euch eint.
Was
ihr wart beide
Angst
bei
Günther Jauch. An der Klobrille.
Ja. Und Angst vor Pimmel an der Klobrille, genau, der Klassiker. Du kommst aufs Klo und da ist schon ein Pimmel. Du hast 500.000 Euro gewonnen, Tim, du entsinnst dich für einen guten Zweck.
Ja, leider.
Leon,
also nicht leider,
Leon
aber schon
Leon
also geil.
Leon hat es für sich selber, aber hat auch das Doppelte. Ja. So, und jetzt
das war aber zu Zeiten, wo Wer wird Millionär noch einfach war, ne?
Moment.
2016?
Jetzt lehnst du dich erbärmlich weit aus dem Fenster.
Pass auf,
Promi-Special ist doch immer mit Hilfe
Leon,
aus dem Hinterkopf.
Jetzt kommt der Beweis, wie gut ich Tim dann doch kenne, weil ich wusste, dass er das hat. Ich habe hier rein zufälligerweise die 15 Fragen von Wer wird Millionär, als Leon Millionär wurde. Und jetzt wollte ich dich fragen, Tim, ob du nicht Lust hättest, dich diesen 15 Fragen zu stellen. Und dann wollen wir doch mal gucken.
Aber mit Jokern.
Dann wollen wir doch mal gucken, wie
mit Joker. Viermal hast du ja einen Joker.
Tim bekommt 3 Telefonjoker. Du kannst anrufen, wen du willst. Das ist übrigens keine Frage. Wir machen das jetzt. Bist du bereit?
15 Fragen. Bei mir hat es 3 Sendungen gedauert.
Also, Tim, pass Obacht.
Hast du 3 Sendungen gemacht? Ja.
Frage 1. Lukas, wir bekommen dann die Weltmillionär. Ne? So. Tim.
Ja, ich höre doch zu.
Wie aggressiv. Also wenn du Hunger hast, wirklich, nimm mal Snickers.
Damit kann ich nicht selber meinen Zugang dazu finden. Oder muss ich so? Ich höre doch zu.
Pass auf. Was mir selbst im stark betrunkenen Zustand gefällt, finde ich auch A. Wechselschritt. B. Drehung. C. Hackespitze, D, 1, 2, 3. Die muss man sehen, die Frage.
Die muss man sehen.
Ja.
Aber 5-stündiger Fahren wird ja Stunden dauern. Komm, die ist 50 Euro, ne? Das kannst du.
Im stark betrunkenen Zustand gefällt, finde ich auch. Wechselschritt, Drehung, Hackespitze, 1, 2, 3. Hackespitze.
Ja, sehr gut. Kommt das jetzt hier? Ja.
Den Begriff habe ich noch nie.
Nee, ich finde das Hacke.
Finde ich selbst Spitze. Hacke. Finde ich selbst betrunken geil.
Wenn ich Hacke bin, finde ich das Spitze. Spitze.
Ah.
Will man aus Alese den Einwohner eines Himalaya-Staates machen, muss man davor noch ein A. W. Nuss. B. Neptun. C. Saturn. Oder.
Der Mann, der eben erklärt hat, dass man beim Podcast ja nichts sieht, muss jetzt jede Frage seinen Laptop drehen, damit Tim es lesen kann. Liebe Hörer, liebe Hörer,
den Einwohner eines Himalaya-Staates.
Das ist auch wirklich gemein.
Muss man davor ein Venus-Alese, Neptun-Alese, Saturn-Alese, Merkur-Alese? Ist das richtig? Interpretiere ich das richtig oder was?
Ich weiß es gerade auch nicht. Ich glaube, das Spiel geht nicht so auf, wie ich es gedacht habe.
Müsste man davor tun. Neptun. Neb, Nepal davor.
Also das Nepp nur.
Okay.
Gut, Nepalese.
Wüsstest du noch alle Fragen?
Nee, ansonsten nicht. Ich habe ehrlich gesagt ziemlich schnell traumatisiert, was du gerade machst.
Lass mal ein bisschen weiter. Mach mal 125. Komm, 125 schaffe ich immer
Wenn du die weißt, dann sage ich, ziehe ich alle meine Hüte, weil ich fand, das war die schwierigste.
Okay. Welche war denn die 125?
Ich meine, das war es mit
Millionen, 500.000, 125. Programmbeirat und Kunstbeirat unterstützten den zuständigen Bundesminister. Geht es um die Gestaltung A. neuer Verkehrsschilder, B. der Wahlplakate, C. von Briefmarken oder D. des Plenarsaales?
Briefmarken.
Geraten.
Ja, klar.
Das sagt Tim auch nur, weil er vom Finanzminister neulich zwei Briefmarken geschenkt bekam. Stimmt. Echt?
Ja, was sonst?
Mein Fehler.
Logisch.
Entschuldigung.
Ja,
das ist
einfach. Nein, aber das ist selektive Wahrnehmung. So arbeite ich. Ne? Intuition und selektive.
Aber wenn es 125.000 Euro geht als 26-Jähriger. Nochmal. Okay,
Jetzt, wo Tim der offizielle Nachfolger von Günter Jauch ist, wird die Neusendung heißen.
Das ist doch das... Dieses, du siehst eine Frage, es geht um 125, die Leute gucken zu, du willst nicht blamieren, du willst nicht verkacken.
Fertig.
Das ist doch was ganz anderes, ich bin sauber gerade.
Danke.
Aber da zu sitzen, da kommt dir die 50-Euro-Frage, denkst du so, was? Das ist Bullshit. Da sitzen die anderen, das ist ja das, was ich immer hasse. Da sitzen Leute auf ihrem Sofa mit ihren dicken Kissen.
Eine hat eine Chipstüte, die andere so im Schritt und dann ist die dumm. Und wenn die dann irgendwie gut aussieht, ist die noch dümmer, was ja also die dümmste Betrachtung von Menschen ist, die es gibt.
Oh, das wird mir so oft entgegengeschleudert.
Jetzt, wo du so schlank bist. Und auf RTL endlich angekommen.
Aber neulich wieder. Ach nee, ist ja der Melzer.
Nee, aber neulich wirklich so ein herrliches Interview gegeben. Ich sag nicht mit wem. Und dann sagt die Journalistin, das war jetzt richtig Überraschung. Überraschend mit Ihnen das Interview. Und weil ich nicht oberflächlich und dumm bin. Und sie so, ja. Oh. Da merkte sie, dass ihr das rausgerutscht ist.
Hast du hoffentlich honoriert, weil das ist ja sehr
ehrlich. Nein, ich habe das total gefeiert, ich habe Tränen gelacht, weil es rutscht die ihr so raus. Aber das war super. Ja.
Wer war das gleich?
Sei nicht.
Je höher seine Elo-Zahl, Tim, desto besser der A. Formel-1-Motor, B. Geschirrspüler, C. der WLAN-Router. Entschuldigung, das ist wirklich gut. D, der Schachspieler. Ja, komm.
Intuition.
Was? Ist da gerade das grüne Kreuz angehakt oder was?
Scheiße.
Du bist voll Idiot.
Das passiert.
Geile Intuition. Der Schachspieler.
Das ist richtig. Ja, das ist gut. Tim, komm.
Ihr müsstet das hier filmen.
Jetzt komm, eine Million.
Kommen wir zu 15, zur Millionenfrage.
Ich muss echt weg. Hä? Ja, mach. Was, 15 Millionen Frage. Kommen wir zu 15 Millionen weg? Frage.
Das ist kurz nach halb neun. Du hast noch 25 Minuten in Hamburg. Aus insgesamt.
Absurd. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben noch alle Joker übrigens, nur am Rande.
Ja, klar. Nachdem du die 50 und 100 Euro Frage schon eigentlich nicht geschafft hast.
Ja, aber es zeigt, wie wichtig es ist, diese Frage mitlesen zu können.
Ja, komm jetzt.
Was denn?
Eine Million.
Nochmal, es ist Multiple Choice, also wer da nicht besteht, ganz ehrlich.
Aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der klassische
Zauberwürfel?
Erno Rubik. Manchmal erstaunst du mich wirklich. Wirklich.
Das ist doch nicht die Antwort.
Ich bin aber wie die Reporterin.
Einer mehr als sichtbar.
Also pass auf.
Das können wir schon mal sagen, das ist nämlich falsch.
Gib mir einen Stift.
Das hast du da ja auch nicht, ne? Ich habe es mit Jauchs Hand und meiner Hand nachgebildet.
Ich will es jetzt ja nur abkürzen.
Leon, es geht ja darum, dass ich glaube, dass man von Tim immer eine Meinung hat, die zwar nett und schön ist, aber halt nicht so akademisch.
Das ist ja mehr eine Schleue jetzt. Akademisch ist für mich so angelesen.
Ja, aber trotzdem, ich sage es wirklich, wirklich ungern. Aber Tim ist nicht...
Nee, das hätte ich ja nie gesagt. Also ich weiß gar nicht, wer das denkt. Diese komische
1, 2, 3, 4, das sind schon mal 8.
Guck mal, er beantwortet die Frage, ohne dass er sie gehört hätte. Das ist dann wieder der Hang zur Selbstunterschätzung gnadenlos. Das ist halt auch schön. Aber gut, bitte, beantworten Sie. Ja, auch Wir brauchen gar nicht fragen. Ich beantworte die so.
4.
Ich sag mal D.
Aber ich habe tatsächlich auch gebeten, keine Antwortmöglichkeiten reinzugeben, weil ich gesagt habe, wenn ich selber drauf komme, ist das viel bestätigender, als wenn ich es da ablese.
1, 2,
jetzt bin ich nämlich sehr gespannt.
3, 4, bin ich bei 24. 1, 2, bin ich bei 2, müssen 26 sein, wenn da ändern nichts ist, 26.
1 Million Euro. Ja, das ist unsympathisch.
Also ich muss jetzt eine Sache...
so schlau zu sein ist unsympathisch.
Liebe Fietes und liebe Fietinnen, wir sind jetzt seit 2 Jahren hier on air und ich habe wirklich, ich habe die Frage nicht zu Ende gestellt. Tim hat die Frage, Leon, du bezeugst das, nicht gesehen.
Und vor allem die Antwort nicht.
Die Antwort erst recht nicht. Er malt wie ein Clipschüler, malt er jetzt hier irgendetwas auf, macht Kreise auf einen Rubik-Würfel. Es steht 22, 24, 26 und 28 zur Auswahl. Ich klicke die 26 an, die Melzer hier reingeblökt hat und es kommt der grüne Haken. Tim ist Chapeau.
Was meinst du, wie viel Hass ich bekommen habe für diese viel zu einfache Frage am nächsten Tag?
Dumm, das ist unfassbar. Ja. Nochmal, hier habe ich einen Zettel, das ist einfach. 6 und 2, jetzt musst du immer wieder auf...
Ey, Moment, du hockst und weißt, Alter, du hast 500.000 sicher und du stürzt ab auf, ich glaube, 50 Euro. Oder du gehst jetzt einfach mit den 500.000 nach Hause und dein Vater ist Mathelehrer und sitzt im Backstage und denkst dir, der hackt dir den Kopf ab. Egal, wie es ausgeht.
Stefan Raab ist jetzt 5 Jahre in Rente, ne? Das ist der einzige Grund, warum er oft gewonnen hat.
Wie jetzt, erklär mal.
Es hat, ging bei ihm um nichts.
Ach nie, so.
Bei den anderen ging es teilweise um Leben, um Existenzen, um richtig viel. Und jetzt geht und da, es bei dir um nichts.
Und dann schnipp mal Bierdeckel in ein Glas,
genau,
wenn es um dein Leben geht.
Und du kriegst selber wirklich gerade so, als ob du... So, das ist eine ganz andere Nummer.
Ja.
Ja, aber das trotzdem, Tim, das erstaunt mich jetzt dann doch ein bisschen.
Hä? Nee, das finde ich auch. Ist gut. Ja, nein, ich gebe dir recht, wenn du es so visualisieren kannst, aufmalen kannst,
ist es einfacher,
aber
das Tempo war gut.
Das Tempo war gut.
Glaubst du, Tim ist gesellschaftlich unterschätzt?
Ja.
Nee, wieso?
Tim, ich habe deswegen gefragt nach Leon.
Nee, ich finde das eher bezeichnend, da würde ich liebend gern psychisch noch viel tiefer reingehen, ja, dass das noch in deinem Kopf ist, dass dich da so eine Journalistin irgendwie anfunkt und sagt, du wärst ja irgendwie, was hat sie noch gesagt? Sie hätte dich viel dümmer gehalten.
Nein, also. Ich habe gesagt, sie sagt, das war ein richtig schönes, überraschendes Interview. Und dann meine ich, haben sie gedacht, dass ich oberflächlich und dumm bin.
Ja, aber dass du das direkt denkst. Ja. Haderst du damit, dass du mich als schlau wahrgenommen
aber vielleicht
bist? Was ich übrigens gar nicht teile. Ich habe nicht das Gefühl, dass man mich als nicht schlau wahrnimmt.
Warum? Die Punkte, die ich erwähne, das ist so viel weniger dahinter. Ich finde nur, man kann solche Momente ruhig auch mal erzählen, dass eben wie Menschen manchmal ungeschickt sind. Schon. Und weil das ist ja auch das, womit man leben muss aber man muss das auch nicht unkommentiert lassen. Das kann man schon mal erzählen.
Also ohne
aber ich erzähle nicht den Namen. Also weißt du, ich habe genug
Respekt. Nee, finde ich jetzt auch völlig nicht. Aber ich habe das auch nicht aus deren Sicht gesehen. Ja. Aus deiner finde ich es ja interessant.
Ja, sehe ich genau.
Oder?
So.
Was macht's mit dir, dass du danach denkst, ey, Moment mal, wie werde ich jetzt... Es zeigt ja erstens, dass du selber die Wahrnehmung hast, dass man dich so wahrnehmen könnte, sonst hättest du es nicht gesagt. Zweitens scheint so viel mit dir gemacht zu haben, dass du bei all den Interviews, die du gibst, uns jetzt davon und den 1.000 Millionen, die hier zuhören, noch erzählst. Und drittens sitzt du jetzt mit so einem süffisanten Lächeln da, dass man gerade das Gefühl hat, man hat dich bei den psychischen Hammelbeinen. Wäre ja alles drei legitim, aber
ist interessant, ich habe relativ viel Kontakte mit Psychologen und Psychiatern, auch im engeren Umfeld. Ist interessant, dass ihr immer dahinter was seht. Manchmal ist er hinter gar nichts. Das ist
unser Job. Wir sind auch gelangweilt, weil so wenig.
Gehst du zum Psychologen, Leon?
Ich bin auch nicht krank.
Musst du.
Ja.
Musst du. Ihr seid alle krank. Ihr seid die Schlimmsten. Weil alleine,
ausnahmsweise nicht mich an.
Alleine die Berufswahl spricht dafür, dass ihr von euch ablenken wollt.
Erstmal bin ich ja kein Therapeut und anders als am Anfang gesagt auch kein Psychiater, sind ja übrigens Ärzte.
Das liegt aber daran, dass du früher aufgegeben hast im Studium.
Was denn dann?
Psychiater sind Ärzte und Psychologen haben halt Psychologie studiert. Und
dein Doktor ist in?
Psychologie beziehungsweise BWL sogar.
Und was habe ich falsch gesagt?
Psychiater hast du mich genannt.
Das ist richtig Medizinstudium und dann Fachbereich Psychiatrie.
Facharzt in Psychiatrie. Ja.
Und die dann, Psychologen sind die, die...
Die Psychologen studieren Psychologie 5 Jahre und können dann noch sich approbieren lassen und eine Ausbildung psychologischen Psychotherapeutin machen. Das dauert dann nochmal 2 Jahre. Ja. Das heißt aber übrigens, der Begriff Therapeut ist nicht geschützt. Und ich weiß noch nicht mal, ob Psychologe geschützt ist. Ich glaube, psychologische Master of Science oder Diplompsychologe, das ist geschützt. Aber du dürft jetzt einfach rumlaufen und sagen, ich bin Psychologe oder ich bin Therapeut. Deswegen Leute, wenn ihr draußen rumlauft bei diesen Wald- und Wiesenleuten, immer nochmal genau aufs Zeugnis gucken. Ja, aber du sagst das so witzigerweise abwertend. Ich sehe das ganz anders. Ich finde, Psychologe, sagst du gerade so scherzhaft, dass Psychiater das richtige Medizinstudium ist und wir, oder du hast gesagt, wir müssen
schon wieder zu viel interpretieren. Ich weiß es nur, das ist, da klingelt es jetzt bei dir durch.
Ja?
Ich kenne nur den Unterschied und habe nur gesagt, das ist so. Und jetzt kommst du als Nicht-Psychiater sagen, ja, aber du sagst das so abwertend. Sag ich, nein. Ich habe das überhaupt nicht gewertet. Ich bin da ganz fan. Also,
schön, wie du die ab. Sag ich nein?
Nein. Da sage ich, da habe ich dich wohl bei der Hammelbein.
Da hast du mich, am Ende Donner gekriegt. Ich dachte, ich perlte hier alles an mir ab. Aber du, ich finde die Idee schön zu sagen, wir sollten doch auch alle in Therapie gehen. Wenn wir genug Plätze hätten, würde ich das uns allen zugestehen und lieber mehr als wenigern. Aber sie sind nicht da. Und dann würde ich sagen, derjenige, der eine Depression hat und der dringend eine Hilfe braucht, der hat den Platz 1000-mal eher verdient als ich, der vielleicht sagt, ich habe mal hier ein Wehwehchen und da würde ich gerne mal drüber reden. Es gibt Leute, bei denen brennt es richtig, die müssen mal als allererste hin und alle anderen sollten trotzdem für sich auch auf dem Radar haben, ey, lieber einmal zu viel irgendwo anrufen als einmal zu wenig.
Und noch ruhig mal hingehen. Wir gehen zum Arzt, wenn uns was wehtut.
Wir gehen zum Zahnarzt, wenn uns nichts wehtut.
Tim.
Warte gerne bei Sebastian, ja.
Ich habe auch kurz gedacht, da kommt was Wichtiges.
Nee.
Tim.
Naja, der Leon. Arme.
Ja. So. Tim, Leon, ganz herzlichen Dank. Eine wirklich interessante Runde. Mhm. Besser fühlen, das Buch, das wievielte Buch?
Zweite.
Das zweite Buch von Dr. Leon Winscheid. Mhm. Darf man das schon erzählen, was du mir vorhin erzählt hast?
Das dritte kommt?
Mit der Platzierung.
Ja,
seit heute ist es raus. Bestseller, Platz 1.
Wo?
Im Spiegel.
Ja.
Gibt es was anderes als eine Bestsellerliste als beim Spiegel?
Ja, Fokus, Stern.
Du musst von diesem Fokus wegkommen. Wirklich, Fokus ist, das sagt ja schon der Name Markwort, das ist gelogen.
Okay.
Das ist unnötig.
Okay, wirklich. Stern.
Ja, gut, weiß ich nicht.
Unter was dann? Belletristik oder Sachliteratur?
Sachbuch. Das ist mir jetzt wirklich wichtig. Da hast du mich an Hammelbein, wenn du mich jetzt in die Belletristik drückst mit deiner Kritik anfühlen.
An der Stelle sei gespoilert, unser nächster Gast ist Johannes Mario Simmel, aber dann reden wir über Belletristik.
Wer ist
das? Ja, wollte ich gerade sagen, wie auch immer das
hurra,
ist.
Hurra, wir leben noch. Etc. Milva ist gestorben.
Habe ich gehört. Das ist so geil, darin habe ich gemerkt, wie alt ich bin.
Ja, ich auch.
Ich auch. Frau
und Leon gerade so, wer ist Milva?
Frau Hunziger hat mich gefragt, irgendwie so, und Milva ist heute übrigens auch gestorben.
Ja.
Und ich so, krass. Und sie so, du kennst Milva?
Sag mal, Tim.
Was ist
Tim,
das denn? Wer ist Tim, das für Leute?
Milva, hurra, wir leben noch. Nach jeder Elbe kommt noch eine Flut. Wir leben noch. Oh Mann, das rote Feuer.
Ein bisschen wie so eine italienische Katja Epstein.
Ich habe euch noch was mitgebracht, ihr beiden.
Uns beiden.
Ja, es ist so, daran erkennt man nämlich die wenigen guten Gäste.
Uns beiden.
Ja, uns
beiden. Wolltest du das jetzt haben? Nee, euch beiden, das ist demokratisch.
Tim akzeptiert diese Partnerschaft auf geschäftlicher Ebene, akzeptiert er einfach nicht.
Das ist aus Münster. Ist mir doch egal, wie ihr das trinkt oder aufteilt.
Ja, aber sind wir jetzt wie Miss Piggy und Kermit, wie Marianne und Michael, wie
zwei dick und Pinchen
doof, wie keine Ahnung, wir sind schon noch Einzelpersonen.
Dick und doof seid ihr ja nicht mehr, weil du bist ja nicht mehr dick. Es ist jetzt Sasse Lagerkorn, ein ganz besonderer Schnaps aus Münster.
Sehr gut.
Feinbrennerei. Ich gebe zu, mit denen nichts zu tun zu haben. Das ist keine Werbung, sondern wirklich reines Phantom. Mhm. Das ist ganz fein. Das geht so samtig runter. Ich liebe das Zeug.
Kann Korn fein sein?
Das denkst du nämlich nicht. Das kommt einem vor wie ein Fusel. Das ist echt exakt. Das sagen die mir nämlich auch jedes Mal.
Wer?
Alle. Ich gebe das mal hier rüber.
Dankeschön.
Bitteschön. Du willst den Deckel haben? Nee, ihr teilt euch das auf. Ne? Weil das ist echt geiler Scheiß. Also,
wir stellen das hier ins Regal.
Stellt das ins Regal und bei
ich
jedem.
Ich möchte beim nächsten Podcast direkt einen kleinen Korn.
Tim hat schon den Claim gesichert. Korn to be alive.
Korn to be alive.
Schlau. Komm, gib her, Tim.
Patentiert. Prost.
Versucht sich ja nonstop physisch zu beschäftigen, damit dein Mund wegstehen bleibt. Toll, vielen Dank.
Ja, immer wirklich gerne.
Sehr, sehr schön. Cheers. Und was kriegt Sebastian?
Ich hab da jetzt gedacht, ihr teilt
euch. Trinken Sekt vielleicht.
Das ist ja wahnsinnig hier, diese Diktatur. Wie hält sich das aus, Sebastian? Endlich fragt mal einer, ne?
Also
jetzt ist Zeit, um mal über deine Gefühle zu reden.
Nein, Tim, da brauchst du gar nicht weiterreden. Atze begegnet Leon auf Augenhöhe.
Nicht nur das.
Ja, ich hab's aber im Rücken, deshalb komme ich nicht so tief runter. Sonst würde ich dir auch auf Augenhöhe begegnen.
Also, ich bedanke mich nichtsdestotrotz.
Leon ist schon weg übrigens. Der ist schon auf meinem Weg.
Leon musste noch in die Spiegel-Bestsellerliste Hallo sagen.
Aber Respekt.
Ja.
Ja, danke. Ich bin auch sehr ganz beseelt. Ich bin auch 10 Minuten hier zu spät gekommen, weil die anriefen, als ich gerade spazieren war. Und ich bin in die völlig falsche Richtung dann gelaufen, weil ich es gar nicht packen konnte.
Woher kommst du eigentlich?
Münster. Aus Münster.
Auch gesagt.
Nee, er hat nur gesagt, woher seine Lehne.
Das stimmt, ich komme ganz ursprünglich mal aus Kölle und dann Münster und Solingen war noch Abiturzeit und jetzt Berlin und Münster hin und her. Ja.
Gut.
Jo.
Sehr schön, vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke euch.
Das war sehr
spannend. Das war nicht schlecht, ne?
Das mit dem Kackefressen habe ich immer noch nicht verstanden.
Ich schicke dir mal die Pillen bei dir raus.
Danke, dass du es noch sagst.
Fun Fact.
Du hast schon mal Kacke gefressen?
Nein. Ich habe noch was.
Nein, aber eine der skurrilsten Dinge, die ich im Internet...
Hast du gerade Fun Fact gesagt, wofür du mich neulich noch ausgezählt hast? Du Penner.
Ich lerne von den ganz großen Moderationslegenden. Ah, okay. Weißt du, Gottschalk, Jauch und Merget. Was denn?
Das gibt's doch gar nicht.
Was?
Was ist der Fun Fact, Leute?
Der Fun Fact ist, es gibt ja Menschen, die außerhalb, also nicht unbedingt aus Gesundheitsgründen, sondern aus leidenschaftlichen Gründen sich der Vertilgung von menschlichem Kot widmen.
Wo gibt's denn sowas?
Es gibt viel, ganz viel, ganz viel.
Okay. Anale Phase.
Und da gibt es jetzt übrigens einen veganen, also einen Versand von veganer Kacke.
Sag mal, Tim, das hast du vor 2 Jahren in unserem ersten Podcast schon erzählt.
Das ist ein Scherz.
Nein.
Muss man gucken. Google ich gleich.
Ja. Und ich würde die Kapseln übrigens Kaxeln nennen. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören.
Du bist schon eine Moderationslegende.
Dankeschön, Leon. Ja, wenigstens einer in diesem Raum hat es hier erkannt.
Für Sasmus noch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine wunderbare Folge mit Leon Winscheid, mit Sebastian Merget. Und wer sind Sie eigentlich mit der Brille, dieser dünne Mann?
Ich kenne den auch irgendwo.
Wer ist das?
Hatte der nicht mal Burnout?
Ist das dieser Matthew McConaughey?
Nein, aber dem geht es viel besser. Gut sieht der aus. Gut. Der hatte Zeit, der sah
und Freunde, wenn es euch nicht gut
der
geht.
Der hat noch so ein bisschen Franzbrötchen-Creme an der Nase. Ich erkenne ihn gar nicht.
Ein bisschen hart am Glas. Du, da ist er, jetzt ist er wieder. Jetzt ist er wieder.
Da hat er nochmal Burnout, oder?
War das irgendwas war mit dem. Alkohol auch. Ich
400 voll. Ja, wo muss ich unterschreiben?
Tat mir seine Mutter so leid. Ja. Tat sie mir so leid.
Lukas, du kannst ausmachen. Das war's. Chuck, Digga, Props, Digga. Ihr habt meinen Respekt.
Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke. Oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.